Simply Secure. Diese Ausgabe von Channelcast wird Ihnen präsentiert von G-Data.
Hallo und herzlich willkommen zu Channelcast, heute mit einer Sonderfolge live aus Bochum. Das hat auch einen ganz besonderen Grund und den klären wir auch gleich am Anfang auf. G-Data feiert 30 Jahre seines Bestehens, 1985 gegründet worden, jetzt haben wir 2015. Wir sind eingeladen worden, heute mitzufeiern und da haben wir natürlich gesagt, klar, machen wir, packen unser kleines Studio ein, fahren nach Bochum. Und haben jetzt hier auch alles aufgebaut in unserem Studio und mit dabei heute an Bord ist auf alle Fälle mal der Andreas.
Christian, grüß dich und hallo da draußen.
Und der Markus, servus Markus.
Moin moin und servus.
Genau, wer heute nicht mit an Bord ist, ist der Alexander Roth, der ist zurückgeblieben in München. Das hat aber auch seinen Grund, weil...
Einer muss arbeiten
und Geld verdienen und...
Der feiert auch nicht gern, der Alex, das ist das Problem. Und heute Abend ist ja noch Party und das ist da nicht so viel zu haben.
Auch mit Musik, das ist ja nicht so sein Ding.
Das wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber wie auch immer, ich muss jetzt mal hier noch unbedingt zwingend den Livestream aktivieren, sonst habe ich ganz vergessen. Da mal schnell klicken.
So. Ach, und ich schaue mal derweil in den Chat, ob jemand da ist.
Jetzt strömen wir auch live raus. Jawohl. Was wollte ich sagen? Ja, das vierte Headset brauchten wir natürlich unbedingt, weil wir nutzen natürlich die Gelegenheit, hier mit dem einen oder anderen auch zu sprechen. Namentlich werden das sein, uns wird kurz besuchen der Michael Krämer, den kennt der ein oder andere treue Channelcast-Hörer schon, weil er war, glaube ich, schon zweimal bei uns zu Gast. Der Saarländer. Leona wird er heute wahrscheinlich nicht dabei haben, fürchte ich, aber vielleicht hat er irgendwas anderes Schönes im Gepäck, man weiß es ja nie. Dann werden wir sprechen.
Und er wird auftreten, das musst du dazu sagen, er wird auftreten, weil er G-Data Partner ist.
Genau.
Und wir gesagt haben, wenn wir von G-Data senden, sprechen wir selbstverständlich mit den G-Data Vorständen, aber natürlich müssen wir auch mit einem G-Data Partner sprechen. Und dann haben wir gesagt, okay, G-Data sagt uns mal ein. Und dann taucht der Krämer da
schon taucht der Krämer auf. Wieder auf.
Ja. Donnerwetter.
Also der Mann ist einfach ein Tausendsasser und überall zu Hause. Ja, und du hattest es gerade schon erwähnt,
wir haben
Andreas.
Uns aber interessante Fragen für ihn ausgedacht. Genau. Okay, ja.
Und du hattest es gerade schon erwähnt, Andreas, wir haben dann auch die Möglichkeit, mit Kai Ficke zu sprechen. Ja. Einer der beiden Gründer von G-Data, seit 1985 dann eben. Und da freuen wir uns natürlich drauf, weil so eine Möglichkeit, so eine tolle Möglichkeit hat man nicht immer. Und dann werden wir noch sprechen mit dem Herrn Schumacher, ebenfalls G-Data. Schumann, Entschuldigung.
Schumann.
Ja, das
den
ist Walter so ein ganz
neuer G-Data-Vorstand.
So genau, neu hinzugekommener G-Data-Vorstand, der wird uns ebenfalls noch zur Verfügung stehen. Mit dem werden wir sicherlich ein bisschen über das Partnergeschäft auch sprechen, Partnervertrieb und so weiter. Und Kai Ficke werden wir natürlich auf alle Fälle mal ein bisschen ausquetschen, wie es denn damals so anging, wie die G-Data gegründet wurde. Ich habe kurz die Biografie, oder als ich die Biografie angelesen habe, hat es mich sofort angetriggert, weil die erste G-Data-Software, die lief ja auf Atari. Und da bin ich natürlich
auch. Du bist Atari-Altanwender.
Ja, also es gab ja immer die Commodore-Jungs.
Donnerwetter.
Ne? Und es gab die Atari-Jungs.
Also ich war keins von beiden.
Oder ich auch
keiner
nicht.
Von beiden.
Hat ich auch nicht, absolut nicht.
Hattet ihr überhaupt keinen? Nein. Oder seid ihr dann bei Schneider PC eingestiegen oder
Nein,
irgendwann
ich später? Ich bin bei PC eingestiegen.
Ehrlich?
Ich glaube,
bei Pentium 1, nee, davor. Was war das?
Nein, 486er?
Davor. Nein.
Ach, du bist ja so jung.
Ich bin jung.
Ach, du bist ja ganz jung. Also ich bin eingestiegen.
Andere Generation, Andreas.
Das ist andere Generation, ja. Du hast ja auch so ein besseres Verständnis für diese mobilen Devices und das Ganze und das Internet. Habe ich nicht mehr so.
Ja, und
das haben wir es nicht aufgeklärt, ist ja auch egal.
Genau, also neben den drei Gesprächspartnern, die wir heute hier haben, die betten wir ein in unsere Sendung natürlich. Wir haben ansonsten wieder unser volles Programm und werden über allerlei Branchen-News sprechen und Dinge, die so passiert sind in den letzten Wochen. Wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht, Sommerpause natürlich, viele waren im Urlaub. Deswegen konnten wir natürlich da nicht senden, aber jetzt geht's wieder mutig getaktet durch und vielleicht schaffen wir es tatsächlich mal, auch die Taktfrequenz zu erhöhen. Also viele Hörer, und dafür bedanken wir uns natürlich auch ganz herzlich, ermutigen uns dazu, dass wir vielleicht noch öfter an den Start gehen. Und ich möchte mal stellvertretend einen Leserbrief vorlesen, den wir bekommen haben von Maximilian Pfister. Der hört sicherlich jetzt dann auch die Folge an im Nachgang. Also Herr Pfister, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihren wirklich netten Leserbrief oder E-Mail, die Sie reingeschickt haben.
Hörerbrief.
Hörerbrief, genau. Er arbeitet bei Nightflight Networks GmbH und er hat uns geschrieben, hallo, bin seit kurzem begeisterter Channelcast-Hörer und kann Ihnen zu diesem Format nur gratulieren. Sie haben mir schon viele lange Autofahrten sehr unterhaltsam gestaltet und mich mit Ideen und Inspirationen für mein Business versorgt. Ich erwarte schon sehnsüchtig auf die nächste Ausgabe und würde mich freuen, wenn ich Sie zu meinem Netzwerk hinzufügen würde. Dürfte, das hat er nämlich alles über Xing gemacht und natürlich bin ich jetzt mit ihm verdrahtet. Also so Feedback kommt immer wieder und ruhig weiter so,
das ganz
hören
toll,
wir gerne. Das hören wir wirklich gerne und gelegentlich lesen wir es ja dann auch mal in der Sendung vor. Ist ja das auch nicht so schlecht. Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir mit unserem Blog Personalien und Aktuelles. Was ist so passiert in der letzten Zeit? Was gab es an wichtigen Personalien? Da haben wir mal ein bisschen was zusammengetragen und wir starten mal mit dem Olaf Kaiser. Olaf Kaiser war lange, lange Zeit bei der Synaxon im Prinzip oder besser gesagt hat die iTeam gemacht und hat das Unternehmen dann verlassen. Und
wir berichteten im Frühjahr.
Im Frühjahr müsste das gewesen sein, genau. Und ja, jemand wie der Olaf Kaiser taucht natürlich nicht lange in den Untergrund ab, sondern er ist dann auch jetzt wieder aufgetaucht. Und zwar bei der Acmeo.
Sehr interessant. Acmeo hat neulich in München vor ungefähr 4 Wochen das neue Team oder sich als neues Team vorgestellt. Henning Meyer, die Isabel von Künsberg und natürlich Olaf Kaiser dann dabei. Man hat so den Plan präsentiert, Acmeo 2020, 5-Jahresplan gemacht in guter Tradition und
der auch ambitioniert ist,
der durchaus ambitioniert ist. Man möchte den Umsatz vervierfachen. Die Acmeo macht im Moment circa 9 Millionen, nicht ganz 9 Millionen Umsatz und möchte bis 2020 auf 40 Millionen kommen, rein mit Cloud-Geschäft, Cloud und Managed Services. Hat auch verschiedene Pläne gezeigt, wie man das machen möchte. Man möchte im Bestandsgeschäft wachsen. Man möchte
neue Kunden gewinnen.
Cross-Selling. Man möchte mit kleinen Systemhäusern wachsen. Man möchte mit neuen Produkten Cross-Selling wachsen. Da gab es einen Ansatz zu sagen, wir bieten an Backup zum Pauschalpreis Maschinen pro Maschine Volumen unabhängig, also Online-Backup. Und also das klang ganz spannend und man geht inzwischen an ein neues Segment, nämlich größere Systemhäuser mit größeren Kunden. Das soll die Isabel von Künsberg machen. Mhm. Olaf Kaiser kümmert sich um das bestehende Geschäft mit kleinen Systemhäusern und um da Ausbau, Up- und Cross-Selling und mehr Marketing und mehr Partner.
Zu der Zielgruppe hat er ja hervorragend.
Und zu der Zielgruppe, ne? hat er die super Erfahrung. Die Isabel von Künsberg kümmert sich um die großen Systemhäuser und das wird gar nicht so einfach. Die Einschätzung von allen dreien war, wir kennen dieses Systemhausgeschäft im kleinen Bereich sehr gut. Die kennen uns, wir verstehen die sehr gut, wir sprechen deren Sprache. Nur wenn man dann zu größeren Systemhäusern kommt, braucht man erstens andere Produkte, weil die natürlich auch größere Unternehmen bedienen. Und man muss mit denen auch anders sprechen, weil die Anforderungen sich total ändern. Beim kleinen Systemhaus, wenn man reingeht und sagt, man ist Acmeo und Folgendes tun wir, dann wird man sehr offen begrüßt und bei den Größeren ist das durchaus schwierig. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert.
Das ist natürlich auch ein Grund, dass die kleineren Andreas auch dann noch mehr Hilfestellung und Unterstützung benötigen als die Großen, die es im Zweifelsfall auch selber erledigen können. Insofern wird es natürlich schwieriger mit den Größeren.
Man muss ganz anders ans Thema rangehen, wobei ein Teil der Strategie ist, sich mit den kleineren Systemhäusern noch deutlich enger zu verzahnen. Die These vom Henning Meyer ist, eigentlich brauchen Systemhäuser keine Cloud-Dienste, die sie buchen können irgendwo, sondern eigentlich brauchen die eine Verzahnung der Cloud-Dienste in ihre Warenwirtschaft, also dass die dann gleich auch abrechnen können, dass sich das nahtlos die Cloud-Dienste nahtlos integrieren in die Systeme aus Systeme und dass die auch mit den Ticketing- und Service-Management-Tools interfacen. Ja. Genau. Mhm. Das heißt, die sagen, die Systemhäuser, gerade mittlere und kleine Systemhäuser, brauchen jemanden, der sie enabled, dieses Geschäft zu machen, weil von selber können sie es nicht. Und so geht die Acmeo ja auch her und macht Musterverträge, sehr viel Schulung.
Ja.
Und sie wollen ein neues Produkt bringen, das nennen sie Acmeo Middleware für Systemhäuser, was genau diese Schnittstellen zu den Systemhaus, ERP-Systemen und so weiter mitbringt.
Die sind also zumindest ganz zufrieden, soweit ich das verstanden habe, mit dem, was sie bis dato erreicht haben. Die Ziele sind ambitioniert. Markus, du hattest es auch gerade gesagt. Wie realistisch sind denn die Ziele? Hat da schon mal jemand drüber nachgedacht?
Also einige Partner hatten zumindest, bei Comteam war ich in der vergangenen Woche. War übrigens eine sehr schöne Veranstaltung. Kann ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Viele Leute getroffen, viele Systemhäuser. Da haben einige schon so ein bisschen gesagt, das ist aber wirklich ambitioniert und auch zu uns von der Presse gewandt. Guckt ihr dann auch mal nach, ob die es dann wirklich erreichen. Also auf der Partnerbasis, und da sind ja einige Comteam-Partner schon, die mit Acmeo Geschäfte machen, wurde das sehr, ja, hinterfragt schon. Das ist aber arg ambitioniert und schaffen die das denn? Und ich selber weiß ich nicht, welche Meinung da haben soll. Umsatz vervierfachen ist natürlich ambitioniert, aber wir gucken jetzt ja auch nicht in die Bücher oder können das Geschäftsmodell so genau drauf schauen. Wenn ihnen das gelingt, die größeren Systemhäuser an Bord zu holen, ist das sicherlich möglich. Daran denke ich, ist so ein Knackpunkt. Also aber wie gesagt, es wurde schon so ein bisschen gewundert über diese
Unterstellung. Also man wächst im Schnitt mit 43% über die letzten Jahre. Hatten die
Acmeos, hat man lineal angelegt.
Die Acmeos, ja, erzählt, haben sie ein Lineal angelegt und haben gedacht, da geht noch mehr. Sie hatten auch so ein paar Rechenbeispiele dabei, wie viele Häuser kaufen heute von uns, welche Dienstleistungen und was glauben wir, wie viele Häuser werden das werden und wie viel werden die ungefähr machen, was glauben wir, was mit Cross-Selling passiert,
ja, also ich,
und
ich,
über
ich,
neue Hersteller. Ich halte das nicht so furchtbar abwegig. Ich fand zwei Sachen erstaunlich. Das eine war, ich hätte eigentlich gedacht, dass Acmeo größer ist als 9 Millionen Umsatz, weil sie sehr laut im Markt unterwegs sind und sehr sichtbar. Da habe ich gedacht, wie 9 Millionen, das ist ja irgendwie, also ich hätte gedacht, die wären größer. Und auf der anderen Seite, was ich erstaunlich finde, Acmeo macht ja rein cloud-basierten Umsatz mit Cloud und Managed Services, die aus der Cloud kommen. Und da finde ich 9 Millionen schon gewaltig. Ich glaube nicht, dass die großen Distributoren, wenn man auf Cloud-Umsätze schaut und vielleicht Microsoft nicht unbedingt mit reinnimmt mit Office 365, tatsächlich auf so signifikante Umsatzvolumina kommen.
Also ich sehe das, da muss ich dir recht geben, Andreas. Also ich denke, A, muss man das mal ins Verhältnis setzen. Also 9 Millionen mit reinen Cloud-Umsätzen ist schon mal echt eine Hausnummer. Und ich denke zum Zweiten, dass für Acmeo natürlich auch die Zeit arbeitet. Also zum einen, das Thema Cloud wird immer mehr in die Nehmen reingetrieben. Es gibt natürlich viele, die jetzt noch vorsichtig sind oder die mal zaghaft damit beginnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber wer einmal drin ist und merkt, welche vielen Vorteile sowas natürlich auch bietet, der nimmt dann gerne natürlich auch nicht nur diesen einen Managed Service, für den er sich vielleicht zum Start mal interessiert und den nimmt, nehmen wir mal Backup beispielsweise oder ähnliches, sondern dann sagt dann, oh ja, da gibt's noch diesen Dienst und jenen Dienst, das funktioniert da alles ganz prima, ich habe nur eine monatliche Abrechnung, das klappt auch wunderbar und kann es viel besser verbuchen für mich, habe viel bessere Möglichkeiten, bin viel flexibler, ich kaufe nur das ein, was ich tatsächlich brauche. So gewinnt es natürlich an Fahrt und ich mag dieses Wort ja nicht so nennen, weil es wirklich überstrapaziert ist, aber das ist dieses Thema Skalierung dieses Geschäftsmodells, was die haben, ist natürlich mit dem, was sie an Leistung anbieten, viel, viel leichter, als wenn du da, was weiß ich, noch großartig Logistik aufbauen müsstest und sonstige Dinge an den Start bringen musst. Die haben ihr System am Laufen und müssen ja jetzt eigentlich nur, ja, dieses eben skalieren und das ist, denke ich, nicht so schwierig.
Jungs, Faktencheck. Ich habe nämlich gerade meine Aufzeichnung rausgesucht. Die Acmeo setzt im Moment, also 2015, stand jetzt vor 4 Wochen, 8,5 Millionen Euro um mit 1550 aktiven Partnern auf dem System. Man möchte in 2020 40 Millionen machen mit 2.500 bis 3.000 aktiven Partnern.
Das, also, heißt, das heißt, sind 1000 Partner mehr, oder?
Partnerzahl etwa 1000 bis verdoppelt, also nicht ganz verdoppelt. Mhm. Die Partnerzahl, das Partnerwachstum halte ich für durchaus realistisch.
Ja.
Viele mittlere und kleine Systemhäuser beschäftigen sich inzwischen mit Managed Services und überlegen, müssen wir selber oder sollen wir selber machen oder gehen wir auf irgendwie Systeme, die uns das extern anbieten. Sie wachsen mit 43%. Und dann hatte er noch zwei Zahlen gesagt, die auch ganz interessant waren. Man hat im Moment unter Betreuung, also im System aufgeschaltet, 35.000 Server und 150.000 Arbeitsplätze. Und der macht dann die Rechnung auf und sagt, okay, wenn wir ein Backup verkaufen pro Maschine, unabhängig vom Volumen für, den Preis habe ich vergessen, der war aber relativ überschaubar, und schaffen es auch nur 10% der Server und 10% der Arbeitsplätze zu anzuschließen, was ja eigentlich ein kleiner Schritt ist und was für die Systemhäuser schon massiver Mehrwert wäre, dann kommen wir sehr schön auf in diese Umsatzbereiche. Also insofern, ich finde das nicht komplett abwegig.
Und was du gerade gesagt hast mit dem im Vergleich zu den Broadlinern sehen. Ich habe mich vor kurzem mit Michael Dressen, dem Tech-Data-Chef in München, getroffen. Die stellen ja auf ihrem Kongress jetzt ihren Cloud-Marktplatz live. Der hat gemeint, das wird in der Anfangszeit unter der Wahrnehmungsschwelle mehr oder weniger die Umsätze laufen bei einer Tech-Data. Gut, die macht auch 2 Milliarden in Deutschland, aber das würde kein signifikanter Anteil in kürzerer Zeit werden. Ne? Insofern sind die 9 Millionen Distributionsgeschäfte über Cloud schon eine Hausnummer.
Ich denke halt auch, dass noch einer der wesentlichen Punkte ist, dass die Ogmeo sich sehr auf dieses Geschäft eben fokussiert, also anders als ein Broadliner, der das halt mit im Portfolio hat und auch mit anbieten muss. Die Ogmeo machen halt den ganzen Tag auch nichts anderes. Ihr kompletter Vertrieb ist nur darauf ausgerichtet, diese Sachen zu verkaufen. Die technische Weiterentwicklung geht nur in diese Richtung. Ich glaube, gerade zum Start ist eben diese extrem starke Fokussierung schon ein großer Vorteil, den man hat. Ja. Und gut. Wir werden sehen.
Heute haben sie gesagt, heute pro Tag, also die Runrate heute pro Tag, ein neuer aktiver Partner mit Rechnung. 20 im Monat.
Ja.
Und das ist schon eine ordentliche Schlagzeile,
finde ich. Ja.
Genau. Okay. Nächstes Thema.
Ja, ein quasi alter Bekannter hat die IT-Branche verlassen. Ich glaube, dass er in den wohlverdienten Ruhestand geht.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Das ist nämlich der Peter Dewald. Peter Dewald war jetzt viele lange Jahre Geschäftsführer bei Sage in Deutschland, hat dort das Geschäft auch sehr gut weiterentwickelt. Auch dort das Thema, alles muss irgendwie in die Cloud und cloudfähig gemacht werden. Das war, glaube ich, so der letzte große Akt, den er da vollzogen hat, und viele kennen ihn ja auch noch als Geschäftsführer von Apple.
Er war Geschäftsführer bei Apple und hatte die sehr undankbare Aufgabe, den Distributoren die Konditionen zu kürzen und das Konto abzuziehen.
Ja.
Und das war damals nicht sonderlich glücklich. Er war sehr engagiert für Apple und hat es dann irgendwann, ich glaube, dieser Schritt zu Sage war für den Peter Dewald ein sehr guter Schritt. Da hat er doch agieren können. Bei Apple bist du als deutscher Geschäftsführer, ja, also eher ausführendes Organ, würde ich mal sagen, als tatsächlich aktiv geschäftsgestaltend.
Richtig.
Das kann man
du
ruhig.
Würdest das anders sagen, Christian. Ich vermeide diese Ausdrucksweise.
Ich bitte das zu honorieren.
Okay, gut. Wenn du das so sagst.
Nur du, Mai. Der Peter Dewald ist ein sehr angenehmer Manager gewesen. Ich habe mit ihm eine Zeit lang sehr viel zu tun gehabt. Das war damals im Übergang von Apple zu Sage.
Zu Sage,
Und der hat bei Sage einen ganz, ganz aufgeräumten Eindruck gemacht. Das war schon gut.
Ja. Dann ist...
Wer auch einen aufgeräumten Eindruck gemacht hat, neulich am Telefon.
Wieso?
Nein, Matthias Lorz, da wolltest du doch gerade drauf abheben.
Achso, Matthias Lorz, ja. Da wollten wir auch gerade drauf
kommen. Ich drück nur vor.
Richtig, hatte der uns eine auch eine sehr nette E-Mail ja geschrieben.
Ja.
Der hat sich ziemlich verletzt gehabt, ein Unfall, ein Freizeitunfall im Prinzip, Sportunfall. Und und das Ganze ist auch ausgerechnet passiert, als er Channelcast gehört hat.
Ja.
War dann unterwegs, das hat er uns dann wissen lassen, aber geht soweit wieder gut, er ist munter unterwegs und ja, ihn hat's nach München verschlagen. Da sitzt nämlich sein neuer Arbeitgeber, und zwar ist es Hagemeyer. Hagemeyer wer in der Branche arbeitet, kennt die Hagemeyers vielleicht so ein bisschen oder den Hagemeyer so ein bisschen, ist im Prinzip quasi das Pendant zu dem, zu einer Tech-Data, zu einer Ingram Micro oder zu einer Alse, wenn man will, für den Elektrohandel oder Elektrofachhandel und dem Ganzen, was da außen rum gehört, das ist ja mittlerweile auch sehr vielschichtig. Also wir reden hier nicht nur über Lüsterklemmen, sondern wir reden da auch über LED-Beleuchtungen und so weiter und so fort. Also da gibt es auch viele andere Sachen. Und ja, da ist der Matthias Lorz jedenfalls jetzt als Geschäftsführer tätig. Und da beglückwünschen wir ihn natürlich einerseits und wünschen ihm vor allen Dingen auch viel Erfolg in seiner neuen Tätigkeit.
Absolut.
Und es gibt ja natürlich auch die Hoffnung, wenn er dann immer in München unterwegs ist, dass wir mal die Möglichkeit haben, mit ihm darüber zu sprechen, wenn er dann sich richtig eingearbeitet hat. Er wird auf alle Fälle, und da haben wir auch schon im Prinzip die Zusage, mal zu Gast sein in einem neuen Podcast. Einen neuen Podcast, den wir starten werden, und zwar zusammen mit dem Andreas Wenninger. Kennt vielleicht der ein oder andere auch von der Synaxon. Mit dem zusammen werde ich einen neuen Podcast oder einen zusätzlichen Podcast machen. Den kann man sich jetzt schon mal merken. Wir werden da ungefähr Mitte Oktober starten. Dieser Podcast wird heißen Warm und Hell. Und zwar ist es ein Podcast, in dem es rund um smarte Energiekonzepte geht. Wir werden alle möglichen oder mal versuchen, mögliche Wege zu beleuchten, wie man zu mehr Selbstbestimmtheit in Energiefragen kommt. Es geht also darum, wie schaffe ich es, Energiekosten zu senken? Und da wollen wir mal darüber berichten, was es da heute mittlerweile für Möglichkeiten gibt und uns natürlich auch Experten einladen. Es geht also einmal um das Thema Energieerzeugung, es geht um das Thema Energiespeicherung vor allen Dingen und auch um das Thema Energiesteuerung. Und wen sprechen wir da vorwiegend an? Also zum einen Immobilienbesitzer, zum anderen oder auch angehende Immobilienbesitzer. Idealerweise macht man sowas ja natürlich vorab in seiner Planung schon. Wir sprechen aber genauso auch Mieter und Unternehmer an, die sagen, wie kann ich denn meine Energiekosten senken? Was gibt's denn da mittlerweile für Möglichkeiten? Und ich war sehr erstaunt über das, was mir der Andreas Wenninger da im Vorfeld schon erzählt hat, was man heute mit moderner LED-Technologie, mit moderner Steuerungstechnologie, mit wirklich interessanten Speicherkonzepten schon leisten kann. Und das werden wir alles mal ein bisschen vorstellen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass sogenannte Infrarotheizungen, kennt es jemand? Kennt jemand eine Infrarotheizung?
Meine Großmutter hat sowas an der Decke gehabt, das hat dann rot geleuchtet. Ist das nicht, oder?
Nee, ja, so vom Prinzip her ein bisschen ähnlich, aber heute schauen die Dinger aus wie ein normales Gemälde oder wie ein normales Bild. Das kannst du dir ganz einfach in deine Wohnung reinhängen. Ist in Österreich der Renner schlechthin. Also alle Häuser, die dort gebaut werden, die machen sich nicht irgendwie mehr eine Zentralheizung rein. Oder Fußbodenheizung oder man macht es in Kombination und macht dann Infrarotheizung. Infrarotheizung hat den großen Vorteil, dass du nicht die Luft erwärmst, wie du es normalerweise machst mit einer Heizung und dann hast du dann oben heiße Luft und kalte Luft, sondern Infrarotheizung erwärmt die Körper. Das heißt, wenn du in einem Raum bist, du machst diese Infrarotheizung an und hast in 0, nichts, ist dir wohlig warm und wunderbar. Und das ist so eins der Technologien, über die wir mal sprechen werden. Und da gibt es noch viele andere. Ein Beispiel gebe ich vielleicht noch. Viele überlegen ja, wie sie es hinbekommen, ihr Haus zu vernetzen. Nachträglich ist natürlich immer schwieriger. WLAN funktioniert ja, aber auch nicht immer und überall. Was ich gelernt habe, es gibt beispielsweise intelligente Lüsterklemmen. Es gibt eine Lüsterklemme, die nimmt man, schraubt seine Steckdose auf, macht die dahinter rein, ja, in seinen Bestand ganz einfach, steckt die Steckdose wieder rein und ab sofort ist diese Steckdose WLAN-fähig. Kann man also nachrüsten. Also eine digitale, intelligente Lüsterklemme. Fand ich mal ganz interessant. Solche Sachen werden wir vorstellen, werden auch Produkte besprechen und so weiter. Und da werden wir auf alle Fälle den
Matthias Lorz auch mal. Ich spreche mit Matthias, die verkaufen ja lauter so Zeug.
Und den Günther Schüssel natürlich.
Diese LED-Geschichten. Ne?
Genau, also rund um das Thema. Wir werden irgendwann im Mitte Oktober, denke ich, starten. Und man findet uns dann auf in iTunes natürlich und auf unserer Webseite warmundhell.de. Kann man heute schon draufschauen, ist aber allerdings noch ein bisschen Baustelle. So, jetzt habe ich genügend Eigenwerbung gemacht.
Genau, wir müssen, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob ich nicht meine Kompetenzen überschreite, aber wir müssen, glaube ich, mal die Personalien zurückstellen, weil wir hier unseren ersten Gast haben und das G-Data-Management ja auch eng getaktet ist, was wir demnächst erwarten.
Genau. Genau, hier geht das jetzt Schlag auf Schlag gleich.
Ich wollte nur die Geschichte noch zu Ende erzählen, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, das hier zu placken. Aber wir begrüßen den Michael Krämer, der mittlerweile auch hier zugegen ist. Grüße dich.
Hallo zurück, ihr drei und die Hörer da draußen.
Jetzt ist natürlich die erste Frage, wo sind die Leoner?
Wir sind hier in Bochum und wie ihr alle wisst, ist GEDATA ja dafür bekannt, dass es auf der CeBIT reichlich wunderbares, leckeres, biologisch angebautes Essen gibt.
Ja, Bio-Limonade.
Und ich hatte eigentlich die Befürchtung, wenn ich den Leoner hier mitbringe, geht es mir wie damals in Amerika am Zoll, dass ich hier nicht reingelassen werde, ob der Lebensmittel, die ich aus dem Saarland hier einführe. Und deswegen habe ich mich nicht getraut, ein Schleppe gegen die Vorschriften. Von daher heute leider ohne Leoner. Aber immer noch so fröhlich und so herzlich wie üblich.
Obwohl, die Leone brauchen wir auch diesmal wirklich nicht. Da draußen war ein Burgerladen, ein Burgerwagen.
Der ist immer noch da.
Der ist immer noch da. Ja. Und der Burger war wirklich fantastisch. Ich hatte den vegetarischen Burger, der war deutlich besser als in diesen Burgerläden wie Hans im Glück oder sowas. Sogar wirklich sehr, sehr gute Qualität.
Mit Wege was?
Vegetaria.
Ja, das kennen wir nicht, Michael. Also für alle, die keine Stammhörer sind von Channelcast, nochmal ganz kurz zu Michael Krämer. Michael Krämer kommt, wie man so ein bisschen an Dialekt auch hört, und er hat es gerade selber schon gesagt, aus dem Saarland. Er ist der Chef von Krämer IT und das dominierende Systemhaus dort in der Gegend und dort in der Region, kann man fast sagen.
Und seit 30 Jahren GEDATA-Partner.
Wahrscheinlich seit 30 Jahren GEDATA-Partner.
35 Jahre. Wir sind immer unserer Zeit etwas voraus. Also,
du hattest eigentlich die Idee schon mitgebracht sozusagen und hattest dann den Kai Ficke und so nochmal angezeigt.
Damals bei dem Bier mit dem Andreas Löning habe ich gesagt, du musst da mal was machen.
Sehr gut. Nein, aber mal im Ernst, wie lange bist du schon GEDATA-Partner?
Also jetzt seit 10 Jahren.
Seit 10 Jahren. Und vorher?
Vorher hatten wir die Gelbe Macht.
Die gelbe Macht, Symantec, okay.
Die, glaube ich, jetzt vor einigen Jahren ja gesagt haben, sie machen keine Antiviren-Software mehr.
Ja.
Und damals war GEDATA im Business-Umfeld eigentlich noch nicht so verbreitet.
Das war nicht die natürliche Wahl für ein Systemhaus eigentlich vor 10 Jahren, GEDATA.
Also GEDATA im Business-Umfeld ist ja eigentlich, ich kann es nicht genau sagen, aber kurz davor erst gestartet.
Du erlaubst mal schnell, ich muss dir mal das Mikrofon ein bisschen hören.
Fummel mir mal am Mikrofon rum.
Dann hören wir auch besser.
Danach gestartet. Und es ist von Kunden an uns herangetragen worden, weil die ersten Testergebnisse da waren und ein Kunde gesagt hat, das hätte ich gerne. Und wir uns damals auch nicht ganz wohl gefühlt haben bei Symantec. Der Support war irgendwo in Holland. Auch wirklich ein großer Unterschied zu dem, was wir bei GEDATA kennengelernt haben. Und wir haben das damals für dieses eine Projekt getestet. Und wir sind da direkt in ein Problem reingelaufen. Also danach gab es ein Problem. Der Kunde war unzufrieden, der Server ist abgestürzt, also ganz, ganz schrecklich. Und da ist das passiert, was GEDATA für mich ausmacht. Es kam jemand zu uns, der hat uns besucht, als kleines Systemhaus damals vor 10 Jahren, und hat mit uns über das Problem gesprochen und hat Lösungen angeboten, also zu uns persönlich, Auge in Auge. Der hat auch nicht einen holländischen Dialekt, wie damals die Support-Mitarbeiter bei Symantec gesprochen. Der hat mir eine sehr einfache, gute und schnelle Lösung für dieses Problem angeboten. Und das war für uns eigentlich die Stunde, wo wir gesagt haben, GEDATA ist der Partner, der für uns da ist. Wir hatten damals ein Produkt gekauft, also ein Projektgeschäft. Und die haben nicht gesagt, wer seid ihr überhaupt, was wollt ihr? Sondern hat gesagt, okay, da ist was schiefgegangen. Lass uns doch jetzt gucken, wie gehen wir nach vorne, wie lösen wir das Problem und wie machen wir euch und euren Kunden wieder glücklich. Und das war die Geburtsstunde für uns und für die Partnerschaft mit GEDATA.
Wir hatten das gestern beim Bier ja schon mal besprochen, Christian Andreas, was du denn konkret für GEDATA verkaufst oder für Lösungen vertreibst. Sind das die Pakete aus der Sporttasche? Ist das die Netzwerkabsicherung bei Unternehmenskunden? Also welche Lösungen da im Fokus stehen?
Also bei uns Standard ist das die Managementkonsole zur Absicherung der kompletten Netzwerke. Ich glaube, da hat GEDATA auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, was die Einfachkeit und auch wirklich die Zuverlässigkeit der zentralen Verwaltung in Netzwerksystemen angeht. Das fängt natürlich immer an mit dem Grundvirenschutz auf jedem Client, bis hin halt zur Netzwerksecurity, zur Absicherung des Internetverkehrs, der Proxy, der dazwischen steht, die E-Mail-Absicherung. Das ist wahlweise je nach Bedarf und Geschmack des Kunden, was dort zum Einsatz kommt. Aber letztendlich sind es immer die Standard-Antiviren-Produkte, Client-Security, zentral gemanagt halt in der Konsole.
Du hattest gerade einen Punkt angesprochen, da würde ich nochmal ganz kurz nochmal darauf zurückkommen oder nochmal einsteigen. Du bist ja einerseits GData-Partner, du bist ja auch ein großer Wortmann-Partner.
Ja.
Auch schon lange, viele, viele lange Jahre. Da schimmert natürlich ein bisschen durch. Wortmann, deutscher Hersteller, deutscher Anbieter mit Sitz hier. GData, deutscher Anbieter mit Sitz hier. Und du hattest schon gesagt, da habe ich eben keinen Holländer am Telefon, der mir versucht, irgendwas zu verkaufen. Habe ich das so richtig rausgehört, dass das etwas für dich sehr Wichtiges ist bei der Auswahl der Anbieter, mit denen du zusammenarbeitest?
Absolut. Also ich bin ja eigentlich Botschafter des Saarlandes.
Ja.
Wenn es aber diesen Anbieter im Saarland nicht gibt, was leider immer häufiger vorkommt, dass wir im Saarland keinen eigenen Antivirenhersteller haben, ist die erste und beste Wahl für mich immer ein deutsches Unternehmen. Du hast jetzt Wortmann genannt. Das ist ein wichtiger Partner für uns. Die Tarux ist ein wichtiger Partner im Hardware-Umfeld. Wir haben aber auch ganz viele andere Partner. Wir haben lange Jahre mit LANcom zusammengearbeitet, im Router-Umfeld mit GData.
Und aus Aachen.
Ja. Wir haben hier extreme Vorteile. Also zum einen, es gibt ja die großen Aprints jetzt im Server-Business. Um da jetzt keine Namen mit zwei Buchstaben zu nennen, ist es aber so, da macht man 500.000 Umsatz, was für uns eine Riesennummer ist, und dann kriegt man da die Ansage, ja, dann darfst du dich schon mal bei uns auf der Webseite registrieren und wir nennen dich mal als Partner. Und das ist bei Wortmann etwas anderes und das ist bei GData genauso was anderes. Jetzt, wir machen zwar mittlerweile einen aus meiner Sicht sehr guten Umsatz mit GData, aber auch damals wurden wir ernst genommen. Es gab die persönlichen Gespräche und wenn wir ein Problem hatten, sind wir unabhängig von unserer Größe immer hervorragend betreut worden. Und man ist persönlich betreut worden. Es gab nicht ein Schema F, das irgendwo im Second oder Third Level angehangen war und dann machen wir das so oder machen wir das so oder rebooten Sie mal, sondern es sind immer wirklich Lösungen gefunden worden, die für uns den Erfolg gebracht haben und die uns auch immer geholfen haben, gegenüber dem Kunden die Qualität hochzuhalten. Und das ist das, was durch GData repräsentiert wird und grundsätzlich meiner Meinung nach mit deutschen Anbietern viel, viel besser realisiert werden kann als mit großen internationalen Konzernen, die uns nicht ernst nehmen und die auch wirklich unseren Markt nicht verstehen hier in Deutschland.
Ja, interessant. Wenn du schon mal die Möglichkeit hast, was würdest du dir denn von GData noch wünschen? Gibt es da etwas, was dir spontan einfällt? Oder sagst du, nee, passt soweit eigentlich alles?
Eigentlich bin ich mit dem, was GData bietet, sehr, sehr glücklich. Wir haben ja eine Partnerschaft auch im Bereich ServerEye. Wir haben eine enge technologische Verknüpfung, dass wir die Produkte von GData auch in unserer Monitoring-Lösung dann monitoren können.
Die ist in deinem eigenen Produkt dann, kann man die integrieren sozusagen?
Genau, dass man also sieht, okay, der Antivirus funktioniert, USV funktioniert, Server funktioniert und das über alle Kunden. Da haben wir schon sehr, sehr große Schritte gemacht. Das wäre jetzt für mich persönlich noch ein Punkt, wo ich sage, da könnten wir besser werden. Aber im Sinne des Partnerprogramms, im Sinne der Unterstützung, das, was GData nach außen hin bietet, ist es für uns eigentlich ja perfekt,
Wenn du mal so zurückspielst und dann fast forwardest, so über die letzten 10 Jahre, wie hat sich's denn entwickelt? Also vor 10 Jahren war GData im Unternehmensumfeld relativ wenig ein Thema. Heute hat sich's ja deutlich geändert. Man geht ja auch Richtung große Unternehmen bei GData. Die Ausrichtung hat sich ja deutlich auch erweitert. Wie stellt sich das für dich dar, die letzten 10 Jahre?
Also GData war für mich immer ich sag's jetzt mal saarländisch platt, ein Haufen guter Freunde. Also ich erkenne da viele, viele Dinge bei uns, dass wir wirklich einen Spirit im Unternehmen haben, den es auch bei GData gab. Ich weiß noch, die ersten Feste, die ich hier bei GData gemacht habe, war es so, dass der Tischkicker immer im Mittelpunkt stand. Mhm. Nicht nur auf der CeBIT, wo das jeder auch gesehen hat, sondern wenn wir hier waren, es gibt drüben ja die Bar, die GData-eigene Bar, da gab es neben guten Getränken auch immer spannende Tischkickerspiele. Der Ralf Benzmüller, der Entwicklungsleiter des Labors, übrigens ein ganz, ganz guter Mensch und allein, aufgrund der Tatsache, dass er aus dem Saarland stammt.
Stand eben übrigens mit uns zusammen an der Burgerbude.
Ja,
ist so ein großer mit Bart. Ja, ja.
Zu dem kann man aufschauen.
Der ist GData-Gesicht. Das ist eins der Gesichter von GData über viele Jahre.
Und also mit Ralf Benzmüller zu kickern ist übrigens ein Erlebnis, kann ich jedem nur empfehlen. Heute Abend sollten wir uns das mal gönnen. Aber das war GData früher. Aber GData ist natürlich in den letzten Jahren stark gewachsen durch die wirklich gute Qualität, durch die Produkte, auch durch den Service. Und da wird sich in einem Unternehmen immer viel verändern. Jetzt kann man drüber streiten, wo die Prioritäten beim Wachsen eines Unternehmens liegen. Ich persönlich bin der Meinung, der Spirit kann in diesem Unternehmen auch noch nach wie vor bleiben. Muss auch bleiben, aber natürlich den Umsatz zahlen und gerade wenn man Aktionäre dazu nimmt, auch sicherlich auf einem sehr wichtigen Platz, was die Unternehmensstruktur angeht und die Zukunft angeht. Aber da wünsche ich mir, dass auch der Spirit der vergangenen Jahre weiterhin erhalten bleibt und nicht nur die nackte Zahl, weil ich stehe im Systemhausumfeld auf dem Standpunkt, wenn ich das Geschäft, die Qualität und die Menschen im Vordergrund habe, kommen die Zahlen auch von alleine. Ja. Und das wird oft anders gesehen, dann braucht man Vertrieb, dann braucht man Druck und all diese Dinge. Es muss ein Gesamtbild sein und da hat sich Gedata in der letzten Zeit halt etwas von diesem Spirit hinweg entwickelt, was ich natürlich gerade auf den Partys mit Gedata sehr bedauere. Aber von der Professionalität her, der Produkte und der Service ist es natürlich nach wie vor wirklich absolut top.
Meine andere Frage, da ist die Überleitung ein bisschen schwer, die geht, da gibt es keine elegante, aber von Gedata zu einem anderen Thema, Thema Flüchtlinge. Wir hatten uns da bei Comteam voriges Wochenende unterhalten drüber, Michael. Du bietest ja einem Flüchtling aus Syrien die Chance, bei dir im Unternehmen mal reinzuschnuppern. Wie bist du auf die Idee gekommen und was ist deine Erfahrung und deine Einschätzung zu der Lage?
Also drauf gekommen bin ich, wie das immer so ist, durch persönliche Kontakte. Eine ehrenamtliche Helferin, die mich kennt, hat gesagt, ich habe da jemanden, der kennt sich mit IT aus, kannst du dem da nicht irgendwo helfen? Meine Grundeinstellung in dieser Flüchtlingsthematik ist, dass die erfolgreiche Zukunft nur durch eine wirklich nachhaltige Integration der Flüchtlinge in Deutschland zu meistern ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man in vielfältigen Schichten die Flüchtlinge hier mitnimmt, integriert, sie unterstützt. Und ich bin ein Freund davon, nicht, obwohl ich viel rede, ein Freund davon, eher zu handeln als zu reden. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann machen wir das. Wir nehmen den Rami, das ist der, um den es ja hier aktuell geht, bei uns auf, geben ihm die Chance, mal reinzuschnuppern, dass man für uns auch zu gucken, wie seine IT-Kenntnisse sind, wie tiefgehend sie sind und ob es da eine gemeinsame Zukunft gibt. Und das haben wir damals dann relativ schnell und unkompliziert gemacht. Und die Erfahrungen waren auch durchweg sehr, sehr positiv in diesem Umfeld.
Sehr gut. Ja, das ist auch schön zu hören. Also dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Ihr habt ja einen Blog und berichtet da auch regelmäßig über solche Sachen und kann man da in Facebook ja da ein Stück weit auch mitverfolgen, wie das weitergeht.
Ich möchte noch eins hinzufügen.
Ja.
Wir haben bei uns ein Projekt am Start und zwar ist die Sprache ja oft ein Problem der Integration. Mhm. Und ein befreundetes Softwareunternehmen von uns hat ein E-Learning-Produkt, dass sie kostenlos zur Verfügung stellen, damit jeder Flüchtling auch die Möglichkeit hat, auf seinem Smartphone schnell und unkompliziert in Alltagssituationen, ich gehe zum Arzt, ich gehe zum Rathaus, ich gehe irgendwo anders hin, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Und dieses Produkt ist bei uns auf der Webseite jetzt auch zu finden, sucht noch Sponsoren, um diese Lerninhalte möglichst nah an den Bedarf der Flüchtlinge orientiert einstellen zu können. Also das ist ein Charity-Projekt und falls da jemand Interesse hat, sich da zu engagieren, fände ich ganz, ganz toll, damit wir da möglichst schnell viele Inhalte in diesen Bereich reinbekommen.
Ja, alternativ gibt's übrigens, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, auch eine ganz tolle App, wo eigentlich so ziemlich alle Alltagsgegenstände, die man so regelmäßig braucht, im Prinzip nur als Bild dargestellt sind, die du auf der App auch verwenden kannst, wenn du sagst, ich hätte gerne ein Stück Brot oder ich brauche dieses und jenes, man das einfach in seiner eigenen Sprache eintippt und dann drauf zeigen kann schon mal, weil in der Tat ist natürlich die Verständigung eine der ganz große Herausforderung. Also Arabisch spricht halt hier auch niemand und ich war im Urlaub auf Kos und bin dann zusammen mit der Familie, auch mit den Kindern nach Kohlstadtmal gefahren, um mir mal persönlich ein Bild davon zu machen. Und habe dort also gesehen, wie die dort in den kleinen Biwakzelten untergebracht sind, ohne Boden auf dem Teer, keine erste Hilfe da, keine sanitären Einrichtungen da. Also wirklich beschämend von vorne bis hinten. Und ich denke, wir sollten da alle wirklich in die Hände spucken und schauen, dass wir dieses Thema hier mal vernünftig und anständig gebacken kriegen. Insofern finde ich solche Initiativen wie von dir immer toll und sehr lobenswert. Und dann weiterhin alles Gute. Und wir übergeben jetzt das Headset, weil mittlerweile im Studio sozusagen eingetroffen ist nämlich Kai Figge. Und der hat wahrscheinlich auch einen engen Zeitplan heute. Aber wenn wir noch eine Viertelstunde mit ihm sprechen können, wäre es natürlich super.
Es ist so wie immer, sobald ein wichtiger Mensch in den Raum betritt, ist der Quotensaarländer raus. Ich bedanke mich.
Das Schlusswort war von dir selber gewählt.
Ich bedanke mich für die Chance, hier wieder Gast sein zu sein. Es ist immer wieder schön.
Immer wieder gerne.
Markus, ich habe es leider vergessen, dass du noch nie den Leona von mir genießen konntest. Beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, verspreche ich dir ein Doppelweg. Okay. Ein Doppelweg, ein Leona und den Senf dazu und ansonsten viel Spaß mit Kai.
Ciao Jungs. Ja, danke. Ciao. So, dann Herr Figge, vielleicht setzen Sie sich besser dahin. Ich glaube, sonst wird das Kabel ein bisschen zu klapp.
Also Kai Figge ist Gründer und CFO von Gedata und hier der Hausherr sozusagen.
Genau. Können Sie was hören, Herr Figge?
Ja, wunderbar.
Danke. Das ist wunderbar. Wir hören Perfekt. Sie auch prima. Ja. Genau, einfach so drauflassen, dann passt es schon. Ja, Herr Figge, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum 30-Jährigen.
Vielen Dank.
Schön auch, dass Sie ein paar Minuten Zeit finden, mit uns ein bisschen über Gedata zu sprechen, vor allen Dingen auch die Historie. Sie sind ja, wie wir es heute früh auch schon gehört haben, ein Mann der ersten Stunde. Und ich habe gerade vorhin gesagt, also was uns beide zumindest schon mal zusammenführt, ist das Thema Atari ST. Ich habe mal gefragt so in die Runde, wer hatte eigentlich was, weil es gab ja im Prinzip zwei Fraktionen, es gab die ST-Leute und es gab die Commodore-Leute.
Ja.
Daran unterschied es sich. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie haben Sie denn mit Ihrem Partner da damals zusammengefunden? Also wie ging denn das eigentlich? Kannten Sie sich von der Schule her oder über Computerclub oder keine Ahnung?
Wir haben uns eigentlich über die Computer kennengelernt.
Tatsächlich?
Und, ja, und das war tatsächlich 1985 wurde ja der Atari ST vorgestellt. Damals war es noch nicht CeBIT, sondern es war noch Hannover Messe. Die CeBIT gab es erst ein Jahr später, ab 1986. Und da wurde dieses Gerät vorgestellt und wir waren sofort fasziniert. 68.000 16-Bit-Prozessor, Wahnsinn. Ne? Also die Features alleine haben uns total begeistert.
Ja, die haben gesagt, Oberfläche, die es damals gab. Ne?
Der Wahnsinn.
Tolle Schreibprogramme,
Maus Campus. Und ein Bildschirm mit einer tollen Auflösung und genial. Ja. Also da waren wir, das kam ja später, die ganze Software dafür. Genau. Und wir waren halt Teil dieser Bewegung, die dafür Software gemacht hat, weil wir auch so enthusiastisch waren für diese Technik. Und wir haben angefangen mit Tools. Der Andreas Lüning hat das kurz gezeigt. Also wir haben Tools gemacht, wo die Leute heute fragen, was ist das denn, wofür ist das gut? Diskettenmonitor. Das muss man erstmal einmal erklären, was das ist. Eine RAM-Disk.
Ja. Kennt heute auch wahrscheinlich kaum noch.
Kennt kein Mensch.
Wir haben eine sensationelle Technologie.
Ja, das war damals extrem wichtig.
Ja, absolut. Ja, genau. Ja. Ja, und daraus hat sich dann entwickelt, das Antiviren-Kit, das erste von Atari ST, was der Andreas Lüning 1987 entwickelt hat, weil er selber festgestellt hat, dass seine Diskettensammlung verseucht war mit einem Bootsektor-Virus. Aus heutiger Sicht eine ganz einfache Sache, aber das war die Entstehungsgeschichte.
Wo ich ja wenig drüber gelesen habe, vielleicht können Sie es einfach mal aufklären, woher kommt der Name G-Data? Warum G-Data?
G-Data ist eigentlich ein ganz willkürlicher Name.
Generisch.
Und das G, das ist interpretatorisch freigestellt. Ich habe schon die wildesten Interpretationen darüber gehört. Ich habe gesagt, alles richtig oder alles falsch.
Sie waren ja dann relativ lange im Unternehmen und haben das auch begleitet. Sie sind dann, glaube ich, vor etwa 5 Jahren haben sie sich zurückgezogen und sind in den Aufsichtsrat gewechselt, stimmt das?
Etwas eher
war es noch?
2007 bin ich in den Aufsichtsrat gewechselt. Und dann gab es ein paar Veränderungen im Vorstand, die dann dazu geführt haben, dass ich mich genötigt gefühlt habe, selber wieder in den Vorstand zu gehen. Und das bin ich jetzt seit gut 2 Jahren.
Ja. Wir haben gerade auch von Michael Krämer gehört, der gerade vorhin ja zu Gast war. Sie kennen ihn ja persönlich natürlich auch gut. Der hatte noch mal uns ein bisschen erzählt, warum er so gerne mit Gedata zusammenarbeitet oder warum Gedata in dem Bereich für ihn die erste Wahl ist. Und da hat er einen, finde ich, sehr interessanten Punkt genannt. Das war, Gedata ist ein deutscher Hersteller. Ich habe hier einfach Ansprechpartner vor Ort, die mir helfen. Das macht die Sache für ihn einfach viel, viel einfacher. Gedata ist im Moment, wenn ich es richtig verstanden habe, aber auch auf einer Internationalisierungsstrategie. Sie versuchen ja in anderen Ländern auch Fuß zu fassen. Glauben Sie, dass Sie dabei auch den Fokus, also das Deutschlandgeschäft an und für sich, so beibehalten können? Kann man das alles so voneinander trennen oder läuft man dann Gefahr, dass man sich jetzt so ein bisschen zerflettert?
Nein, ich denke, das kann man ganz gut trennen. Wir schauen uns die Länder genau an, die für uns interessant sind und versuchen da Strategien zu entwickeln. Das ist eigentlich unabhängig von dem Geschäft, was wir in Deutschland betreiben. Wir versuchen natürlich Dinge, die wir hier gelernt haben, woanders zu adaptieren, das klappt dann häufig noch nicht. Liegt in der Natur der Sache, aber man lernt dabei. Aber das sind eigentlich ganz unterschiedliche Geschäftsfelder. Das berührt sich gegenseitig relativ wenig.
Ja. Ist das mit einer der Aufgaben, die Natalia Kaspersky vorantreibt, die Internationalisierung?
Nein, das wäre sicher zu viel gesagt. Natalia Kaspersky hat uns einige Kontakte gemacht, würde ich sagen, einige interessante Kontakte, wo man jetzt sieht, ob was raus wird oder nicht. Aber an Natalia Kaspersky ist für mich das Entscheidende, dass sie aus der Praxis kommt. Mhm. Die ist halt auch ein Urgestein der IT-Security-Branche und der brauche ich nicht lange was erklären. Die versteht das, sie weiß sofort, worum es geht und hat dazu auch eine Meinung, mhm. eine fundierte Meinung und die ist dann häufig ganz ganz hilfreich auch. Mhm.
Mhm. Internationalisierung, lass uns vielleicht noch kurz dabei bleiben. Wie wichtig ist es denn für ein Unternehmen wie GData, die Internationalisierung voranzutreiben? Oder andersrum gesagt, wäre es denn für Sie perspektivisch vorstellbar, dass die GData sozusagen überlebensfähig bleibt, wenn sie nur nationalen oder sagen wir deutschsprachigen Charakter geprägt ist, wäre da das Unternehmen auf Dauer zu klein dafür und würde Gefahr laufen, von anderen Unternehmen vielleicht übernommen zu werden oder ähnliches?
Denn das ist genau der Punkt. Also die Internationalisierung ist für uns schon auch überlebenswichtig, würde ich sagen. Es ist für ein IT-Security-Unternehmen, ich glaube, in der heutigen Zeit nicht mehr möglich, sich so stark regional zu begrenzen auf eine Dachregion oder auch in Europa. IT-Security hat einfach keine Grenzen, mhm. logischerweise. Und deshalb muss man da international mitspielen, wenn man da weiter mitspielen will überhaupt. Mhm.
Jetzt, wo wir auch mal jemand hier sitzen haben, der einen wirklich fundierten Einblick hat in diese ganze Security-Branche, Security-Markt, ist so das eine Seite, aber wir haben es halt früher auch in der Keynote gehört. Es gibt eben auch die dunkle Seite, diejenigen, die daran arbeiten, Systeme auszuhebeln, sich Zugänge zu verschaffen, Daten mhm. zu stehlen und weiß der Teufel alles. Jeder kennt es natürlich auch. Da wollte ich Sie mal ein bisschen drum bitten, uns vielleicht mal eine Vorstellung davon zu geben, mit welchen Kräften und mit welchen Mächten wir es sozusagen zu tun haben. Also das ist ja alles immer irgendwie so diffus. Also da hört man ja, und die Chinesen machen da gerade wieder irgendwas, weil die oft dann mhm. auf irgendwelche Nationen beschränkt und dann gibt's wieder irgendwelche Hacker, die man dann in den Zeitungen irgendwo im Artikel liest, mhm. die so ganz typisch natürlich mit Kapuzen, mit ihrem Zipper da sitzen, ne? Immer dunkel angezogen, mit Sonnenbrille an irgendeinem Computer. Ich denke, das ist ja nicht wirklich die Realität. Mhm. Die Realität sieht ja wahrscheinlich ganz, ganz anders aus. Können Sie da mal ein bisschen was drüber erzählen?
Zunächst mal ist ja das Interessante daran oder das Faszinierende, ein Angriff oder ein Hack. Natürlich versucht man festzustellen, wo kommt das her? Wer steckt dahinter? Aber nirgendwo ist es ja leichter, falsche Spuren zu legen. Und das wird auch gemacht. Das haben wir festgestellt, dass in Malware Spuren drin sind, die sich aber dann nachher aufgrund anderer Spuren selbst verraten haben, dass das eine gelegte Spur war. Mhm. Also insofern muss man da ganz vorsichtig sein. Und das ist auch was mich überrascht, wenn ich höre, dass die USA sagen, wer uns angreift im IT-Bereich, wir schlagen zurück, unter Umständen auch nuklear. Ich frage mich, woher wollen die wissen, wer die angreift? Können die aus unserer Sicht nicht wissen. Mhm. Selbst der Angriff letztes Jahr Sony Pictures aus Nordkorea, naja, man muss sich schon fragen, ist Nordkorea zu sowas in der Lage oder war Sony vielleicht so schlecht aufgestellt, auch möglich? Mhm. Jahre vorher gab es auch den riesen Datenklau bei Sony. Mhm. Natürlich wird es so sein, dass auch solche Aufträge, vielleicht hat Nordkorea einen Auftrag gegeben an, nennen Sie jetzt mal wieder Chinesen, Russen oder wen auch immer, so etwas zu tun, ist einfach in der IT-Forensik sehr schwer nachzuvollziehen. Man kann nur sagen, da gibt es eine Spur, aber es ist unsicher.
Mhm. Und das, aber würden Sie unterschreiben, dass Bedrohungen aus dem Netz politischer geworden sind oder auch ein politisches Machtmittel geworden sind? Militärisch vielleicht ein bisschen überzogen, aber schon auf nationaler Ebene oder? Das hat sich ja schon stark verändert, finde ich.
Also das, ich denke mal, das hat man ganz stark gesehen. Spätestens seit Snowden weiß man ja sehr viel, was man vorher nicht wusste. Also vieles von dem, was Snowden enthüllt hat, war vorher, bevor er das enthüllt hat, waren Fantasien von vielen, haben gesagt, das sind Spinner, das sind Verschwörungstheoretiker. Aber es ist, das sieht man heute klar, es ist die Wahrheit. Und man sieht auch, welche Macht da drin steckt, wenn Länder, wenn Staaten da reingehen. Dann ist es, also jetzt am Beispiel NSA, keiner kann die Mauer so hochziehen, die Verteidigungsmauer, die haben immer eine höhere Leiter.
Mhm. Ja. Das muss man sich mal schon vor Augen halten. Mhm. Und ein Blick noch in die Zukunft gerichtet, da würde ich Sie auch noch mal um Ihre Einschätzung fragen wollen. Einer der großen Trends, von dem die Branche spricht, ist nicht nur die Digitalisierung, sondern auch das Thema Internet of Things. Mhm. Und steht bevor und wird ja überall auch untermauert, dass wir in naher Zukunft viele, viele Geräte haben, die miteinander vernetzen, die eigene IP-Adressen haben, die man Netze einbindet und, mhm. und. Da wird mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen Blümerand in der Magengegend, wenn man bedenkt, was es da heute schon für Möglichkeiten gibt. Wir haben es in der Keynote auch gehalten. Autos werden heute gehackt, Bremsen werden ausgeschaltet und. Also das ist ja dann wirklich schon lebensbedrohend, also wirklich schon gefährlich. Und man mag sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, was es bedeutet, wenn dieses ganze Thema Internet of Things ins Rollen kommt. Wie ist da Ihre Einschätzung zu dem Thema?
Also Internet of Things ist jetzt ein Buzzword, aber ja. das gibt's ja schon seit Jahren und das Auto, das Beispiel mit den Autos von Fiat Chrysler ist ein sehr gutes. Ich weiß, dass wir noch vor einem halben Jahr haben beim Lab zusammengesessen und hatten auch das Thema und dann kamen die und sagten, ja, da haben die Forscher sind in ich glaube Toyota Prius eingedrungen und haben den steuern können, aber dann über ein Kabel. Da haben wir gesagt, okay, mhm. bis da mal wirklich was passiert, das kann dauern. Insofern war ich zumindest hier auch echt überrascht, als ich das gehört habe, das sind Serienfahrzeuge, die in einer Stückzahl von, die haben 1,4 Millionen Autos zurückgerufen, auf der Straße waren,
ja.
dass die so eine Sicherheitslücke haben. Wahnsinn. Aber auch andere Dinge. Wir hatten vor, ich glaube, es war Anfang diesen Jahres, zum Beispiel hier in bei uns gleich nebenan in Duisburg, einen Hackerangriff auf ein Stahlwerk, auf einen Stahlkocher. Und die haben das Ding so plattgelegt, dass sie Millionenschaden hatten, nur durch den Hackerangriff. Andere Beispiele auch in der Medizintechnik ist ja auch gezeigt worden, wie Narkosegeräte manipuliert werden. Der CCC hat gezeigt, wie man Chemiewerke angreift. Das ist alles Realität.
Ja.
Das ist heute Realität und es ist zu befürchten, dass das nicht dabei bleibt, sondern dass das noch weitere Kreise zieht, gerade wenn wir sagen, Internet of Things auch in weitere Bereiche geht. Tatsache ist, dass vielfach die Security-Architektur, die man braucht, erstmal gar nicht eingebaut wird, sondern die Hersteller dann interessiert, möglichst schnell ein Produkt auf den Markt zu bringen, dass die und die Features hat. Und nachher stellt man fest, es ist angreifbar. Dann hat man mal ein Problem. Weil wenn man die Basis nicht geschaffen hat für Sicherheit, ist es nachher schwer zu kitten, mhm. abzudichten.
Ich stelle da mal eine provokante Frage in dem Bereich. Wäre es denn nicht eigentlich eine hoheitliche Aufgabe, also Aufgabe des Staates, seine Bürger davor zu schützen? Der Staat schützt uns ja vor vielen Dingen und sagt, mhm. wir haben Präventivmaßnahmen in diese und jene Richtung. Bis hin zu, dass man sagt, man baut Straßenbeleuchtung überall ein, damit nicht überall Dunkelheit herrscht und so. Mhm. Wäre es dann im Prinzip auch denkbar, dass der Staat hier bestimmte Mindestservices, wie auch immer, zur Verfügung stellen müsste, um seine Bürger besser zu schützen? Ja, oder sollte man das alles nach wie vor im Wirtschaftshand lassen, sozusagen? Ich weiß auch nicht.
Also das wäre ja was, aber dafür müsste der Staat so massiv aufrüsten.
Ja.
Also es ist ja dem Staat noch nicht mal möglich gewesen, das Merkel-Handy zu schützen. Insofern glaube ich, die also ich will es nicht so krass, aber die hinken schon ein bisschen hinten dran. Das hängt auch sicherlich mit den Ressourcen zusammen. Das hängt auch mit, das muss man auch sagen, mit Vergütung zusammen bei Staatsdiensten. Denen fällt es einfach schwer, gute Leute zu kriegen. Uns auch, klar, allen mhm. fällt das schwer, aber denen fällt es besonders schwer, das muss man sagen. Und also da, wenn man vom Staat was erwarten wollen würde, müssten die ihre Bemühungen vervielfachen. Und das ist nicht absehbar.
Wie gut ist denn die IT oder wie gut sind denn Systemhäuser aufgestellt, Stand heute, die mittelständische Wirtschaft zu sichern? Mhm. Also die mittelständische deutsche Wirtschaft. Bei Produkte gibt es ja einige, mhm. aber mhm. wie ist das vom Implementierungs-Know-how, Beratungs-Know-how? Mhm.
Also Systemhäuser, wir arbeiten ja indirekt über Systemhäuser. Und also wir stellen fest, dass die auf einem sehr guten Level sind, die Systemhäuser, um auch ihre Kunden zu schützen. Und von den Systemhäusern geht auch oft der Impuls aus für Schutz und für Verschlüsselung beispielsweise, ist ja ein großes mhm. Thema. Denn das ist ja das auch, was Snowden gesagt hat, Verschlüsselung hilft. Aber Verschlüsselung ist nicht einfach zu implementieren. Das wissen wir alle. Wenn wir eine asymmetrische Verschlüsselung haben, muss man unter Umständen dem User schon mal ein bisschen was zumuten und ein bisschen Schulung reinstecken. Und da sind wir noch nicht besonders weit gekommen, aus meiner Sicht. Okay. Verschlüsseln Sie Ihre E-Mails?
Nein. viel zu kompliziert. Ja, genau. Aber Frage zurück, verschlüsseln Sie?
Teilweise ja.
Tatsächlich.
Also das, was wichtig ist, verschlüsseln wir auch.
Ja. Verschlüsseln Sie?
Ja.
Okay.
Ja. Die meisten aber nicht in der Tat, muss ich sagen. Das ist auch einfach diese Public-Private-Key-Geschichte. Ja. Dazu muss man erstmal irgendwo eine Datenbank haben, die groß genug ist, dass da alle drin sind, die überhaupt ansprechen. Genau. Vorher macht es überhaupt keinen Sinn.
So, ja, was mich nur mal interessieren würde, eine ganz andere Frage, wie kommt man mit 20 Jahren dazu, eine Firma zu gründen? Also von meiner eigenen Lebenswirklichkeit war es mit 20 weit weg, gab es da sehr weit weg. Gab es da irgendwelche Vorbilder im Freundes- oder Familienkreis oder wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Nicht. Das war, also die Firma stand auch gar nicht im Vordergrund. Im Vordergrund stand dieser Computer und die Faszination dafür und zu sagen, wir machen dafür Software, wir wollen für diese Kiste Software machen und dann können wir die auch verkaufen, weil es war relativ einfach. Es gab so ein Heftchen, da waren 200 Atari-Händler in Deutschland drin, die konnte man relativ einfach adressieren. Also die Firma und was dahinter steckt und was daraus folgen würde, war uns in dem Moment überhaupt nicht bewusst. Gar nicht.
Also stand erst die Begeisterung für Computer und IT im Vordergrund.
Ja, total.
Und dann folgte
ein
Geschäftsmodell.
Genau. Genau.
Also im tiefsten seines Herzens, das kann man glaube ich sagen, ist der Herr Ficke auch ein Nerd.
Ja, wenn Sie so wollen. Ich bin so ein bisschen rausgezogen. Wir haben angefangen, wir konnten uns nur einen Computer leisten und ich durfte leider nicht programmieren und deswegen war ich dann derjenige, der alles andere tun durfte. Und so hat sich das entwickelt. Aber in der Tat, Faszination für IT ist nach wie vor ungebrochen, auch bei mir, ja.
Sehr gut. Gut, Herr Ficke, die Zeit ist schon abgelaufen und Sie haben, wie gesagt, heute auch einen ganz engen Zeitplan. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen.
Sehr gerne.
Schön, dass Sie da waren und sich die Zeit nehmen konnten, mal 20 Minuten uns zu plaudern und ein bisschen Einblick in die Historie gegeben haben von GData. Dann noch viel Erfolg heute.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, danke.
Alles Gute weiter. Ne?
Dankeschön. So, bis unser nächster Studiogast kommt. Könnten wir, wenn wir wollen, noch ein bisschen... Wir
sehen uns heute Abend.
Ja, bestimmt.
Auf ein Bier,
ja.
Ja. Hallo.
Genau, danke, ciao. Bevor unser nächster Gast kommt und damit auch unsere letzte, können wir ja noch ein bisschen die Personalien weitermachen, oder? Wo waren wir denn stehen geblieben?
Bei den Personalien stehen geblieben.
Ja, mittendrin, ja. Ich muss mal eine Kapitelmarke setzen hier, sonst geht es.
Setz doch mal eine Kapitelmarke.
Kraut und eine Kapitelmarke.
Ja, wir haben zwei interessante Distributionspersonalien anstehen und zwei interessante Microsoft-Personalien.
Ja, dann
Microsoft. Ex-Microsoft.
Dann schieß doch mal los.
Mit Microsoft hat das alles gar nichts zu tun und die beiden nächsten Personalien haben auch gar nichts mit Distribution zu tun, eigentlich.
Jetzt verwirrst du mich aber.
Entschuldigung. Dann mach du doch weiter. Du hast doch mit den Herren gesprochen.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir von den gleichen Personen reden.
Doch, ich glaube, wir reden von den gleichen. Ich sehe das Bild vom einen.
Ja, genau. Von dem einen, ja, das vor kürzlich dachte ich mal, was macht denn eigentlich Carsten Hartmann, der ja Devil-Gründer war und sich dann nach der Übernahme der durch die polnische Action ja aus dem Geschäft zurückgezogen hatte oder wurde. Und da hat man nichts mehr von ihm gehört. Und ich dachte mir, ich rufe doch mal an.
Fand ich total spannend, deine Initiative. Ja, absolut.
Da muss man eigentlich häufiger mal machen, dass man
mal
bei Menschen mal anruft. Er war auch ein bisschen erstaunt.
Echt, hat sich dich zu hören?
Ja, er war auch ein bisschen erstaunt, als ich da durchgeklingelt hatte. Gab ja auch keinen konkreten Anlass. Ich dachte, ach Herr Hartmann, wie geht's denn so? Was machen Sie denn so? Da kam ein bisschen ins Gespräch. Er ist ja nicht so, dass er da jetzt eine Stunde epochal erzählt. Wir haben dann kurz telefoniert und ja, es geht ihm gut und er ist aus der IT-Branche raus. Auch eine Sache, die man ja übrigens nicht oft hört von Leuten, die aus der IT-Branche, drin waren und aus der IT-Branche verschwinden. Und er hat jetzt, wie er in aller Bescheidenheit gesagt hat, eine kleine Immobilienfirma.
In Braunschweig.
In Braunschweig, namens, jetzt muss ich doch mal gucken, Projekt und Grund oder Haus und Grund? Projekt und Grund GmbH. Also eine kleine Immobilienfirma, die sie aber auch auf Supermarktprojektierung und so in diesem Bereich unterwegs
kleine
ist.
Kleine Supermärkte.
Also kleine Supermärkte.
Vielleicht.
Tante Emma Läden, wenn es die noch gibt. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er denn da mal zurückkommen will, irgendwie in die IT-Branche, in die Distributionsbranche. Ah, das will er nicht, hat er gesagt. Er hat keine Ambition. Er verfolgt das auch, die ganze Branche in Distribution nur noch am Rande. Mhm. Er hat mich dann so gefragt, was denn da so Neues gibt. Da habe ich ein kurzes Update gegeben. Also ist da auch nicht mehr so involviert oder interessiert dabei, war mein Eindruck.
Okay.
Ja, trotzdem interessant.
Und dann dachte ich mir, wenn man mit einem Ex-Devil mal telefoniert hat.
da war noch einer.
Da war noch einer, genau. Und das war ja der Axel Grotian, der nachdem sich Carsten Hartmann zum ersten Mal zurückgezogen hatte, glaube ich, oder auch, ja, genau, da war er CEO für...
Ja, der war Nachfolger vom Carsten Hartmann, genau. Als die Firma das erste Mal verkauft wurde, glaube ich, und Hartmann raus war.
Und er war ja dann lange im Zentrum gestanden von diesem IT-Umsatzsteuer-Geschichte. Da hat er ja auch ein bisschen zu leiden gehabt drunter. Ja. Wie das Ganze ausgegangen ist, überhaupt keine Ahnung, hat man da auch...
Es hat in Augsburg Verurteilungen gegeben. Auch von einem Devil, ich glaube Einkäufer, aber ich weiß es nicht mehr den Namen, weil das müssten wir mal recherchieren. Ja. Das wäre nämlich auch interessant, wie die Geschichte ausgegangen ist, weil sie hat einen Ausgang gehabt und es wurden tatsächlich Leute verurteilt.
Ja, da habe ich auch angerufen, da habe ich da mal geguckt. Erstmal konnte ja nicht irgendwo anrufen, sondern musste gucken, wo kann man denn anrufen. Habe da mal gegoogelt.
Wie bist du eigentlich auf Hartmann gekommen? Also ich meine, wo hast du die auf Nummer her? Oder war es die Handynummer von ihm, die alte?
Das war eine Handynummer.
Ach so, genau, seine alte. Hast du einfach mal draufgelegt?
Ja.
Mal schauen.
Oder ja, hast du ja gespeichert? Ja klar.
Ja,
man löscht das ja nicht.
Nein.
Nur weil einer seine Firma verkauft.
Handynummern nie löschen.
Niemals löschen.
Ist ja auch der Klassiker, dass wenn wer aus einer Firma verschwunden war aus irgendwelchen Gründen und du willst immer nachfragen, wieso, weshalb, warum.
Ruf auf dem Handy an,
ne? wenn die noch aktuell ist. Na, beim Axel Grotian musste man dann schon mal googeln. Dann war da ein Eintrag, dass er Mitglied der Geschäftsleitung geworden ist bei einem kleinen Wolfsburger Systemhaus namens BrainTech, laut Internet 13 Mitarbeiter und auf kleine und mittlere Firmenkunden spezialisiert. Leider konnte ich da keine weiteren Informationen einholen, weil er war gerade in Terminen, wie man so schön sagt, und wollte nicht mit mir reden.
Echt?
Ja.
Der Axel.
Ja,
und da habe ich dann gefragt,
wann er denn da mal, also am Empfang, wann er denn mal Zeit hätte für ein Gespräch. Darauf war die Antwort vielleicht morgen, aber das war ja um 10 Uhr morgens oder sowas. Also wenn dann im Laufe des Tages nicht mehr die Zeit ist für ein Telefongespräch, dachte ich mir auch, er hat jetzt keinen übersteigerten Bedarf an Publicity oder jetzt nochmal in die Öffentlichkeit zu kommen. Aber wie gesagt, er ist da bei diesem Systemhaus. Auch interessanter Sprung vom Großhandel, gerade aus dem Bereich Komponenten, Peripherie wie Devil und dann Systemhausgeschäft.
Ja.
Aber da ist er jetzt. Aber ich leider keine weiteren Infos. Vielleicht holen wir mal ein Telefongespräch nach. Ich weiß nicht, ob er auch einen Channelcast hört. Dann.
In welcher Position ist er da?
Tätig? Mitglied der Geschäftsleitung.
Mitglied der Geschäftsleitung.
Ah. Also nicht Führung, sondern Leitung.
Okay.
Okay. Kannte ich vorher auch nicht. BrainTech, wie gesagt, ein kleines Unternehmen.
Okay.
Genau, dann haben wir noch abschließend zwei Personalien, die wir schnell durchgehen könnten.
Die beiden
Ex-Microsoft-Personalien sozusagen, nämlich wieder aufgetaucht ist der Martin Berchtenbreiter, den kennt sicherlich auch noch viele, lange Zeit bei Microsoft gewesen. Dann in Sabbatical gegangen, war jetzt ein gutes Jahr, glaube ich, nicht visibel. Der ist jetzt jedenfalls als Geschäftsführer Vertrieb bei Versatel aufgetaucht und dort in Lohnenbrot. Und die zweite Personale, die noch erwähnenswert ist, ist der Achim Berg. Achim Berg kennen sicherlich auch viele. Telekom, dann später Microsoft gewesen. Das ist ja so ein Klassiker. Der Christian Illek ist ja auch von der Telekom gekommen, genau. Und dann zu Microsoft. Und glaube, es gibt noch viele andere Personal in der Richtung. Also die beiden Unternehmen, die verstehen sich ja da irgendwie offensichtlich ganz gut. Der Achim Berg ging dann zunächst mal in die USA, Microsoft USA, war ja dort eine Zeit lang, hat dort das Mobile-Geschäft gemacht und kehrte dann zurück nach Deutschland als Vorstandschef der Avato.
Richtig.
Bertelsmann-Tochter.
Und das war ein wenig glücklicher.
Genau.
Wenig glücklicher Einsatz.
Genau. Da war Matthias Lotz übrigens auch mal Avato, ne?
Da kam Matthias Lotz, von dort kam Matthias Lotz
zu also richtig.
Absolut, ja. Richtig. Was ich so ein bisschen fies fand, war die Bemerkung des Bertelsmann-Chefs. er findet es ja schade und wüsste gar nicht, warum das so wäre, dass Außenseiter, Konzern Außenseiter sich in Gütersloh immer so schwer tun.
Ja.
Wenn das mal nicht so viel Sand ist, dann weiß ich das auch nicht.
Genau, die haben da wirklich immer wieder Pech, dass ihre Vorstandsvorsitzenden nicht allzu lange da sind.
Dass diese Geschichten da in diese Geschichten da in Gütersloh, ich weiß auch nicht.
Ja,
aber das ist doch schon sehr eigentümlich.
Wenn du da nicht ein Eigengewächs bist, hast du wohl offensichtlich es
dann
auch nicht.
Dann bist du nicht in diesem Netzwerk.
Dann bist du nicht drin, ja.
Ich glaube, so ein Konzern entwickelt dann sowas Ähnliches wie ein Körper, wenn du ein Organ einsetzt beim Körper, wenn du Organ austauschst, zur Abstoßungsreaktion.
Da wollen
die nicht neue Niere, wer will das denn?
Genau.
Also das
Achenberg ist jetzt jedenfalls zumindest derzeit auch noch tätig als Aufsichtsrat bei der Giesecke & Devrient in München. Und er war im Übrigen auch noch bis Juli 2015 im Aufsichtsrat von der RTL Group. Das wusste ich allerdings auch nicht.
Hatte
ich auch nicht
mitbekommen. Aber bei Giesecke & Devrient, das finde ich schon interessant.
Aufsichtsräte kannst du ja in mehreren Unternehmen sein.
Ja, machen ja auch viele gerne.
Ja, klar. Aber ja. Giesecke & Devrient, das ist ja so ein alteingesessenes, bodenständiges Familienunternehmen, Druck, Geld und Personalausweise, glaube ich auch.
Ja, klar.
Ist schon ganz interessant.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Sitzt in München am Autobahnende in einem Palast, kann man das, glaube ich, nennen.
Ja, das ist fast schon eine gated Siedlung, kann man da fast schon
ja,
sagen.
Ja, das ist ein Riesengelände, verspiegelt und also wirklich tolles Gebäude.
Ob da so ein Jungdynamiker wie Achim Berg reinpasst? Na gut, ist ja Aufsichtsrat.
Ist ja Aufsichtsrat, ja, muss man schauen.
Ja. Da sagt man vielleicht, ja, wir haben auch so ganz hippe, junge, dynamische Manager bei uns an Bord. Schauen Sie, da hat Achim Berg,
unser Aufsichtsrat, ne? Aber die von Giesecke & Devrient hört man im Moment nicht so richtig viel Tolles. Das scheint irgendwie etwas langsam zu laufen und
Ja, ich glaube, dass da auch
nicht viele, sehr also ich glaub, die haben
viele Mitbewerber Bedarf, aufgeholt haben
Bedarf, in dem Bereich. Die haben Bedarf, was zu machen.
Ja, mit Sicherheit.
Ja. Da kann ich eine ganz schöne Schote erzählen, aus so ein bisschen aus dem Münchner Nähkästchen geplaudert. Bei Giesecke & Devrient, das ist am Mittleren Ring, und zwar dort, wo die Autobahn Richtung Passau anfängt.
Ja.
Gegenüber.
Riemer Autobahn, wie
man Riemer, schon sagt. Riemer Autobahn. Ich nenne die manchmal Bauernautobahn, weil die endet mitten auf dem Acker. Die ist nicht ganz fertig gebaut.
Das stimmt.
Und was ganz interessant ist, auf der anderen Straßenseite, ist die ESG gewesen. Die ESG ist ja ein Joint Venture gewesen von mehreren Großkonzernen, die sich auch so mit Rüstungstechnik und diesen Dingen beschäftigen. Die ESG hat dann, sehr relativ hohes, für Münchner Verhältnisse 55 Meter hohes, vielleicht Anfang der 70er Jahre schick zu nennendes Gebäude stehen gehabt, das die vor ein paar Jahren aufgegeben haben. Und es wird gerade abgerissen und man möchte da in München, für Münchner Verhältnisse auch wieder hoch, vier Häuser hinbauen. Das höchste wird, glaube ich, 70 Meter hoch. Also schon auch ganz ordentlich. Der Abriss ist im Moment. Es soll abgerissen werden bis Ende des Jahres. Und eigentlich müsste man diesen Turm, der da steht, sprengen. Ich glaube, das Ding ist voller Asbest. Also es ist nicht wirklich schön. Innen drin hat man es schon komplett ausgeräumt. Man müsste sprengen. Und die Anekdote mit Giesecke & Devrient ist, man kann es nicht sprengen, weil die Sprengung würde zu massive Erschütterungen verursachen und würde dann den Betrieb auf der anderen Straßenseite bei Giesecke & Devrient in der Druckerei stören. Und diese Sprengung kriegt man nicht versichert. Das heißt, das ganze Ding muss jetzt von Hand abgerissen werden.
Deswegen dauert es so lang.
Es ist echt interessant. Es dauert wirklich.
Ich fahre jeden Tag vorbei. Ich bin immer wieder erstaunt.
Ja. Ich sehe es auch. Und das sieht ja aus jetzt wie so ein leergeräumtes Bücherregal.
Genau,
man kann komplett durchschauen.
Ja, ja.
Es wird jetzt eingerüstet. Und ich habe neulich eine sehr bizarre Situation gesehen. Und zwar an einem Kran, der da steht, hing ein kleiner Minibagger. In dem Minibagger saß jemand und der pickte am Kran hängen von außen an diese Fassade dran. Ich habe mir das dann mal erklären lassen von interessanterweise Arbeitern des Konkurrenzabrissunternehmens. Und die haben dann auch gesagt, also das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Es ist durchaus diffizil und gefährlich, weil es darf ja nichts runterfallen, weil direkt vor der Haustür sozusagen die Autobahn vorbeigeht. Mhm. Es geht von Fahrradweg, ein Fußgängerweg, also es ist da, und es dürfen größere Trümmer auch nicht runterfallen, wegen der Erschütterung. Das heißt, das ist eine sehr, sehr diffizile Angelegenheit. Und die haben gesagt, den Abriss, das schaffen die anderen nie im Leben. Gut, das ist jetzt ein bisschen missgünstig, aber es ist in der Tat wirklich sehr interessant zu beobachten, wie da ein ganzes Areal platt gemacht wird, was so in den 70er Jahren großer Gewerbepark war, sehr modern, und jetzt dann wieder aufgebaut wird.
Okay.
So, das hat mit gar nichts was zu tun.
Ja, München wird jetzt weltstädtisch. Also wenn du da vom Osten, Münchner Osten jetzt reinkommst, dann in Zukunft, wenn das mal alles fertig ist.
Da sind ein paar Glaspaläste.
Dann ist das ja also so richtig ein Glaspaläst. Ja. Vom Münchner Norden haben wir es ja schon mit den beiden Towern.
Genau.
Das ist der Futschitzu mit unter anderem auch drin. Und Roland Berger ist da mit drin. Und Unify kommt jetzt
Unify
mit rein.
Unify zieht um. Fand ich total interessant, das jetzt zu hören. Du weißt das ja irgendwie schon länger, weil da ein Plakat hängt.
Ja.
Aber Unify zieht jetzt zu... Jetzt wollte ich gerade sagen, zu Fujitsu Siemens, das wäre jetzt ein
bisschen... Ja, das stimmt nicht ganz.
Das stimmt natürlich nicht ganz.
Nur noch Fujitsu.
Nur noch Fujitsu.
Nur noch Fujitsu,
ja. Fujitsu und Unify, die bei Siemens herausgelösten, verselbstständigten Organisationen, ziehen jetzt zusammen in die Twin Towers.
Genau.
Die Twins.
Ja, die Twins. So sieht's wohl aus.
Ja, so sieht's aus. In München ist viel los.
Stimmt. Andreas, ich habe hier ein Thema notiert, da finde ich, könnte man ganz gut mal mit einsteigen, weil wir da in den vergangenen Folgen auch schon immer wieder drüber gesprochen hatten. Und zwar, die Überschrift hier lautet: Notebook Retailers in Europe having difficulty clearing inventory.
Inventory, ja.
Genau.
Ja. Wir hatten ja in den vergangenen Folgen schon mehrfach über den PC-Markt gesprochen. Mhm. Markus hatte auch schon drüber geschrieben, da wurde ja schon einiges gesagt. Was wir festgestellt hatten, war, der Markt ist voller Notebooks und Desktop-PCs. Letztes Jahr hatten wir
ein sehr starkes... Na, erstmal gab es einen großen Einbruch.
Letztes Jahr hatten wir ein sehr starkes Jahr. Mhm. Der Desktop-Markt war ja seit Jahren wieder gewachsen, und zwar massiv gewachsen. Einige Hersteller haben das als Trend gesehen, der sich langfristig fortsetzt.
Die Marktforscher haben das als Trend gesehen.
So ein Marktforscher sagt gern mal, hier geht was. Und
aber wie auch immer, hat jedenfalls nicht gestimmt.
Na, es schaukelt sich ja gegenseitig immer hoch. Das heißt, der Hersteller meldet Zahlen, die toll sind. Dann sagt der Marktforscher aufgrund dieser Zahlen, die gemeldet werden, ist ja toll. Was willst du nächstes Jahr machen? 5% mehr oder 10% mehr? Und so schaukelt sich das hoch. Dann konstatieren die gegenseitig Trends, und dann, wenn der Trend ausbleibt, wird's ganz fürchterlich. Und dieser ist ja so gekommen. PC-Markt ist rückläufig in sämtlichen Segmenten, außer, ich glaube, in diesen 2-in-1 und Convertible-Geräten. Da wächst er, aber halt auf einem
ist ein kleinerer
auf
Markt.
Einem sehr sehr niedrigen auf einem sehr niedrigen Niveau, allerdings sehr schnell. Allerdings sitzen die Hersteller auf Bergen von
beliebig viel Ware.
Auf beliebig viel Ware und der Kanal auch. Wir hatten es ja schon mehrfach angesprochen, dass es so ist. Interessant ist, dass die Situation in Europa tatsächlich jetzt thematisiert wurde von der DigiTimes in Taiwan, von denen nämlich eben dieser Artikel stammt, den Christian zitiert hat. Die Notebook-Retailer in Europa haben Schwierigkeiten, Ware abzusetzen.
Ja.
Inzwischen hat sich HP auch zur Situation geäußert. HP ist selber mit sehr, sehr viel Ware im Channel unterwegs. Und Dion Weisler, ich glaube, du hattest drüber geschrieben, Markus.
Der künftige
Dion
Chef Weisler, der PC- und Druckersparte.
Genau, der künftige Chef von HP Inc., das heißt Drucker- und PC-Sparte, hat gesagt: Freunde, wenn wir Windows 10 verkaufen wollen, wenn Windows 10 irgendeinen Impact haben soll, dann müssen wir allesamt die Ärmel hochkrempeln und die Windows 8 Maschinen, die noch unterwegs sind, abverkaufen. Und tatsächlich
durchgespült, wenn man das übersetzen kann, hat er sogar das Problem genannt. Da muss diese Windows 8 Dinger, die müssen dann weggespült oder durchgespült werden. Die Kollegen in UK hatten das dann schon mit einer Illustration von einer Toilettenspülung, den Artikel unterlegt. Also das muss da durchgespült werden und dann geht's weiter.
Und das ist im Moment noch überhaupt nicht absehbar.
Bis Weihnachten soll das Problem gerade mit der gab es jetzt eine ganz neue Studie von Kontext, dass das bis Weihnachten das Problem mit den Windows 8 Lagerbeständen anhalten soll in vielen Ländern.
Das glaube ich. Ich sag euch,
geht eins, noch länger, meine ich.
Nach Weihnachten ab Januar wird meines Erachtens so massiv abgewertet, dass es einigen Herstellern richtig nass reingehen wird. Mhm.
Es war auch eine interessante Zahl von Kontext, wie viele PCs in der ersten Woche nach dem Launchtermin von Windows 10 mit vorinstalliertem Windows 10 Betriebssystem verkauft worden. Über die gesamte westeuropäische Distribution 150.
Ja, ich wollte gerade sagen,
so gut wie nicht, es wird ja nichts mit Windows 10 ausgeliefert. Ja.
Jetzt also geht es los.
Wer Lagerbestände hat,
schiebt
nichts mit Windows 10 nach. Das geht nicht.
Zumindest jetzt von den großen Anbietern. Ja. Um da nochmal darauf zurückzukommen, wie es ein Wortmann jetzt gerade für sich hält, ist wahrscheinlich anders. Beim Wortmann kann ich wahrscheinlich Windows 10
also bei Wortmann,
PCs bestellen. Also
die Wortmanns sind die normalerweise so sehr konservativ in ihrem Forecasting und produzieren nicht massiv auf Halde. Interessant ist, die Situation ist bei Desktops ganz ähnlich. Auch interessant ist, die Situation muss bei Servern, zumindest in Teilen und bei einigen Herstellern, ebenfalls sehr massiv sein. Das sind Informationen, die wir erhalten haben aus einem Gespräch, was wir in München neulich hatten, mit einem größeren Hersteller, der meint, wir haben das Problem nicht. Wir können da ein bisschen den Markt anheizen. Mhm. Wir müssen nicht abwerten, andere werden abwerten müssen. Die Blitzrecherche ein bisschen rund ums Thema ging dann so, dass zumindest bei HP, die im PC-Markt ja sehr viel auf Halde haben, tatsächlich auf vielen Server-SKUs Lieferzeiten sind. Und das war bis vor kurzem nicht so. Das heißt, die haben anscheinend im Vorfeld der Trennung der Unternehmen ihre Lagerbestände relativ zurückgefahren und haben das ganz gut im Griff. Ich glaube, bei anderen ist das nicht so.
Oliver Kaiser, der salopp gesagt Broadline-Chef, ist ja nicht seine genaue Amtsbezeichnung,
von Techdata,
mit dem hatte ich telefoniert, der hatte gemeint, das Channel-Loading mit der neuen Windows 10 war es gerade angelaufen und erst im Oktober, November abgeschlossen. Sprich, dann sind die Lager sowieso mit Windows 10 vorinstalliert, erst gefüllt.
Ich halte das auch für sehr optimistisch, die Einschätzung. Ich meine, Microsoft hat ja durch die Upgrade-Policy, das heißt, wer jetzt eine Windows 7 oder 8 Maschine kauft, und es wird ja noch sehr viel Windows 7 Dual-Load verkauft, das ist ja eigentlich Standard, was im Moment geht, kann dann ab Registrierung ein Jahr lang frei auf Windows 10 updaten. Das machen auch viele.
Ja, natürlich.
Und es wäre auch Quatsch, das anders zu machen. Und es ist auch richtig, dass Microsoft diesen Wahnsinn nicht unterstützt, den da einzelne Hersteller angestoßen haben. Ich glaube, Anfang nächsten Jahres werden wir echt bei einigen PC-Herstellern wirklich mitten im Tal der Tränen sitzen und es wird ganz, ganz traurig
wieder werden. Einmal, ja.
Es wird ganz traurig werden und ich glaube, es wird vermutlich auch nochmal einen Konsolidierungsschub geben.
Das war ja ein schönes Statement von Michael Dell kürzlich.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Ja, der hat gemeint, es gibt nur drei, also er hat den Konsolidierungsprozess auch vorausgesagt und hat gesagt, letztendlich gibt es drei große Player, die den Markt dominieren werden. Er hat nicht gesagt, die bleiben alleine übrig, aber die haben einen Marktanteil 80% plus. Und zwar ist das Lenovo, HP und überraschenderweise auch Dell. Und die anderen werden massiv Probleme bekommen aufgrund dieses Marktrückgangs des Allgemeinen. Und da gibt es ja auch schon länger die Diskussionen. Toshiba wird häufig genannt, die auch nachdem in einigen Ländern schon vor einem Jahr war es, glaube ich, aus dem Consumer-Geschäft sich zurückgezogen haben, in einigen nicht, dann wieder doch Consumer machen wollten. Und nach dem Bilanzskandal heißt es, dass man auch sich von bestimmten Geschäftssegmenten zurückziehen will und da wird auch immer das PC-Geschäft genannt, was für einen ODM-Hersteller aus Asien vielleicht attraktiv wäre, um schnell
auf Markengeräte zu
kommen. Um schnell eine Marke zu etablieren. Mhm.
Also ich habe ja kürzlich die Gabi Pohl getroffen und natürlich auch darauf angesprochen, was geht da, weil die sagt, wir expandieren. Und die war aber da also relativ entspannt und hat gesagt, ja, die Finanzskandal in Japan ist natürlich schon belastend, aber es schlägt wenig auf ihr deutsches Tagesgeschäft durch und sie bauen den Channel im Moment aus, aber man weiß halt auch nicht, welche Stückzahlen dann letztendlich dahinterstehen und es müssen massive Stückzahlen dahinterstehen. Allein, dass man von den Komponentenherstellern und von Microsoft wirklich auch konkurrenzfähige Preise bekommt.
Gianfranco Lanci hat übrigens genau das Gleiche gesagt, hatte ich vergessen.
Lanci, das habe ich auch gelesen.
Dass eine Konsolidierung kommen wird im PC-Geschäft und Windows 10 würde den Markt von sich aus alleine nicht groß beleben und dass es deswegen auch zu einer Konsolidierung kommt.
Nachdem er den ganzen Markt mit seinen Maschinen zugestellt hat,
Hat er es gemacht, sowas?
Hat er gemacht. Das macht er immer.
Macht er immer.
Das macht er immer. Das hat er auch bei seinem letzten Arbeitgeber schon.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich ganz genau.
Ist ein Reflex sozusagen.
Ist ein Reflex.
Ist gelernt.
Ist ein Reflex, ja.
Ist gelernt.
Gelerntes Handwerk. Ja. Hat er bei Acer schon so gemacht.
Man muss zuerst Lagerdruck erzeugen.
Genau.
Und dann presst es die Maschinen zum Kunden.
Genau.
Alte Schule.
Ja. Hat aber nicht wirklich funktioniert.
Naja, für eine Zeit hat das gut funktioniert und für eine Zeit hat das dann sehr große Falten im Teppich verursacht, sage ich mal.
Genau. Nenn
ich das mal. Ist auch einer drüber gestolpert.
Das hast du jetzt gut ausgedrückt.
Über so eine Teppichfalte. Und ich denke, es wird, ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt auf unsere Sendung im Frühjahr, so Januar, Februar, März Sendung. Das wird schon sehr spannend werden.
Okay.
Könnten wir eigentlich mal von der CeBIT senden, oder?
Von der CeBIT?
Ja. Sollen wir von der CeBIT senden?
Aus dem hatten wir ja immer wieder mal vor, aber.
Also die CeBIT war bis jetzt nicht so richtig daran interessiert, dass wir das senden.
Du musst beim Steffen mal anrufen, Steffen Buck.
Ja, das.
Ach so, ja, gut. Ja.
Kann man ja mal fragen. Also das überlegen wir noch. Wobei ich war das letzte Jahr, hatte dieses Jahr wirklich nicht die ganze Zeit auf der CeBIT. Das ist echt neu.
Ja, das hat mich auch erstaunt. Ich war
entsetzt. Hast du viel versäumt? Oder hast du das Gefühl, dass du viel versäumt hast?
Wenn man vorgeht, weiß man ja meistens nicht, was man versäumt hat.
Ja, gut, im Nachgang kriegst du es ja dann meistens doch noch
irgendwo ein bisschen mit. Ja, normal kriegst du das Brühwarm aufs Butterbrot geschmiert, was ich verpasst habe.
Ja.
Und was auch wirklich schade ist, dass ich es verpasst
habe. Du warst bei der API-Party zum Beispiel.
Genau, die API-Party. Muss ich sagen, die API-Party habe ich wirklich verpasst und das finde ich schade.
API-Party
ist echt immer eins der Highlights.
Die API-Party.
Triffst du jeden?
Ja, es ist bumsvoll gewesen. Natürlich auch, ist auch lustig, die Vorbereitungen zu sehen, bevor API die Party macht an den Ständen im Planet Reseller. Das ist so ungefähr, als ob
jetzt... Man nagelt die Fensterscheiben
zu. Ja, als ob die Flut kommt oder die Aufstände im Ghetto. Jedenfalls wird alles mit Holzbrettern vernagelt.
Ja.
Und dann kommt die große API-Flut.
Genau. Ja, Wahnsinn.
Bleiben wir vielleicht noch kurz bei Hardware. Wir haben gerade über das PC-Geschäft, Notebook-Geschäft gesprochen.
Ich finde Hardware ja irgendwie was ganz Komisches.
Ich denke, du magst Hardware und magst keine Software, dachte ich immer.
Ja, dann kann man nicht so sagen.
So Hardware-lastig, dachte ich.
Echt?
Ja.
Mei.
Wir reden noch kurz über...
Was soll man denn drüber reden?
Wir reden jedenfalls noch kurz über Surface, Markus. Da gab's
ja auch... Also ich finde das Thema ja völlig überbewertet.
Welches Thema? Das Thema Surface?
Das Thema, was jetzt kommt.
Ja, das ist das Thema Surface.
Ja, eben.
Das findest du überbewertet.
Nein, das, was jetzt kommt, finde ich überbewertet. Sag ich gleich.
Du weißt ja gar nicht, was kommt.
Oh ja, sicher. Ich kenne euch doch schon seit länger als 10 Minuten.
Also die Überschrift lautet jedenfalls, Microsoft, Dell und HP vertreiben das Microsoft Surface direkt. Markus.
Das ist ja eine Sache. Nein, die...
ist ja ein Ding.
Nein, dieser Surface-Vertrieb, der ist, das ist ja schon eine epochale Geschichte.
War ja der Start ganz schwierig.
Ja, es war erstmal ging das dann nur von Microsoft direkt.
Ja.
Dann durfte es ganz wenige Systemhäuser vertreiben, das Surface, ne,
im B2B. Ich glaube 4 oder 5.
4 oder 5, unter anderem Bechtle. Ich müsste jetzt nachgucken, wer die anderen sind, 4 oder 5. Durften dann Surface vertreiben, was im Channel ja auch schon, ja, sagen wir mal netterweise kontrovers diskutiert wurde, dass die das dürfen und sonst, es liegt ja eigentlich nahe, dann ein bisschen größeren Vertriebspot aufzumachen, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil das Produkt sich ja jetzt nicht so schlecht verkauft hat.
Das ist kein absolutes Nischenprodukt.
Genau.
Ja. Und auf der letzten Partnerkonferenz, wann war die? Vor 2 Monaten in den USA, hat dann Microsoft gesagt, sie wollen den Surface-Kanal groß erweitern und Tausende von neuen Partnern mit ins Boot holen.
Genau, deswegen darf jetzt Dell und HP die auch direkt verkaufen, oder?
Das war dann der dritte Schritt, nachdem sie gesagt haben, jetzt also erstmal durften es nur eine Handvoll Systemhäuser pro Land verkaufen und über den Microsoft Shop natürlich direkt. Und dann jetzt wird das große Channel-Fass aufgemacht. Und dann fand ich schon etwas überraschend, dass dann gesagt wurde, okay, jetzt dürfen es auch HP und Dell vertreiben das Surface jetzt über ihre Direktvertriebsorganisation im Unternehmensumfeld.
Mhm.
Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich von Microsoft etwas fragwürdig oder muss man schon mal kritisch gucken. Erst darf es kaum Partner vertreiben, dann sollen es viele tausend vertreiben und eine Woche später wird gesagt, jetzt machen es HP und Dell direkt im Unternehmensumfeld. Ne? Halte ich für schwierig. auch von der HP und Dell Situation. Auch HP hat ja eigene Geräte. Insofern auch da ein bisschen, ja, muss denn das unbedingt an der Surface sein, wenn man eigene Geräte hat. Es hieß ja dann schon, stellen jetzt ihre eigene Produktentwicklung im Bereich Tablet ein. Haben sie gesagt, nein, da gibt es auch weitere. Und die halten natürlich, so wie es Andreas auch jetzt tut, den Ball natürlich ein bisschen flach. Die sagen, ja, da haben unsere Vertriebler, das kommt da ins Produktportfolio unserer Direktvertriebsorganisation mit rein. Aber die werden jetzt auch nicht den ganzen Tag damit beschäftigt sein, Surface zu vertreiben, ne? Sondern das ist da halt ein Produkt unter vielen im Direktvertrieb. Aber wie gesagt, ich finde es schon etwas, diese Vertriebspolitik vom Surface, von es darf gar kein Partner, dann sonst Tausende und dann HP und Dell auch noch, schon etwas, Microsoft hat es, glaube ich, damit begründet, wir haben ja keine Erfahrung bislang mit dem Hardwarevertrieb und machen das deswegen so ein bisschen Stück scheibchenweise.
Da hätte es ein paar Leute gegeben oder Unternehmen gegeben, die man da fragen kann, wie das geht.
Also mich würde mal
interessieren. Also außerdem haben sie ja Hardware. Ich meine, die haben ja von der nicht PlayStation, Gott, das ist Xbox und
sonstiges Zeug. Ne?
Gibt's ja einen Haufen Zeug.
Hardware. Mäuse, ja. Microsoft ist da
Zubehör.
Nummer 3 im
Markt. Also die Ausrede hätte ich nicht gelten lassen.
Was mich mal interessieren würde, ist, wer ist eigentlich für Surface, für den Vertrieb zuständig? Wer macht das?
In Deutschland oder
in überhaupt? Deutschland und auch weltweit. Also wer ist der Mensch, der diese Entscheidungen
trifft? Warum möchtest du ihn mal persönlich anrufen?
Ich würde gern mal mit dem reden.
Also in Deutschland
ich würde wirklich gern mal fragen.
Das ist eine gute Frage. In Deutschland, der Gregor Bieler, der das Hardware-Geschäft in Deutschland
hat, der macht Consumer-Hardware.
Genau.
Das ist nicht Unternehmen.
Das ist Surface in die...
Das ist nicht Surface,
oder? Nein.
Wer macht denn das?
Keine Ahnung.
Macht das überhaupt jemand in Deutschland oder drücken die das von Amerika direkt irgendwie in
die Länder? Wir können ja die 0800er-Nummer von Microsoft mal
anrufen. Von der Microsoft-Pressestelle. Ja, 0800, haben Sie eine Frage zum Surface?
Oder eine CDS. Genau. Oder ich schreibe mal eine E-Mail heute, presse@microsoft.de.
Ja, das ist ganz hervorragend, die Idee, Markus.
Mach das doch jetzt, vielleicht kommt er bis zum Ende der Sendung noch
eine Antwort. Oh ja, dann mache ich das.
Ja, schreib mal.
Dann redet mal kurz weiter, ich bin nämlich nicht multitaskingfähig, ich schreibe jetzt die E-Mail.
Schreib mal eine E-Mail an.
Dann stelle ich die nächste
Meldung an die Microsoft Pressestelle. Und ich halte das Thema, ich finde dieses Surface-Vertriebsthema sowieso ein ganz eigenartiges.
Presse@microsoft.de oder .com? Muss da doch mal nach.
.de wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich .de. Also die Surface ist auf die Welt gekommen, völlig ohne Not.
Ja, das war,
weil Balmer
stinkig war,
ungeduldig war und weil Microsoft es vorher nicht geschafft hat, ein vernünftiges Tablet-Betriebssystem auf den Markt zu bringen, wo es einfach gewesen wäre, Tablets für zu bauen, sondern es war alles kompliziert, es war ressourcenhungrig. Tabletbau war Raketenwissenschaft, die OEMs hatten keinen Bock drauf, was ich absolut verstehen kann. Dann kommt Balmer und macht das Ding und drückt das in den Markt und keiner wusste eigentlich, dann waren alle OEMs sauer. Und jetzt geht das irgendwie, jetzt dümpelt das wabert irgendwie so außerhalb von allem, was Microsoft sonst so macht. Das läuft ja völlig quer zu allem, was die sonst so machen, zu der normalen Hardware, die haben, zu den Xbox-Geschichten. aber auch zu den Betriebssystemen und Server und sonstigen Softwaregeschichten. Das ist irgendwie es ist das Produkt eines Wutanfalls.
Ja.
Und es ist in dem Zustand geblieben und jetzt wabert's als schlechte Stimmung irgendwie bei Microsoft durch den Kanal.
Und keiner fühlt sich so richtig zuständig dafür, ja. Das stimmt natürlich schon.
Oder kommt mir das nur so vor?
Nee, das kommt dir nicht nur so vor. Interessant ist ja, dass man ein Stück weit von dem Erfolg dieses Produktes auch überrascht wurde. Ich glaube, eigentlich sollte das ja nur mal eine Demonstration sein, so hat es Balmer ja ein Stück weit auch gemeint. Wenn man sagt, seht ihr, so kann man so ein Ding bauen und so hat es auszusehen. Jetzt geht mal bitte alle in eure Büros, entwickelt selber etwas in der Art und dann können wir das wieder weiterverkaufen. Ich denke, er wollte da wirklich einfach nur mal einen Anstoß gehen. Mit was sie nicht gerechnet haben, ist, dass viele Leute gesagt haben, oh, das schaut ja wirklich richtig hübsch aus. Das würde ich gerne kaufen.
Ja.
Und dann hatte das so eine gewisse Eigendynamik bekommen und zumindest Surface-Besitzer, die ich kenne, die sind ja alle total begeistert von diesem Gerät. Und es ist ja im Übrigen ein nicht ganz billiges Gerät. Ist ja jetzt nicht so, dass es so...
Ja, das kostet Tausende, oder?
Das kostet Tausende aufwärts. Und jetzt, glaube ich, am 6. Oktober oder ist es 6. November, ich weiß es jetzt nicht genau, ist ja wieder große Veranstaltung von Microsoft. Und da wird das die nächste Generation schon vorgestellt, Surface 4 Pro. Und das geht ja munter weiter. Aber in der Tat müsste dieses Thema bei Microsoft mal einer einfangen. Ja. Und mal
es müsste halt das mal irgendeinen Status bekommen
und irgendwie eine Zuständigkeit bekommen und so weiter und so fort. Das wäre natürlich ganz sinnvoll. Du darfst ruhig schmelzen, das stört nicht so sehr. Das ist schon in Ordnung.
So, die E-Mail ist jedenfalls abgeschickt. Vielleicht hören wir ja im Laufe der Sendung.
Die Microsoft-Pressestelle soll ja sensationell schnell sein.
Ja, das ist...
Ja, habe ich auch gehört lassen. Und das, die Probe stellen wir jetzt ja in einem einmaligen Experiment auf die aufs Exempel.
Yes. Genau. Ab jetzt tickt die Zeit. Genau. Bleiben wir immer noch bei Hardware. Samsung und Drucker, Markus, erzähl uns was darüber.
Du, das da
hat sich auch ein bisschen was getan.
Das ist ja eine Fangfrage.
Echt?
Ja.
Findest du?
Die Namen hatte ich noch parat, Samsung und Tektate. Ich habe heute ein bisschen Namens- und Wortfindungsschwierigkeiten. Also die ist keine so große Geschichte, aber Samsung hat den Distributionskanal im Druckerbereich etwas
ausgedünnt.
Man hat sich von zwei kleineren Supplies-Distributoren getrennt, den Distributionsvertrag. Kannte ich nur den einen Axro in Hamburg und Imcopex bei Hamburg, und mit Tektata wurde er eingefroren, wie der Norbert Höpfner mir erzählt hatte im Gespräch jetzt auf der IFA. Mhm. Und Samsung sucht überwiegend die Zusammenarbeit mit Distributoren, die stark im B2B-Bereich sind. Gut, das ist Tektata auch, hoffe ich, aber weitere Gründe hat er da nicht genannt. Die haben ja auch noch genug, jetzt mit Also, Ingram, Systeam, Sievert und Kau sind ja noch einige.
Weiß man denn irgendwie etwas über die Stückzahlen, die Samsung im Druckerbereich macht? Also ist es eher homöopathisch oder sind die da mittlerweile tatsächlich?
Nein, die sind schon,
gut im Geschäft.
Man hat verbindet da vielleicht immer andere Produkte mit Samsung auf den ersten Blick, aber im B2C-Umfeld, im Consumer-Bereich, dürften sie Marktführer sein mit 40% Marktanteil.
Im Ernst?
Ja.
Vor HP?
Ja.
Okay.
Also Marktführer jetzt mal vorsichtig, ich weiß nicht, aber 40% ist ja eine Stange, ne? Es ist ja ein Wort.
Ja. Ja, ja.
Da wollen sie auch gar nicht so groß wachsen. Ne? Also Consumer sagen sie immer nur, da wollen wir den Marktanteil stabil halten, aber da gibt es jetzt keine starken Wachstumspläne. Ganz anders im B2B. Da wollen sie, haben sie diesen Marktanteil bei weitem nicht und wollen im Businessbereich da deutlich zulegen.
Aber das wollen sie doch schon ewig und drei Tage irgendwie, ne? Die haben doch, auch irgendeinen B2B-Chef noch an Bord genommen bei Samsung, ne? Der ist auf der CeBIT diesen Jahres, hat er sich doch erstmals vorgestellt. Komme jetzt allerdings nicht auf den Namen.
Da komme ich erst recht nicht auf den
Namen. Aber der hatte das auch jedenfalls immer wieder betont. Und ich bin immer vorsichtig, was solche Vertriebsstrategien und vor allen Dingen Versprechungen seitens Samsung anbelangt. Ja,
aber die Strategie ist logisch, Christian. Die haben, wenn du im Consumer-Umfeld aufgrund deines schon hohen Marktanteils nicht mehr groß wachsen kannst, also Wachstum begrenzt ist, guckst dir einen anderen Markt an, wo du noch wachsen kannst und versuchst da Gas zu geben. Insofern ist das naheliegend und
Naheliegend und kann man ja auch gerne verkünden. Nur meine Feststellung ist über die Jahre hinweg, dass Samsung mit solchen Ansagen immer nie das wirklich umgesetzt hat. Also wir erinnern an das ganze Thema IT-Cluster und so weiter und so fort, was es da gab und wo man die ganzen Einheiten zusammengeführt hat. Es war ja nie so direkt möglich. So, gerade hereingekommen zur Tür ist unser dritter Studiogast, der jetzt gleich auch vom Andreas noch verkabelt wird. Genau, setzen Sie einfach das Headset auf. Nämlich der Herr. Ich drehe sie jetzt mal auch laut, dann können wir sie auch hören und sie uns hoffentlich auch.
Hören Sie uns?
Ja, ich höre Sie.
Ah, wunderbar.
Herr Schumann.
Genau.
Bei Schön, uns. Sie zu sehen. Das ist echt lange her.
Ja, ist wirklich lange her. Astaro, glaube ich,
war Astaro das. Astaro war das, genau.
Ja. Reicht Ihnen das Kabel so einigermaßen von der Länge? Ja, gut, wunderbar. Also bei uns zu Gast jetzt Walter Schumann, Managing Director bei der GData.
Für Vertrieb und Marketing verantwortlich bei GData.
Richtig. Ganz genau, ja. Genau, dann auch erstmal herzlichen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und uns hier ein paar Minuten für ein Gespräch zur Verfügung stehen.
Sehr gerne.
Und
sehr gerne.
Der Andreas Raum, der hat sich die ganze gestrige Nacht schon vorbereitet. Jetzt.
Aber was ich die letzten Jahre gemacht habe, ich habe das Rauchen abgewöhnt.
Ja, ach was? Ja, doch. Im Ernst?
Ja.
Auch
ja.
Mit hier mit sowas, mit einer.
Nein, es ging relativ schnell. Ich habe ein paar Kaugummis genommen, so.
Ehrlich?
Ja, ein paar Wochen lang.
Erstaunlich.
Ach, das funktioniert, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, ja.
Man hört das immer wieder, aber.
Ja, doch, doch. Das hat schon ein bisschen geholfen, aber ich habe gar nicht so extrem gebraucht, dass es ging. Ich habe nur ein bisschen zugenommen, aber.
Okay. Ich glaube, das ist zwangsläufig so.
Obwohl man es ja gar nicht ansieht.
Jetzt.
Ja. Okay. Jetzt. Kreditkarte habe ich dabei.
Jetzt sag ich mal, wir haben uns das letzte Mal gesehen, das war bei Astavo.
Ja, nämlich, ja, muss gewesen sein. Ja.
Genau, und das ist jetzt wie lange her?
Astavo ist verkauft worden 2010, das sind bestimmt 5-6 Jahre
her. Es war ja vorher. Noch eine ganze Ecke vorher, dass wir uns getroffen haben. Was ist denn bei Ihnen in der Zwischenzeit passiert?
Ich bin dann zur Eleven nach Berlin gegangen. Eleven hat ja Anti-Spam und Security-Lösungen als SDK an Carrier verkauft, also 1&1 und T-Systems, Vodafone und außerdem noch einen eigenen Managed Service, E-Mail Security Service für Großkunden vertrieben und auch verkauft worden an Comtouch.
Okay. Und wie führt denn der Weg dann zu einer G-Data, die ja eigentlich in einem ganz anderen Umfeld unterwegs ist?
Ja, der Weg führte darüber, ich bin ja in Startups gewesen und in Startups arbeitet man sehr unternehmerisch. Ich war zwar immer in der Management-Ebene, aber ich war nie der Eigentümer oder der auf dem Top-Level. Und das wollte ich eigentlich immer mal. Und ich hatte mir sogar eine Auszeit genommen nach dem letzten Exit, wie es so schön auf Deutsch heißt, um mal zu schauen, ob ich nicht was Eigenes machen könnte. Und ist mir nichts eingefallen. Ist mir nichts eingefallen. Und dann kam dieser Anruf und ich sagte, das ist eine gigantische Opportunity. Ich kannte die G-Data zufälligerweise, habe ich sie kennengelernt durch die Übernahme von Comtouch, weil ich damals G-Data kurz geerbt habe als Kunden. Und G-Data... Okay. Mein Image von G-Data war aus einer Zeit, als ich noch Boxprodukte verkauft habe, Harvard Graphics, die hatten irgendwelche Routenplaner-CDs in Tankstellen. Und das war so mein Image von der G-Data als Republisher. Und dann habe ich festgestellt, wie gesagt, vor 2-3 Jahren war das mit der Comtouch, Mensch, die haben ja eine eigene Entwicklung. Das ist ja ein richtiger Security-Hersteller. Das weiß nur niemand. Und ich wusste ja dann auch, aufgrund der Umsätze, die wir machen, wie groß eine G-Data ist. Und als dieser Anruf kam, das war ein No-Brainer. Ich habe zu meiner Frau damals gesagt, okay, Bochum, es ist Bochum, aber das ist...
Wir packen schon mal die Taschen.
Es gibt in Deutschland kaum eine Chance, bei einem Unternehmen von einer vernünftigen Größe in die Geschäftsführung zu kommen, weil in Deutschland gibt es eine SAP, da gibt es eine Software AG und dann geht das knallhart runter in die weit unter 1000 Mitarbeiter und weit unter 100 Millionen Umsätze. Und von daher war das rein aus diesen Kriterien schon mal ein logischer Schritt für mich, eine Produktfirma in Deutschland. Ich hatte wirklich, das ist kein Witz, meine Optionen waren entweder was Eigenes oder wir ziehen nach England. Da hatte ich ja auch schon mal erlebt, weil da gibt's halt mehr IT-Startups. Und von daher war das rational ein logischer Schritt. Und dann habe ich natürlich auch die Leute hier kennengelernt und das Unternehmen. Ich hatte auch Bedenken. Ich meine, die G-Data, das Image der G-Data, das ist außen, spiegelt das überhaupt nicht, wie die Firma wirklich ist. Das hat so ein bisschen, gut, die Leute sind sehr lange dabei und die sind sehr ruhig und man hat so das Gefühl, man kommt so in eine kleine Siemens-Abteilung, sowas. Und dann kommt man hier hin. Ich war meinen ersten Arbeitstag so gespannt, wie das hier sein würde. Ich hatte ja bis dahin nur die Kunden kennengelernt und den Aufsichtsrat. Und ich komme hier hin und es ist eine ganz normale IT-Firma.
Mussten Sie nicht Rollerblades fahren am ersten Tag gleich oder beim Bewerbungsgespräch?
Ich musste ein paar andere Sachen machen, aber die sind auch nicht verboten, aber ich will trotzdem nicht drüber sprechen.
Das müssen wir vielleicht für die Hörer noch kurz erklären. Auf einer der Keynotes war auch Natalia Kaspersky.
Genau.
Und die hatte noch mal kurz erzählt, wie sie die Gründer damals kennengelernt hatte und sie hat gesagt, bei ihrem ersten Besuch hier in Deutschland ist sie eingeladen worden und musste dann zum Rollerblatt fahren ganz mit denen genau. Gehen.
Ich war bei John Pütz grillen.
Auch nicht schlecht.
Ja. Also
interessant.
Der saß doch da eben
der,
auch.
Ja, der war natürlich, ist ja auch Teil unseres Aufsichtsrates.
Ja.
Ja, das ist noch eine andere Sache, die natürlich auch, wenn man es mal hinter die Kulissen sieht, wer bei uns eben auch noch dabei ist von extern. Ich meine, Natalia Kaspersky investiert und engagiert sich nicht bei jedem Unternehmen. Ich glaube, das spricht da auch schon sehr für sich. Mhm. Ja, aber was ich dann eben festgestellt habe, wie ich sagte, das ist eine ganz normale IT-Firma. Das ist sogar eine außergewöhnliche IT-Firma. Und zwar, wenn Sie hier über den Campus gehen, zu dem Thema verstaubt und bodenständig. Englisch wird hier gesprochen, unsere interne Kommunikation, zumindest die schriftliche, läuft sehr stark auf Englisch. Wir haben einmal im Monat ein Get Together, da wird nur auf Englisch gesprochen. Wir haben hier, was hat der Andreas gesagt, an die 100 Leute, die aus dem Ausland sind, aus verschiedenen Nationen. Das sind natürlich zum Teil in der Entwicklungsabteilung. Leute aus sowohl Asien wie auch aus Osteuropa, die hier sind. Aber wir haben auch im Sales- und Marketing-Team Leute aus England. Wir haben nicht nur unsere Spanier, Italiener im Ausland, wir haben auch welche hier bei uns, weil wir auch einfach dieses Internationale darstellen müssen. Und das ist schon sehr spannend. Und die Tatsache, was eben auch niemand weiß, wie verbreitet wir weltweit sind. Wir haben 8 Niederlassungen. Wir haben ein Team von 10 Leuten in China. Wir verkaufen unsere Produkte in China lokalisiert. Und das ist gerade erst der Anfang. Unser Bekanntheitsgrad ist ja das, was jetzt meine große Herausforderung ist. Bekanntheitsgrad und das Image, was die Wirklichkeit nicht wirklich widerspiegelt. Ist natürlich Teil auch unserer eigenen Schulden. Wir haben nicht genug geklappert. Es gibt ja Firmen, die klappern viel lauter, als es die Wirklichkeit entspricht. Wir fallen definitiv unter Licht unterm Scheffel. Und wir wollen das auch definitiv ändern. Zum einen durch die Außenwirkung, aber dann eben wie zum Beispiel Webpräsenz, aber auch. Wir werden wieder stärker rausgehen. Wir werden auch wieder auf den Messen sein.
Auf der CeBIT waren Sie jetzt nicht da, glaube ich.
Wir waren 2 Jahre nicht auf der CeBIT. Wir werden wieder auf die CeBIT gehen. Wir werden auf der CeBIT eine ganz andere Kommunikation fahren als bisher. Bisher war das ja sehr stark reines Brand im Sinne von Consumer. Wir sind hier für euch, kommt Party mit uns. Wir werden jetzt ganz klaren Fokus auf B2B haben. Und natürlich sind auch unsere B2C-Kunden willkommen, unsere Consumer-Kunden, aber den akquisitorischen Schwerpunkt werden wir auf das B2B. Und vor allen Dingen, was wir rauskehren müssen, ist eine andere Säule des Unternehmens, unsere Forschung. Es ist ja nicht nur so, dass GData kein Republisher mehr ist, der Routensoftware in Tankstellen vertreibt. Die GData ist jetzt, gab es auch einen Pressrelease dazu, wir sind bei der G4C und da wussten wir nochmal genau die Abkürzung German Conference on
kriegen wir raus.
Against Cybercrime.
Kriegen wir raus.
Genau.
Das fiel eben auch in der Keynote.
Genau. Das ist die ING DiBa, da ist die Hypovereinsbank, die Commerzbank und die GData. Das sind die Mitglieder. Und wir analysieren.
Das ist aber exklusiv, das
kriegen wir. Also was haben wir hier? German Competence Center Against Cybercrime. Und wir forschen und analysieren, was passiert, jetzt in dem Fall im Bankenumfeld. Wir wollen das natürlich auch ausweiten. Wir arbeiten mit Ermittlungsbehörden zusammen, wir arbeiten mit dem BSI zusammen. Das muss auch dargestellt werden, denn das, was dort geforscht wird, geht zum Teil als produktisierte Erkenntnis eben in unsere Produkte über. Also auf der Consumer-Seite, wir haben eine Secure-Chat-Funktion gerade gelauncht. Das geht auch ins Business-Produkt. Mhm. Und das wollen wir halt eben darstellen, dass wir hier wirklich High-Tech sind und dass wir ein internationaler Player sind.
Okay. Sie hatten das gerade angesprochen mit dem B2B-Ansatz, der jetzt forciert werden soll. Der Michael Krämer war auch vorhin da, der hier bei uns, und hat gemeint, man kennt ja GIDATA traditionell aus dem Consumer-Umfeld, aus B2C,
ja.
Und B2B soll jetzt mehr Gas gegeben werden. Wie hoch ist denn der Anteil jetzt vom B2B-Geschäft bei der GIDATA und wie hoch soll er mal sein?
Ja, also zurzeit ist er schon, das Neukundengeschäft ist bei 50%
Oha.
Des Geschäftes. Das insgesamt ist ja bei ungefähr 30%, weil wir natürlich aufgrund unserer Historie und den großen Kundenzahlen und der Kundenloyalität auch ein sehr großes Renewal-Geschäft haben. Ja. Aber das muss ausgeweitet werden. Das soll auch deutlich über 50% wachsen, mhm. Denn also jetzt im Gesamten, nicht nur im Neugeschäft. Denn das ist klar. Dort sind die Bedürfnisse. Dort können wir unsere Expertise noch stärker in die Waagschale werfen und machen uns auch nichts vor. Auch im Consumer-Bereich gibt es natürlich Damoklesschwerter. Ob das jetzt wie stark zieht Microsoft seine Anforderungen durch in Windows 10, was Performance betrifft. Natürlich, jedes Security, jedes zusätzliche System hat dort einen Einfluss drauf. Das sind ja nicht nur wir betroffen. Alle, die im Premium-Bereich sind, haben natürlich das Damokles der Freeware.
Ja.
Wir versuchen uns da so weit wie möglich zu differenzieren. Wir haben ja da dieses Bankguard, was eben nicht nur so ein kleines Tool ist, sondern eben aus der Erfahrung der Zusammenarbeit mit den Banken kommt, dass wir wirklich sagen, mit uns ist Banking sicher. Denn das haben wir eben auch gesehen. Das ist zwar, viele Leute schon Online-Banking machen, viele aber auch nicht. Und eigentlich ist das ja, das ist auch, was wir versuchen jetzt, das ist aber mehr so eine allgemeine Kommunikation, viel stärker das Enablement, dass Security-Lösungen, Dinge, dass wir nicht immer nur über die, was kann schiefgehen reden, sondern was können wir machen. Und solche Dinge, es wurde ja auch angesprochen in der Keynote, vielleicht tolle, faszinierende Dinge, die möglich sind. Online-Banking ist noch ein relativ kleiner, aber wir sollten keine Sorge haben, Online-Banking zu machen. Wer steht schon gerne am Schalter an? Wer fährt schon gerne in die Innenstadt und sucht einen Parkplatz, nur um mal zwei Überweisungen?
Ja, das Thema sollte ja bald durch sein. Aber Herr Schumann, wenn Sie Ausbau des B2B-Geschäfts sprechen, ist es für viele Partner immer so ein großes Fragezeichen. Heißt das für die GIDATA auch, dass sie hinsichtlich ihres Vertriebs Veränderungen einführt? Also muss man klar benennen, Thema Direktvertrieb. Mhm. Also wenn man B2B-Kunden, manche B2B-Kunden bekommen sie auch nur im direkten Vertrieb. Die wollen gar nicht über einen Partner, sondern sagen, ich möchte, wenn hier, dann direkt mit dem Hersteller zusammenarbeiten. Denken Sie da auch über Änderungen nach? Und vor allen Dingen, wie kommunizieren Sie das dann in den Channel hinein, zu Ihren bestehenden Partnern?
So. Ja, also die Änderungen waren schon im Fluss, als ich kam, muss ich sagen, und die sind jetzt in der Reifephase. Ich gehe mal davon aus, dass wir das zum Anfang des Jahres, spätestens zur CeBIT, dann als das Modell per se in der Umsetzung auch definieren können. Wir gehen auf ein klares Two-Tier-Distributionssystem. Wir haben unsere Direct Touch, also Key Account Mannschaft verstärkt, weil es in der Tat so ist, wir kommen aus dem unteren Bereich. Mhm. Viele unserer Partner machen eben nicht dieses Geschäft mit 5000 User-Unternehmen. Ja. Wir mussten Partner an der Hand nehmen, um zu zeigen, weil wir eben das Selbstvertrauen haben und wissen, dass unser Produkt das kommt. Das müssen wir tun. Der Kunde, der sagt, ich will nur mit dem Hersteller. Ganz ehrlich, das habe ich, ja klar, wenn wir über ganz große reden, verstehe ich das, gibt's das. Ansonsten, ganz ehrlich, ich mache das schon so lange, der Kunde, der sagt, ich will mit dem Hersteller, der will nur einen Preis drücken, weil er im Zweifelsfall beim Hersteller eher den Preis bekommt als beim Partner.
Aber da sehen Sie prinzipiell, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, keine Notwendigkeit. Sie sagen ganz klar, nein, tut hier, wird es auch nach wie vor geben und fertig aus und...
Genau. Wir werden eine Änderung einführen. Ich habe ja früher in Systemen gearbeitet in ähnlichen Konstellationen. Geht jetzt nicht, ist jetzt weniger interessant, welches Unternehmen es war, aber wo wir halt den Markt aufgebaut haben, den B2B-Markt eben auch mit zwei Value-Add-Distributoren. Mhm. Als wir dann irgendwann Nummer eins im Markt waren und auch eine entsprechende Nachfrage hatten, haben wir gesagt, wir müssen jetzt zusätzlich eine Supply Chain aufbauen und haben dann mit einem Broadliner zusätzlich zusammengearbeitet, wo wir damals so gesagt haben, die Zielsetzung dieser Zusammenarbeit muss sein, in jedem Landkreis in Deutschland 3 Stellen, wo man kaufen kann, jeder Mittelstadt 3 Möglichkeiten, wo man unser Produkt kaufen kann. Das war so diese langfristige Konstellation werden wir, glaube ich, nicht mehr unbedingt brauchen, weil das kann inzwischen online gemacht leisten. Werden. Ob wir das bei uns machen oder über den Disti, das spielen wir ganz mit unserem Distributionspartner, also Value Add Partner, das spielen wir ganz offen. Da wird es auch klare Regularien geben. In der Regel, wenn Partner eh mit einem Distributor zusammenarbeiten, kaufen die auch über den Distributor, weil dann sind sie noch in den gesamten zusätzlichen Bonusprogrammen und außerdem das Thema Credit Limit und all sowas. Also das kann man aber dann, wenn man wirklich sagt, uns fehlt Supply Chain, das sind die bis 50 User Lizenzen, die werden wir auch dann direkt über, also nicht direkt, sondern in einem One-Tier könnten wir die abwickeln. Das tun wir zurzeit auch, und das hat zu überhaupt keinen Konflikt mit dem Distributor oder innerhalb des Channels geführt.
Ausweitungen oder Veränderungen im Produktsortiment wird es ja dann auch geben, nehme ich an, oder? Also gibt's oder
ja, es wird auf jeden Fall Ausweitungen im Produktsortiment geben. Also was ich schon vorhin erwähnte, wir haben auf der Consumer-Seite, das ist momentan ein freies Produkt, diesen Secure Chat-Funktion, Secure Messenger. Mhm. Das werden wir mit in die Business-Version integrieren. Wir sehen das schon als ein sehr wichtiger Schritt. Denn um solche Funktionalitäten zu nutzen, verschlüsselte Kommunikation.
Ja.
Wir haben ja immer das Problem des Austauschs von Schlüssel, wer mit wem und so. Und das sind ja die großen Hürden bei der Implementierung. Und da sehen wir halt, dass homogene Gruppen, wie zum Beispiel ein Unternehmen durchaus Zielgruppen für so eine Funktionalität sind und für eine sichere Kommunikation und dass da auch ein großes Interesse ist.
Also solange man sagt, innerhalb eines Unternehmens können wir alle auf alle Fälle verschlüsseln miteinander kommunizieren.
Bei der Installation schon mal per Default.
Das ist ja schon mal gar nicht verkehrt.
Und das soll dann auch noch weiter getrieben werden. Wir denken da durchaus, dass man da eventuell auch noch Telefonie mit rein packen kann.
Das ist so ein spannendes Thema.
Geht auch über IP die Telefonie. Ja.
Gut, bei dem letzten kann ich jetzt noch keine Zeiträume nennen, aber klar. Der Secure Chat als solches wird im nächsten Jahr integriert werden bei der Business-Version. Wir machen sehr viel im Research-Bereich, was produktisiert werden soll. Wenn wir das langfristig sehen, wir hatten ja heute auch so diese Grundsatz Keynotes. Wir sehen halt, dass die durch das Internet und die vielfältigen Möglichkeiten, ob das Internet of Things ist, Social Media, die Komplexität der Infrastruktur, die Komplexität, wer kommuniziert mit wem. Im Prinzip jeder und jedes mit jedem und jedes.
Nimmt zu.
Nimmt das zu, damit nehmen natürlich auch die Angriffsmöglichkeiten zu. Und was wir ja natürlich auch sehen, dass die gezielten Attacken zunehmen. Selbst normale Phishing-Attacken werden immer feiner abgestimmt. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mal was durchrutscht, wird immer höher. Das heißt, wir müssen zwar nach wie vor versuchen zu verteidigen, was denn das Eindringen betrifft, aber wir müssen das Paradigma ändern und sagen, ab einem bestimmten Punkt muss man davon ausgehen, wir sind infiziert. Und was tun wir dann? Und das ist halt eben zum einen das Thema APT, Advanced Persistent Threat Detection und Protection. Remediation, was tun wir, wenn wir was machen wir mit der Schadware? Und das dritte ist wirklich auch das Monitoring von Systemen. Das im Moment ist das eine Lab-Aufgabe, das ist noch sehr stark bespoke, das ist noch sehr ressourcenintensiv, aber da wird auf jeden Fall die Produktentwicklung auch für die Standardprodukte hingehen, dass wir dort Lösungen anbieten für diese Szenarien, weil die werden jeden betreffen.
Es gibt heute ja auch sehr viel Entwicklung schon in den Unternehmen, Anforderungen, die sagen, wie überwacht ihr denn die Administratoren, die mit einem privilegierten Zugang im Netz unterwegs sind, wie sichert ihr das ab? Und ich glaube, da ist noch ein weites Feld an Dingen, die man tun kann und muss.
Ja, wobei Sie einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Security ist nicht nur eine systemische. Ja, und das wird auch oft eben ignoriert, dass wir da den Human Factor auf keine Weise. Das ist gerade, wenn man so über wir haben ja die Diskussion Industrie 4.0 oder überhaupt das Thema Secure by Design. Da muss man extrem vorsichtig sein. Das sind Ideale. Die Welt soll man anstreben, aber man soll dann nicht im blinden Idealismus verfallen und annehmen, weil es so sein sollte, ist es auch.
Ist es auch so.
Ja, ganz wichtiger Faktor.
Wir hatten es heute Morgen in der Keynote noch gehört mit der Expansionsstrategie. Ich glaube, Gedata ist in Deutschland gerade die Nummer 3 auf dem Antivirenmarkt. Umsatz Pi mal Daumen 40 Millionen, glaube ich, Euro. Ja, ja. Wie ist denn da die Wachstumsfantasie oder welchen kann man sich noch einen Platz nach vorne arbeiten? Ich glaube, 70% wurde gesagt, ist Gedata in den vergangenen Jahren gewachsen. Wo kommt man denn mal dahin oder wo will man denn mal dahin kommen in Deutschland?
Na, wir haben momentan eine Situation, also muss man unterscheiden. Wir haben einmal, das ist jetzt Consumer-Bereich Nummer 3 im B2B. Ich wüsste gar nicht, wie ich Ihnen das sagen sollte, denn wer ist Mitbewerber? Ist die Appliance Mitbewerber oder ist die was ganz anderes? Ist eine Trend, ist die oder eine Semantik in ihrer Gesamtheit Mitbewerber oder nur funktional? Deshalb nur mal als Vorspann. Also im Consumer-Bereich ganz klar unser Ziel, Nummer 2 zu werden. Kaspersky ist ganz klarer Marktführer. Wir haben im letzten Jahr gesehen, und das ist auch wirklich trotz des großen Erfolges, den wir im letzten Jahr hatten, was das Umsatzwachstum betrifft, ein Wermutstropfen dabei ist, dass die Semantik 10 Prozentpunkte im Markt eingebüßt hat und alles davon hat sich Kaspersky geschnappt. Mhm. Wir hätten im letzten Jahr unseren Umsatz verdoppeln können, 100% Wachstum. Der Markt selbst wächst zwar nur um 2%, aber die Verschiebungen innerhalb des Marktes, und das war nicht gut, da haben wir geschlafen, da haben wir nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen. Da gibt's also immer wieder Chancen. Es gibt immer wieder Chancen. Das Marktwachstum in dem Consumer-Bereich ist minimal. Aber die Verwerfungen innerhalb der Aufteilung können teilweise sehr dramatisch.
Das ist ja massiv.
Ja. Und im B2B-Bereich, wie gesagt, im B2B-Bereich, da sind wir heute auf einem Level, the sky is the limit. Ich meine, man kann in Deutschland 100, man kann 150 Millionen Umsatz machen, und dann ist mir jetzt auch erstmal egal, wie viel Markt. Also ich will die Frage ist eine relevante Frage, aber dann ist das jetzt nicht mehr so wesentlich, ob das jetzt 7 oder 15% Marktanteil sind, weil dort die Definitionsfrage, was ist genau der Markt, schwierig ist. Aber es ist halt so, wir sind in dem Software-Segment der einzige deutsche Hersteller, der hier spielt. Wir haben eine sehr, sehr gute Technologie, wir haben Research hier. Und ich habe zwar jetzt diesen ganzen Slogan um Trust in German Sicherheit und dass wir deutsch sind, etwas runtergefahren, seit ich dabei bin, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig. Wir sind ein deutsches Unternehmen, was unter deutscher Rechtsprechung agiert, was ja auch der Herr Bergmann gesagt hat. Bei uns gibt es keine Backdoor. Und das ist noch nicht mal die Frage, wird da jetzt eine NSA oder sonst ein Geheimdienst mit, sondern aus unserer Sicht auch eine Backdoor ist eine Door. Da können noch andere rein. Das ist ein Security-Risiko. Andere Vorteile, wie differenziert man sich im Markt, wurde auch schon heute Vormittag angesprochen. Ja, wir sitzen hier mitten in Deutschland. Unser Support sitzt hier mitten in Deutschland, direkt neben der Entwicklung. Wir haben den direkten Zugriff, und das ist im Übrigen etwas, was wir auch transportieren. Das gilt im Übrigen auch für unsere, zumindest die größeren Niederlassungen, die wir haben. Auch dort machen wir das in lokaler Sprache.
Ach, okay.
Also wir haben lokalen französischen, italienischen, spanischen Support, englischen,
sowieso. Das heißt, die Leute landen dann nicht in Bochum auf der Hotline, sondern tatsächlich
oder Indien. Nein, nein, sie landen tagsüber in den jeweiligen Büros, in, sei das jetzt in Bologna, in Madrid oder in Paris oder Brüssel. Und in den Nachtstunden landen sie alle in Brüssel, weil wir dort die Mehrsprachler auch noch sitzen haben, die den Support machen. Das heißt, da können wir das anbieten.
Gut, es kommt schon der kleine Hinweis, Timeout.
Der winkt mit der Uhr.
Genau, auch der...
Ja, schade. Ja, schade.
Auch der Herr Schumann ist natürlich eingespannt am heutigen Tag, wo die ganzen Gäste auch da sind. Und 30 Jahre feiert man natürlich auch nicht immer. Ist richtig?
Richtig.
Sie kommen auch zu einer spannenden Zeit dazu, muss man wirklich sagen.
Ja, das ist eine extrem spannende Zeit.
Ja, absolut. Ja, sehr gut. Wir werden das Thema auf alle Fälle mal weiter verfolgen. B2B und G-Data ist sicherlich ein ganz spannendes Feld. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank,
dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Hier mal vorbeizuschauen, und dann wünschen wir Ihnen auf alle Fälle auch noch einen schönen und angenehmen Tag und viel Spaß beim Feiern heute Abend noch.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben auch noch eine Gelegenheit dazu zu stoßen.
Ach, selbstverständlich. Wir sind nachher auf dem Bier auf jeden Fall drüben.
Wir machen jetzt hier noch ein paar Stündchen und
wenn's dunkel wird, wenn es dunkel wird, kommen wir auch raus.
Im Internet ist immer Platz, da kann man alles. Hier überhaupt kein Thema. Genau, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke fürs Kommen.
Danke. Dankeschön.
Ja. Danke. So.
Aber entschuldige, es gibt ein Defizit bei der G-Data, nämlich dass wir fast 500 Leute sind, ich nicht alle kenne, und da sie ein Employee-Schild hatten, dachte ich, den kenne ich nicht mehr.
Genau, ja, die haben wir hier, das stimmt.
Wir sehen uns nachher drüben.
Ja, wir sehen uns später. Ja, Dankeschön.
Ciao.
So, lala.
So. Interessant. Wisst ihr, womit die G-Data das erste Mal aufgefallen ist? Mm-mm. Und zwar war das nicht Landkartensoftware an Tankstellen, was der Walter Schumann eben meinte, sondern es gab von G-Data, ich wollte den Kai Ficke fragen dazu, aber das war eben zu hektisch. Ja. Und zwar gab es von G-Data mal eine Spracherkennungssoftware, und die kam in so einer Dose. Könnt ihr euch da noch
dran erinnern? Sprechen, oder wie?
Die war in der Dose. Also das war so ein Marketing-Gag.
Was war in der Dose?
Die Spracherkennungssoftware. Das heißt, das war nicht eine Schachtel, sondern das war eine Dose, und die hatten die mit einer irren Energie überall in Mediamarkt und Saturn stehen. Wirklich Paletten, das war richtig auffällig. Das war eine gigantische Retail-Aktion, und das muss gewesen sein 95, 96 sowas, Anfangszeiten von CRN, vielleicht 94, 95. Da wollte ich den Kai Ficke mal zu fragen. Und das waren so grüne Dosen. Das war mordsauffällig.
Sicher, dass das nicht Terratec war oder so?
Nein, das war nicht Terratec. Und ich glaube, das hat nicht gut funktioniert.
Nee, sonst wird es ja heute.
Du erinnerst dich an Sachen.
Ich muss den Kai Ficke nachher mal fragen.
Power Dictate war das.
Ja?
Power Dictate hieß das.
Echt? Woran du dich erinnerst, hast du gegoogelt?
Nein, ich schaue, ja, natürlich.
Hat so getan, als ob er sich erinnert hat.
Nein,
oben geschaut und...
Ich denke immer...
Den Zeigefinger an die Schläfe gelegt.
Ich vergesse alle Namen, kann mich ja nichts erinnern. Denke immer, werd schon neidisch auf euch, und ihr sitzt da und googelt die ganze Zeit. Genau. Werde ich alles fair aus dem Gedächtnis speise?
Keinen Finger an der Tastatur. Während Christian losgegangen ist und gegoogelt hat.
Ja, mich hätte es mal interessiert,
Habe ich das Gedächtnis angeworfen, war aber in dem Fall langsamer.
Oh ja, tatsächlich, hier hat Channel Partner geschrieben am 23.11.2000, dass bereits die vierte Generation von G-Data Spracherkennungssoftware am Start ist.
Das war eine grandiose Marketingaktion.
Aus einer Kooperation mit der IBM hervorgegangene Komplettpaket Power Dictate Generation 4. Damals für 59,95 Mark, ja. Hat sich ja diese ganze Spracherkennungsgedächtnis, das war ja auch mal so irgendwie.
Das hat sich nie durchgesetzt. Wobei, ich habe
jetzt... muss man schon sagen, auf den Mobiltelefonen auch etabliert eine Sprache, die Sprachsteuerung, Spracherkennung, die funktioniert ja schon
super. Ja, aber ganz anders, als man das damals gedacht hat.
Aber die E-Mails schreibe ich häufig nur noch über Spracherkennung, ne?
Also SMS oder so, wenn ich eine SMS verschicke, mache ich meistens über Sprache. Ich rede da rein und sage, senden an.
Also ich tippe
das. Das funktioniert super. Schnell.
Da gibt es fast keine Fehler, auch in der Verschriftung. Das muss man sagen, hat sich ja sensationell entwickelt.
Richtig gut geworden.
Das ist schon,
kommt natürlich drauf an, welches Betriebssystem oder welchen Anwender man nutzt. Ich kenne, aber jetzt sollen wir nicht wieder dieses Fass aufmachen.
Cortana, wolltest du sagen?
Cortana, da kommen wir nachher auch noch zu.
Nee, können wir gleich jetzt hier
kommen wir sofort rein.
Ja klar, da
war machen wir gleich an der drei Flops.
Die Sache mit Nadella, ne?
Einen der drei Flops, genau.
Ja, richtig, ist einer unserer drei Flops.
Insofern nehmen wir die Flops aber dann vorweg, ne?
Ja, wir können ja den einen.
Wir nehmen Flop nur den einen, es passt aber doch jetzt einen. Einfach.
Wie lange senden wir eigentlich schon? Zweieinhalb Stunden?
Nee.
Wir haben direkt nach Mittagbrot angefangen.
Also der sagt jetzt zwei hier Stunden, zwei Stunden, fünf Minuten, sagt er.
Echt? Das kann nicht sein.
Das kann gar nicht sein.
Nein. Guck mal, 13:30 haben wir doch angefangen, oder?
Ja, frühestens.
Ja, dann wären es doch zwei Stunden ein bisschen.
Ja, kommt zwei schon Stunden, fünf Minuten.
Das ist ja nix.
Nee, okay, ich sag ja, wir haben gerade erst angefangen.
Es war warm gesprochen.
Ja, wir haben gerade erst angefangen.
Jedenfalls war das, dann nehmen wir den einen Flop mal vorweg.
Ja, jetzt machen wir mal einen Flop.
Und zwar war der Satya Nadella vor kurzem auf einer Konferenz, wollte die Sprachsteuerung, wie wir gerade gesprochen haben, demonstrieren, wie gut die mittlerweile funktioniert. Und wollte sich per Spracheingabe Deals raussuchen lassen von Cortana, die vom Scheitern bedroht sind. Mit den Worten Show me my most at risk opportunities. Und Cortana hat das falsch verstanden und Show me to buy milk at this opportunity. Und er hat dann mehrfach
seinen Satz zum Supermarkt
geschickt. Er hat ihn zum Supermarkt geschickt, das war er auch nicht gewohnt. Und hat sich das mehrfach wiederholen lassen, bis er dann frustriert nur gesagt hat, enttäuscht. Und seine Mitarbeiter wussten dann das noch richtig oldschool-mäßig raussuchen, die Informationen, und ihm aufs Laptop schicken. Also in dem Fall hat es nicht gut funktioniert. Ich habe aber auch Cortana noch nie benutzt. Ich benutze ja die
Siri.
Auch immer stärker, das neueste iOS-Update hat Siri noch mal ein bisschen besser gemacht. Am Anfang hatte ich nur den Wecker im Hotel und wenn man unterwegs war, über Siri gestellt, ne?
Mhm. Dann, ja, sagst du, hey Siri, weck mich um 7 Uhr, morgen um 7 Uhr.
Mit meinem Handy.
Und dann passt es auch. Navigation und ähnliche oder Auskünfte, die man haben will. Ja, also das Schöne an Siri ist, und wahrscheinlich jetzt bei Cortana und Alexa von Amazon genauso, ist, dass du einfach Fragen stellen kannst oder ihr einfach Dinge sagst, und sie kann das auch wirklich, oder die können das heute wirklich auch interpretieren, ja. Während du früher im Prinzip wirklich vorgefertigte Formulierungen verwenden musstest, damit das System das erkennt, kannst du das halt heute ganz intuitiv machen. So wenn du heute sagst, hey Siri, schau mal bitte nach, was hier heute Abend im ZDF im Fernsehen übrigens kommt, dann versteht die das.
Genau, auch toll, diese Hey Siri-Funktion, dass du dann nicht mehr selber Siri betätigen musst. Also wenn der Stecker hängt, dein iPhone in der Steckdose, das sagst du Hey Siri und da geht Siri auch so an. Das ist ganz nützlich, wenn man zum Beispiel im Hotel im Badezimmer steht und sich noch die Zähne putzt, dann kannst du mal Siri fragen, wie viel Uhr es ist oder was der nächste Termin ist. Und dann
echt sowas macht ihr?
Ja, ja.
Also ich habe einmal auf meinem Handy einen Sprachbefehl
ich habe sie ausgelöst. Nicht verstanden.
Nein, das hat so mittelgut funktioniert. Und zwar habe ich bei der Kamera den Selbstauslöser gesucht. Der ist irgendwo im Untermenü versteckt. Und dann habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Dann habe ich aber gefunden, sprachgesteuert auslösen. Das heißt, du kannst Aufnahme sagen und dann
legt er los.
Und dann fotografiert er. Dann dauert so ein bisschen, dann fotografiert er. Dummerweise reichte das aber nicht ganz. Ich hatte also hat Andy auf dem Stativ stehen und wir saßen so auf dem Sofa und ganz gemütlich ich auf
Aufnahme.
Und dann war es zu leise und dann habe ich da das Handy angeplärrt, hat dann aber nichts genutzt. Man musste wirklich dann zum Handy hingehen und wirklich, da mussten wir uns auch nicht laut sagen, reinsprechen, dann hinsetzen und
das wird einer der Momente,
ist ein ganz witziges Bild rausgekommen.
Wo du dich zum Kasper machst, ne?
Du, wenn es euch interessiert, dann kann ich das mal zeigen. Was bei das Bild ist sehr lustig geworden. Wäre es ohne die Aufnahmegeschichte vielleicht nicht ganz so.
Ja.
Aber das stimmt so. Ich habe einen ganz interessanten Vortrag gehört von Olympus. Letzte Woche bei Also Network auf der Halbjahrestagung. Mhm. Und die hatten so vorgerechnet, Olympus macht ja so Diktiergeräte.
Ja.
Und das ist inzwischen auch alles mit Computerinterface und Spracherkennung ist gut. Und die hatten dann wirklich vorgerechnet, so Arbeiten, wenn ich mein Arbeiten umstelle auf Diktieren und wie viel spare ich mir, wenn ich vom Kundentermin nach Hause fahre und dann direkt ins Gerät diktiere. Das war schon recht eindrucksvoll. Also wenn man es vernünftig einsetzt, ist das doch eine ganz andere Art zu arbeiten. Wobei ich sagen muss, ich spreche normalerweise nicht zu meinem Handy, sondern nur durch. Und
also du bist es einfach nicht gewöhnt.
Es fällt mir schwer.
Du musst dich einfach umstellen. Du müsstest dich da umstellen. Du musst einfach anfangen.
Also damit. Ich tippe sehr schnell und ich wische auch. Also das geht auch ganz gut. Und vor dem Diktieren habe ich, ich weiß es auch nicht, irgendwie scheue ich noch davor.
Ja, du scheust dich davor, aber wenn du tatsächlich die ersten Erfolgserlebnisse sozusagen hast und siehst, wie wirklich einfach und schnell das funktioniert, dann wirst du es immer mehr benutzen. Also es ist wirklich, ich empfinde es als echten Komfort.
Das ist ja auch eine andere Generation, hat wir
ja. Ja, ist eine andere Generation.
Die nicht so schnell diese neuen Sachen adaptieren kann,
so wie wir. Ja, das ist natürlich so. Völlig.
Ich habe weder auf dem Atari angefangen noch auf so einem Pentium PC.
Ich habe mit nur Pentium angefangen, also ich weiß auch gar nicht mehr.
Ich bin tatsächlich gestartet bei meinem Vater im Betrieb, habe ich ausgeholfen damals, Olivetti mittlere Datentechnik. Das war der Hammer.
Oha.
Da gab es Discs, die waren nicht so groß wie ein Käseleib mit so einem Dings oben dran, so einem Griff. Das war mittlere Datentechnik. Damit bin ich aufgewachsen und so der erste Rechner, den er hatte, war mit Kassetten.
Da gibt's ja im Übrigen, ich hoffe, dass dieses Produkt auch irgendwann mal nach Deutschland kommt, von Amazon, das heißt Echo. Das ist so eine, schaut aus wie so eine schwarze kleine Säule, wie so eine kleine Stele.
Das hat mich erschüttert, dass du neulich gesagt hast, du willst dir diesen Überwachungslautsprecher kaufen.
Würde ich ja sofort würde ich den kaufen. Sofort.
Der macht was?
Der hört die ganze Zeit zu.
Und zeichnet deine gesamten Gespräche zu Hause auf einen Amazon-Server.
Echt?
Ja, muss man mögen.
Dann wissen die sofort, was ich kaufen muss.
Ja, du kannst halt wirklich, wenn dir gerade irgendwie spontan was einfällt, sagst du, möchte ich jetzt gleich kaufen, dann macht er das. Ich muss es mal raussuchen, es gibt ein sehr schönes, ausführlichen 14-tägigen Test von David Polk. Sagt ihr vielleicht was? David Polk, ein ganz angesehener IT-Journalist, war, glaube ich, im Wall Street Journal, ist jetzt bei Yahoo. Und der schreibt mal so über 14 Tage seine Erfahrung mit dem Echo auf. Und der ist total begeistert davon. Und ich lese mir das so durch, weil ich bin da auch sehr kritisch und denke mir die ganze Zeit, dann kannst du eigentlich nicht so ein Spähgerät hier in dein Zimmer reinhängen. Aber die Vorteile finde ich da schon auch irgendwie total interessant. Ey, muss ich mal raussuchen, den Beitrag. Solltet ihr euch mal durchlesen.
Also ich werde das Spähgerät nicht anschaffen, aber...
Nicht?
Nein.
Also bei Ding nutze ich es ja auch schon beim Amazon Prime. Also nicht Amazon Prime, sondern bei Instant Video. Ich habe diesen kleinen Fire TV Dingsterbums da und da hast du ja in der Fernbedienung auch eine Sprachtaste drin und das ist super. Da kannst du reinplappern an Filmen, was du willst. Der versteht das immer sofort und holt es
her. So wie da Apple jetzt nachgezogen hat und das auch in dem neuen Apple TV ja auch.
Ja, das ist super. Also, dass du da sagst, zeig mir James Bond, aber nur mit
Connery.
Connery beispielsweise.
Und echt?
Ja. Und dann zeigt er dir nur die Filme an, ja. Nicht irgendwie die komplette Bandbreite. Oder du sagst, zeig mir James Bond Filme der 90er Jahre. Dann kriegst du nur die angezeigt.
Ja. Interessant, dass du Connery gesagt hast. Also meine Generation findet ja mehr die Daniel Craig Filme besser, aber
ich finde die Daniel Craig Filme wirklich gut. Ja. Und ich finde die Connerys eigentlich überbewertet. Mein Lieblingsbond ist, komm nicht auf den Namen.
Mit Lazenby?
Ja, mit Lazenby.
Den fand ich total klasse.
Ja, ich weiß. Das finde ich ja, das
Feuerball? Super schön.
Das verstehe ich überhaupt. Nein.
Moore?
Nein.
Connery?
Nein.
Suchst du nach einem bestimmten Film oder nach
einem nach dem Namen des Schauspielers, der morgen stirbt nie. Wie heißt er denn?
Pierce Brosnan.
Also Pierce Brosnan fand ich.
Nee, es geht gar nicht.
Fand ich einen, der so diesen Bond-Geist auch irgendwie transportiert. Das mit die Bonds, das ist was anderes.
Das ist völlig anders.
Das ist was total anderes.
Also mein Sohn hat
Ich finde die gut, aber es ist echt was anderes.
Also mein Sohn hat letzte Woche den ersten neuen Bond sozusagen angeschaut oder haben gesagt, müsst mal James Bond schauen. Und meine Frau sucht dann ausgerechnet den ersten mit Craig im raus.
Der ist aber recht brutal und ernst und traurig.
Ich wollte gerade sagen, der ist so verglichen mit allem anderen Bond-Filmen vorab.
Ja. Also ist der echt
finster.
Heftig, ne?
Der ist sehr finster. Also wo da am Schluss gefoltert wird noch und was weiß ich.
Ja gut, die anderen wurden schon auch gefoltert, aber das hat schon eine andere
Dimension. Ja, es wurde aber anders dargestellt einfach. Ne?
Ja,
das hat eine andere Dimension.
Doch, absolut ist es so.
Wie sind wir jetzt eigentlich auf die Bond-Filme gekommen?
Wir sind über die Spracherkennungsgeschichten draufgekommen und weil G-Data ja auch mal Spracherkennung gemacht hat und weil wir gesagt haben, der Markt hat sich so, der hat sich irgendwie schon entwickelt, aber so total anders, als man es ursprünglich mal gedacht hat.
Also Ingwer-Limonade muss man auch mögen. Ja.
Ich weiß auch gar nicht, was aus so Anbietern wie Dragon und
Dragon Dictate
geworden ist. Das hat ja mal zu Seagate Software gehört. Das ist auch eine interessante Geschichte.
War das nicht eine IBM-Technologie?
Zu Seagate Software hat er dann auch mal die...
Mach dir mal das nicht so nah hin. Das übersteuert das, total so, ja.
Oh, die Symantec Backup gehört. Wie heißt es denn? Oh Gott, ich stehe...
Veritas.
Mhm. Was Symantec jetzt wieder ausgelagert hat. Ach, interessante Geschichten, gell?
Interessante Geschichten. Ne?
In den letzten 30 Jahren ist schon viel passiert. Ich hätte mir das auch nicht vorstellen können, mit 20 eine Firma anzufangen.
Nein, ich habe das.
Das hätte mich überall. Das hätte mich gar nicht interessiert.
Ich fand insofern seine Begründung auch schön von Kai Fege, dass er eigentlich aus der Technikschiene kommt und dann hat sich das zufällig der Vertrieb. Wir haben jetzt schon ein Produkt, das wir irgendwie erstmal aus Spaß ohne Businessmodell entwickelt haben und vertreiben das dann, weil ansonsten als 20-Jähriger, da hast du gerade mal deine Schule abgeschlossen. Ja, machst Zivildienst oder Bund und
Da willst du auch was vom Leben, da willst du auch was erleben.
Ja, aber sag mal, ich glaube halt schon, wenn du in Anführungszeichen eine Erfindung machst sozusagen und merkst, okay, das kann man auch gut verkaufen, dann kommst du da schon eher rein. Aber weder du hattest so ein Produkt noch ich hatte so ein Produkt. Wir sind halt da ganz klassisch.
Ich habe auch gar nicht in Produkten gedacht.
Ja, ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Wäre mir nie eingefallen, etwas. Aber ich denke, wenn du da halt tatsächlich auch verstößt und der sagt, Mensch, das könnte bestimmt viele interessieren und
also diese Faszination Computer kann ich gut nachvollziehen, aber das hatte ich erst viel später.
Ja.
Das hatte ich, ich habe heute ja gelacht, wo der Andreas Lüning da aufgelegt hat, diese Historie der Computerviren, wie das ganz am Anfang war.
Ist er denn der Erfinder? Wurde vorgestellt als der Erfinder des Antivirus?
Angeblich, ja, ich kann es nicht sagen, angeblich.
Der Irre McAfee. Über den wird das ja auch behauptet, der hat das auch.
Ich weiß nicht, wer damals eher angefangen hat. Ich glaube, das ist letztendlich auch so eine philosophische Frage. Was wertest du als Antivirus und wie hat das ausgesehen? Ja. Der hat doch dargestellt diesen Bootsektor, den Infizierten von einer Diskette. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe so gegen Ende meines Studiums einen AT gekauft, weil ich bei Peacock übrigens, ein Peacock-AT, weil es wirklich leid war, auf einer elektrischen Schreibmaschine zu tippen. Das ging gar nicht. Mehrere hundert Seiten. Ich hatte zwar eine Korrekturtaste, aber es war komplett fürchterlich. Und da hast du am Rechner dann alles selber gemacht. Da habe ich mich dann eingelesen in DOS und das konnten wir auch machen. Und dann kann ich mich erinnern, es gab den ersten Virus, der war dann auf meinem Rechner drauf. Da stand in dem Code der Dateien, also nicht im Bootsektor, sondern in dem Formatabschnitt der einzelnen Dateien stand Hallöchen, hier I am. Und das war so ein Virus. Und der hat dann irgendwie das halt auf den Bildschirm mal gebracht ab und zu. Und der hat sich rasend schnell verbreitet. Immer wenn du was gestartet hast, hat er sich dann da auch reingeschrieben. Und ich weiß noch, ich habe den von Hand bekämpft. Ich habe ihn von, wie der Lüning das erzählt hat. Ich hab gedacht, wo ist der? Und dann
im Hex-Editor.
Und dann hast du halt die Dateien gelöscht. Und dann hat er sich trotzdem immer noch fortgepflanzt und bis dann auf den Trichter gekommen bist. Vielleicht sollte ich das System dann danach, wenn ich das runtergeschmissen habe, mal von der Diskette, von der sauberen, starten und dann den ganzen Suchvorgang nochmal wiederholen. Und dann war es auch runter. Aber dann ist relativ schnell gegangen. Da gab's dann diese, also zu der Zeit gab's schon die ersten Antivirenprogramme. Das muss auch so 88 gewesen sein. Da gab's dann gerade diese ersten Antivirenprogramme. Okay. Da gab's dann von Central Point was und von, was er Symantec gekauft hat. Dann gab's Norton, hat er auch Symantec gekauft. Und das waren so diese ersten Geschichten.
Keine Ahnung, habe ich nie.
Das war schon
nie miterlebt. Ich hatte nie einen PC, schon.
Und das war auf dem PC. Ja gut, aber die Jungs haben mal für Atari den ersten gebaut.
Ja, der erste Mal für Atari, ja.
Den ersten Virenscanner. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich die Entwicklung PC und Atari, das war natürlich unterschiedlich schnell. Atari hat ja schon eine große installierte Basis gehabt,
ja,
als PC angefangen ist.
Ja. Ich bin nach Atari direkt auf Apple, auf Mac.
Echt?
Ja.
Donnerwetter.
Ich hatte nie...
Nobel geht die Welt zugrunde.
Ich hatte nie ein PC.
Echt?
Nee.
Ich hatte immer mehrere PCs.
wüsste nicht. Im Spielen war auch nie so meins.
Ja, das war dann schon wichtig. Das ja, war schon wichtig.
Wahrscheinlich, ja.
Peacock,
Spiele gab es natürlich
Peacock immer mehr. Peacock AT mit einem amberfarbenen Monitor.
Bernsteinfarben.
Bernstein.
Genau. Ja, Ember.
Ja. Das war schon echt der Hit. Und das war eigentlich der Grund, die Anschaffung war der Grund, weshalb ich das mit dem Studieren nach dem Magister angegeben habe. War keine Kohle mehr da. Rechner waren einfach sackteuer. Und dann habe ich das halt zum Job gemacht. Und das ist dann witzig auf so Veranstaltungen. Das ist ja alles so der in etwa derselbe Jahrgang. Der Figge ist, wie alt ist er? Mitte
50.
Ja, genau 50.
Genau 50. Mit 20 ja. gegründet, 30 Jahre
ja,
gedacht.
Ja, also genau.
20 plus 30,
ja,
50.
Und der genau Lüning 50. wird das auch so sein. Das ja. ist alles so, das ist alles so eine Generation. Schon interessant.
Ja.
Und ich habe auch dieses Computermuseum. Ich gehe da nachher nochmal durch, das G-Data-Museum.
Ich habe schon gesehen, dass ihr beide euch da sehr interessiert habt.
Also ich fand das schon. Da haben die aufgebaut, so alte Rechner.
Also man muss sagen, G-Data hat hier vor Ort in Bochum genau. dann ein eigenes Computermuseum. Ja. Direkt, wenn man reingeht, sind einige Exponate aus der Geschichte der Antivirus.
Der
30-jährigen Geschichte von G-Data. Eigentlich ganz schön aufgebaut. Wie so ein Rundgang, den man von Ikea kennt, geht man da von Raum zu genau. Raum und kannst du die Exponate angucken. Die sind eben nur flüchtig durch.
Ich muss mir das nochmal anschauen.
Ich fand das sehr interessant.
Ja, muss ich
und dann haben die auch alte DOS-Startbildschirme und diese ganzen alten Maschinen. Ich glaube, die laufen alle.
Wahrscheinlich.
Das sind Maschinen, die sind ich finde das schon toll. Und haben sie als Aufsteller die einzelnen Mitarbeiter noch reingestellt. Ja,
ist auch eine nette Geste.
Ja. Und da siehst du auch, wie langjährig die Mitarbeiter dabei sind. Die haben ja auch so diese Anstecker. Mhm. Und die sind silbern und in verschiedenen Farben. Und das reflektiert auch die Unternehmenszugehörigkeit. Finde ich schon interessant.
Aber dass die jetzt hier intern alle schon Englisch kommunizieren per Mail, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee,
hätte ich auch nicht gedacht.
Nee, ne? Nein, das ist ja üblich bei deutschen Töchtern von einem US-Konzern, ne? Klar, da ist dann die Absprache Englisch, aber es ist ja eine deutsche mittelständische Firma,
G-Data. Ja, eben.
Da ist es dann wahrscheinlich.
Und das ist nicht. Da, bei Weka hat man das
mal. Das müssen wir das nächste Mal einem Krämer sagen, wenn er da ist, solange seine interne Kommunikation hier nicht in Englisch
stattfindet. Bei Weka haben wir mal Englisch gesprochen?
Nein, wir waren nicht bei Weka, wir waren ja im Joint Venture.
Ja, aber bei CMPW,
aber bei Weka in Kissing in Augsburg, die hatten einen französischen Controller und der sprach kein, also Schwäbisch eh nicht, aber auch nicht wirklich Deutsch. Und mit dem, das war dann Geschäftssprache Englisch. Und das war schon hart, weil
Augsburg
der
ist ein Schwab.
Weil der
nicht Schwäbisch.
Bayerisch-Schwaben?
Bayerisch-Schwaben, ja.
Kissing, Bayerisch-Schwaben.
Ja.
Ja, schon Bayerisch-Schwaben.
Ja, aber Bayern, es liegt in Bayern, hat sich gerade so angehört, als das.
Ja, aber die Bayern sagt doch dazu auch Schwaben
dann. Es ist Schwaben.
Ja, Bayerisch-Schwaben ist
das. Bayerisch-Schwaben. Ja. Und der Mützel spricht das selber nicht so richtig gut Englisch. Und das war ein großer Kraftakt damals. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Ich bin jetzt auch schon eine Zeit
lang. Dafür ist sein Französisch etwas besser.
Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber das war ein interessanter Ansatz in die Internationalisierung auch in Bayerisch-Schwaben einzuführen.
Der Christian schlägt gar keine neue Kapitelmarke und kein neues Thema vor.
Doch, ich hab hier schon
echt
das nächste aufgeschlagen. Und zwar, hier lautete die Überschrift, IT-Fachhandel punktet beim Service kaum gegenüber dem E-Commerce. Da dachte ich mir,
Wer hat denn das
ist ja mal eine interessante Überschrift.
Wer hat denn das
gesagt? Wer sagt denn das?
So, ja, Moment, weil es ja so im Allgemeinen immer heißt, das ist ja gerade einer der Stärken des IT-Fachhandels,
ja,
dass er eben noch hier eine wirklich gute und fundierte Beratung machen kann. Das ist etwas, was man im Online-Handel eben nicht leisten kann. Und hier lese ich jetzt plötzlich, IT-Fachhandel punktet beim Service kaum gegenüber dem E-Commerce. Da müssen wir mal anschauen, was denn da passiert ist. Und zwar hat das Deutsche Institut für Servicequalität im Auftrag vom, kennst du die?
Die machen die Studien auch immer, was die Servicequalität zum Beispiel der Computerhersteller
angeht.
Wo Acer letzte Mal da gut abgeschnitten hat beim Reparatur- und Servicebereich.
Ja, genau.
Die machen viele Forschung und Ergebnisse.
Genau, die sind da so. Ja. Und die haben dieses Mal im Auftrag von NTV sieben Computerfachmarktketten unter die Lupe genommen. Also alle, die man so...
Oh, das habe ich auch gelesen.
Die man so kennt und
die Geschichte.
Haben dort eben sogenannte Mystery Visits gemacht, also verdeckte Besuche in den verschiedenen Filialen der entsprechenden Anbieter.
mit einem bestimmten Problem aufgetaucht und haben dort untersucht, also wie freundlich sind da die Mitarbeiter, wie kompetent sind sie, wie lange muss man warten in so einem Laden, bis man überhaupt drankommt, wie ist der Raum so in dem überhaupt gestaltet, und ja, das alles ging da in die Bewertung mit ein, und da kam jetzt das Ergebnis eben raus, und da hat lediglich ein Unternehmen mit gut abgeschnitten, das ist die Compustor, okay, als Kette, und auf Platz
Compustor ist auch ein Apple, oder?
Compustor machen, glaube ich,
machen die nicht hauptsächlich Apple?
Machen die hauptsächlich
oder Apple?
Apple, ja. Glaub schon, ja. Ja, richtig. Und auf dem zweiten Platz ist die K&M Computer.
Die ist auch insolvent.
Genau, die jetzt du sagst es gerade.
Stimmt, ja.
Und die hat ebenfalls Qualitätsurteil gut noch bekommen. Und dann geht schon weiter runter. Auf Platz 3 ist PC-Spezialist.
Gruß an Frank Röbers.
Mhm. Und ich glaube, die restlichen Plätze stehen hier gar nicht mehr.
Doch, da war ganz unten auf der Liste war die ebenfalls insolvent, die
nur befriedigend erhielten Cyberport, Alt und die Atelco.
Atelco,
und,
genau.
Und Gravis.
Atelco ist ja neulich insolvent gegangen.
Genau.
Und die Platzierung ist interessant. Atelco war früher eins der kundenfreundlichsten, serviceorientiertesten Computerunternehmen am Markt. Absolut vorbildlich. Sehr technisch, sensationell gute Beratung, bot den Kunden die Möglichkeit, PCs auch im Laden selber zusammenzubauen. Das war früher ein Vorzeigeunternehmen. Mhm. Und das halt geht den Gang alles endlich hin.
Warst du mal in einem Atelco-Geschäft?
Ah, das ist lange her. Ist ganz lange her. Vor 10 Jahren.
Aber interessant, wir waren doch gestern wir sind ja hier in Bochum und waren ja gestern auf dem Weg Richtung Innenstadt, weil wir noch was essen gegangen sind. Übrigens, wäre eine tolle Empfehlung, wenn man in Bochum ist, soll da mal zu Mutter Wittig gehen, in der Innenstadt zu finden, ein total klasse Restaurant.
So westfälisch, traditionell.
Ja.
Bisschen puschig eingerichtet, aber so wie so ein Café in den 70ern. Die Kellner hatten alle ihre weißen Hemden und schwarzen Westchen, und es gibt auch viele 70er-Jahre-Klassiker zu essen von
Weinbergschnecken.
Genau, Weinbergschnecken, überbackene Zwiebelsuppe, oder haben auch eine Etagere, die sieht man auch nicht mehr so häufig, so mit Rührei-Krabben und Lachsschnittchen.
Vanille-Eis mit heißen Himbeeren.
Genau, auch sehr lecker. Ja.
Also so.
Aber das Essen war echt sensationell. War ein toller Abend, muss man wirklich sagen.
Das mal als kleiner
Einschub. Sehr lohnend.
Und da kamen wir doch auch an glaube ich, ein oder zwei.
Hier kam man zwei Läden vorbei.
Das einmal an Cyberport und das andere
MCS oder so hieß das. Das war so ein typischer PC-Shop, in dem aber 3 Kunden drin waren. Im Cyberport war kein einziger.
Niemand.
Und der Cyberport sah aber richtig toll aus. Also es ist stylisch ohne Ende.
Ja, der war schon hell und
angenehm. Der war angenehm. Sehr, sehr, sehr schön gemacht.
Aber mich hat's dann auch gewundert. Es war dann abends um 6, halb 7.
Halb 7, ja.
Halb 7. Und keine Menschenseele da drin. Ne?
Und bei dem MCS, der sah aus wie so ein typischer Computershop früher.
Einige Pakete waren schon ein bisschen ausgeblichen, das Package. Ne?
Ja, es war nicht gerammelt voll, aber es waren immerhin ein paar Leute drin.
Ja.
Wir müssten das mal untersuchen, wir müssten mal mit so ein paar Ladengeschäften sprechen, wie das geht, was die machen und von was die eigentlich leben. Ob die vom Laufkundschaft leben oder von gewerblichen Kunden, mit denen für die Netze aufbauen.
Die meisten dürften auch kleine gewerbliche Kunden betreuen mittlerweile.
Also ich denke das auch. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Weil es gibt viele so Shops.
Immer noch, ja.
Ja, und es wird ja immer gesagt, Shop ist total tot. Aber sehe ich nicht wirklich. Auch in München, bei mir in der Umgebung, in Haidhausen, gibt's etliche Computershops. Und das sind ja teure Lagen. Da zahlst du Miete, die schon ordentlich ist.
Der klassische stationäre IT-Handel, ja auch von den Herstellern beim B2C-Vertrieb mehr oder weniger aufgegeben oder nur noch da ganz ferner liefen läuft. Ne? Wenn heute ein Hersteller sagt, wir adressieren B2C, ist das E-Tail und Retail. Ne?
Das stimmt. Wobei ich eins sagen muss, bei einer Acer ist zum Beispiel so, dass das Acer Point Programm, was genau auf PC-Shops und diese normalen POS ausgerichtet ist, erheblich hochgehängt und aufgewertet worden ist. die haben Order Tools automatisch mit der Distribution, mhm. die haben eine breitere Produktpalette, das heißt, diese E-Tail und Retail-Ware gibt es da auch inzwischen für Point-Partner zu kaufen. Also die haben sich da komplette Kehrtwende vollzogen gegenüber früher, wo die gesagt haben, nur die Flächenmärkte mhm. zählen. Das ist wirklich zurück zum stationären Handel und den zu stärken. Finde ich total gut, ist aber nicht weit verbreitet. Das machen die anderen Hersteller nicht.
Mhm. Genau. Eigentlich gut, dass das mal wieder gemacht wird, weil ja. Die gibt es ja noch, die Läden, und kann man ja durchaus da ein bisschen unterstützen. Richtig.
Ja.
Was ich nicht verstanden habe in dem Zusammenhang, ich hatte die Überschrift ja gerade vorgelesen, IT-Fachhandel punktet beim Service kaum gegenüber dem E-Commerce. In der ganzen Studie kein Wort darüber, wie E-Commerce überhaupt abschneidet. Ich weiß gar nicht, wie man zu dieser Aussage kommen kann. Das finde ich da ein bisschen merkwürdig. Also mhm. insgesamt jedenfalls ist schon festzustellen, dass die Beratung nach wie vor gut ist, ausgesprochene Freundlichkeit wird gelobt, dass die Mitarbeiter es durchaus auch verstehen, nicht nur Fachchinesisch zu sprechen, sondern auch so zu sprechen, dass die Kunden das verstehen. Das ist ja auch schön. Die Wartezeiten werden hier mit durchschnittlich 3,5 mhm. Minuten angegeben. Ich denke, das ist ja wirklich erträglich. In Ausnahmefällen soll es mal knapp eine halbe Stunde gedauert haben. Ja, kann passieren, aber das kann mir in jedem anderen Laden auch passieren.
Ja.
Je nachdem, wenn wir da unten jetzt hingehen würden, um uns noch einen Burger zu holen.
Oh, da war vorhin lange Schlange.
Naja, jetzt würden wir keine halbe Stunde mehr warten. Nee,
jetzt geht's schnell.
Aber vorhin hätten wir da lange, lange gewartet. Ja, fand ich mal ganz, ganz interessant, um es mal ein bisschen zu sehen. Und
so ein bisschen Blick von außen.
Wir haben in den Shownotes dann auch den Link direkt zur Studie. Dann kann man sich das auch mal anschauen, was es da noch für einzelne Punkte gab. So, dann, was haben wir noch mit drin?
Wir haben schon ziemlich viel durch dafür, dass wir so viele Gäste haben, ne?
Hatten. Oder wir hatten so wenig eingetragen. Könnte sich auch sein, ne?
Nee, wir haben
sehr viel eingetragen.
Wir haben schon relativ viel abgearbeitet, also tatsächlich jetzt.
Ja, das stimmt schon.
Und das in einer wirklich guten Zeit. Waren wir zu schnell?
Nee.
Oder waren die anderen zu langsam?
Waren die anderen vielleicht zu langsam? Schauen wir dann noch mit draufstehen, auch wo wir auf alle Fälle noch mal ein bisschen sprechen sollten. Ist so ein bisschen das Thema die Zukunft der Distribution. Andreas, da hattest du mal den ersten Teil eines dreiteiligen...
Nein, ich habe schon die ersten drei Teile eines sechsteiligen Epos
fertig
veröffentlicht. Nee, ich habe tatsächlich schon fünf Teile fertig. Mhm. Ich veröffentliche die ja zweigleisig, nämlich einmal auf meinem DCI-Blog und einmal als Experte bei Channel Partner, mhm. bei Christians Baustelle sozusagen.
Ja.
Und was ich in der Serie mache, ich bin ja noch nicht ganz durch. Was ich in der Serie mache, ist, ich stelle die Frage, die Distributoren spezialisieren sich ja auf vertikale Märkte. Und die Frage, die ich stelle, ist das überhaupt sinnvoll? Mhm. Und was bedeutet das eigentlich für das Channel-Gefüge, wo man ja sagt, okay, die Systemhäuser haben eine bestimmte Kompetenz, Kernkompetenzen, die ausspielen, Distribution eine andere, und wenn die Distributoren anfangen, sich zu spezialisieren, was bedeutet das?
Ja.
Und das erste Argument, was in den ersten, ich glaube, drei Folgen kommt, das ist auch schon ausgesprochen, ist, wenn man sich anschaut, das Gesamtvolumen des IT-Marktes in Deutschland und da vor allem Hardware und Software, und dagegen setzt das reine Umsatzvolumen der drei Großdistributoren,
was man so ungefähr kennt, ja.
Was man sehr genau kennt, weil man kann das ja nachlesen, ist ja veröffentlicht, zumindest rückwirkend ab 2014. Mhm. Dann sieht man, dass die drei Großdistributoren den Markt wirklich weitgehend dominieren. Das heißt, alle relevanten Projekte oder die meisten relevanten Projekte, gerade größere, laufen über die drei Großdistributoren. Punkt.
Ja.
Wenn alle relevanten Projekte über die drei Großdistributoren laufen, dann gilt das auch für alle relevanten Projekte in jeglichen Spezialisierungen. Das heißt, egal ob das Bildungsmarkt ist oder ob das
Rechtsanwaltskanzleien
sind, Schreiner oder Medical oder was auch immer, das Gros der Hard- und Software läuft über die Großdistribution. Mhm. Wenn die jetzt anfangen, sich auf den Bereich zu spezialisieren, ist ja die interessante Frage, was machen die da? Weil sie machen das Geschäft ja eh schon. Wollen sie mehr machen als das, was sie da ohnehin schon machen, und wie ist das dann möglich? Und ist das in der Konstellation überhaupt möglich? Und sollten die Großdistributoren nicht einfach hergehen und sagen, die die Spezialisierung macht uns eigentlich ein existierendes Projektgeschäft, was wir ohnehin schon machen, vielleicht ohne das zu wissen, macht uns das eigentlich teurer. Das heißt, wir bauen ja zusätzliche Ressourcen, Know-how und auf. Ist das eigentlich überhaupt zielführend?
Also du siehst es mal tatsächlich aus der durch die Kostenbrille sozusagen.
Ich sehe das einfach einmal durch diese. Also das war einfach einmal durch die Umsatz-Marktanteil-Kostenbrille gesehen.
Mhm. Ja, ist ja durchaus
genau. Interessant. Und ich gehe.
Weil ich meine, Distributor muss ja immer sagen, wenn ich in einen Spezialbereich rein investiere, dort Personal aufbaue, Know-how einbringe, dann kostet mich das natürlich was.
Exakt.
Wie viel Geschäft werde ich im Anschluss mehr machen.
Generieren.
Ganz so sollte ja die wirtschaftliche Betrachtung sein.
Genau. Und aus dieser oberflächlichen wirtschaftlichen Betrachtung und ich gehe dann ein Stück weiter und sage, jetzt schauen wir uns doch mal an, wie Distribution arbeitet, wie profitabel ist das, womit machen die eigentlich was und wie sind die Prozesse und Verfahren da optimiert, muss man sagen, der Aufwand, den ein Distributorstand heute treiben muss, um in diesen Spezial Lösungssegmenten tatsächlich auf Augenhöhe mitzudiskutieren, ist schon gewaltig. Die nächste Folge, die jetzt dann nächste Woche hoffentlich fertig ist, geht so um diese 2 Minuten. Das habe ich im Gespräch mit dem Gerhard Schulz vor Jahren schon mal diskutiert. Mhm. Und jetzt wieder mit jemandem von der ALSO, der da Research und Development macht. Der Schulz hat damals gesagt, ich habe mich in den Vertrieb gesetzt. Hat er gerade frisch bei Ingram angefangen gehabt. Das ist ja auch schon über 10 Jahre her. Und dann hat er gesagt, wenn man sich in dem Telesales mal anschaut, wie da telefoniert wird und wie die Gespräche laufen, dann geht das so. Das Telefon klingelt, der Vertriebler nimmt ab. Der Anrufer sagt weder Grüß Gott noch Hallo und sagt auch nicht seinen Namen, sondern nennt seine Kundennummer. Und nennt dann Artikelnummer oder Artikelnummern von Produkten, die er braucht, wüsste gerne Preis und Verfügbarkeit. Und in 80% der Fälle ist dann das Gespräch vorbei. Oder er sagt, alles klar, da brauche ich 5 Stück von. Mhm. Oder sagt, ist zu teuer oder ist zu billig oder so. Und im Schnitt ist das Gespräch nach keinen 2 Minuten beendet. Die ALSO hat das auch gemessen, der Markus Vogt ist der Abteilungsleiter Research and Development, der sich um Business Development, Partnerentwicklung und aber auch Herstellerentwicklung kümmert. Der sagt auch, das Gespräch dauert typischerweise 2 Minuten. Jetzt muss man sich überlegen, die Distributoren haben einen Großteil der Verfügbarkeits- und Preisabfragen schon in ihre Online-Shops kanalisiert. Das heißt, du kommst dann telefonisch nicht unbedingt gut durch und das ist dann aufwendig, dann schaust du lieber online schnell nach, das siehst dann schon, zu welchem Preis und Verfügbarkeit Konditionen hinterliegt. Aber der sagt nach wie vor, kleinere Teams insgesamt bei jedem Distributor, außer bei einer API oder so, bei den etwas kleineren. Mhm. Das Gespräch dauert 2 Minuten, geht in etwa genauso. Und der hat dann gesagt, okay, wir spezialisieren uns ja und wenn wir es schaffen, von den 2 Minuten ab einer Minute 50 sozusagen, die letzten 10 Sekunden abzuknapsen, um irgendwas anderes zu adressieren, dann haben wir schon viel geschafft. Und jetzt ist natürlich so, dass bei allen Distributoren die Gesprächszeiten gemessen werden, auch die Umsätze pro Gespräch und. Da wird hart auf Kennzahlen auch provisioniert. Und dann ist es aber ganz schwierig, dem Vertriebler zu sagen, knaps doch 10 Sekunden von deinem Gespräch ab, weil das da verdient er ja im schlimmsten Fall Geld, weil er spricht dann über was womöglich nichts bringt. Ja. Mhm. Und das wird so die neue Folge jetzt sein, zu schauen, wie arbeitet die Distribution, wie hat die ihre Prozesse optimiert, nämlich auf diese 2 Minuten Gespräche hin, um dann eine vernünftige Ausschöpfung zu holen. Und wie viel Aufwand ist es eigentlich, ein Value-Thema zu adressieren? Und wenn es nur die Frage ist, okay, du willst bei uns 5 Notebooks haben oder 25 oder 100, wofür brauchst du die eigentlich? Allein das einzuführen wird wahrscheinlich ein größerer Akt sein. Und interessante Frage, was muss eine Distribution machen, um das zu tun? Und was muss gegeben sein, damit sich das für eine Distribution überhaupt rechnet? Also welche Betrachtung braucht man?
Geht es hier, Andreas, um das Thema Upselling?
Möglichkeiten sozusagen? Also man sagt mal, man kann hier noch irgendwie etwas dazu packen oder habe ich das richtig verstanden? Geht es zunächst mal alleine nur um das Thema herauszufinden, für was diese Produkte, die dort eben gekauft werden unter Umständen, verwendet werden sollen, welche Projekte die reingehen, um da mehr Daten zu sammeln. Es geht ja im Prinzip, wenn ich die richtig verstanden habe, auch um das Thema Daten sammeln oder Informationen sammeln.
Also die These, die ich habe, ist, es bringt mir nur dann etwas, mich zu spezialisieren in diesen Themen, wenn ich weiß, wo ich heute Geschäft mache.
Ja.
Wenn ich das nicht weiß, also wenn ich nicht weiß, wie viele Education-Projekte ich mache, weil ich es einfach nicht weiß, weil die Leute bestellen bei mir Notebooks, da haben sie mit dem Hersteller vorher irgendwelche
Konditionen ausgeschnapst. Das kann ja überall eingesetzt
ausgeschnapst
werden.
Ja. Und da siehst du womöglich gar nicht, dass das Education-SKUs sind. Mhm. Oder vielleicht siehst du es noch, aber du hast überhaupt keine Ahnung, wo es hingeht. Wenn ich mich spezialisiere, muss ich wissen, was ich heute mache. Und der Benefit, glaube ich, den man von der Spezialisierung hat, ist natürlich der, dieses 2-Minuten-Gespräch. Habt ihr von folgenden Notebooks 100, 150, 1500, zu welchem Preis auf Lager, wie günstig geht das noch, genommen oder nicht? Das ist ja beliebig. Das kann ich mit jedem Distributor in exakt derselben Qualität und Güte führen.
Ja.
Es wird sich vielleicht von den Konditionen ein bisschen unterscheiden, je nachdem, was der für Herstellerkonditionen hat. Aber ich habe ja überhaupt keine Bindung. Und wenn ich dann natürlich als Distributor hergehen kann und sagen kann, aha, du hast ein Schulprojekt. Ich kann dir beim Schulprojekt weiterhelfen, wenn es um eine Ausschreibung geht oder wenn es darum geht, und die Software, brauchst du was oder brauchst du diese Wagen, wo das
oder Best haben wir Practice auch
oder irgendetwas.
Tolle Lösungen,
genau, schon oder wir haben an der Nachbarschule schon mal sowas gemacht, weil wir kennen den, oder wir haben einen Partner, der sowas Ähnliches macht, wollt ihr nicht zusammen?
Ja.
Hast du alle Skills, die du brauchst?
Ja.
Kannst du vernetzen?
Ja.
Wenn du aus dem 2-Minuten-Gespräch über das Thema es nicht schaffst, dich abzuheben, dann bist du halt austauschbar. Dann wird der da kaufen, wo am meisten da ist und wo die
Konditionen am besten sind.
Und man sitzt voll in der Preisfalle.
Mhm.
Und der Ausweg, es gibt dann 2 Auswege, grob gesagt. Der eine Ausweg ist zu sagen, ich kann mit dir reden, ich hole dich ab, ich kann mit dir zusammen die Projekte holen. Ach, du sprichst mit einer Schule, hast du noch mehr? Wir können dir übrigens, wenn du mit mehr Schulen sprechen willst, können wir dir helfen. Wir wissen, was du da treibst, wir verstehen dich.
Mhm.
Das wäre so der eine Weg. Und der andere Weg wäre zu sagen, das interessiert uns alles gar nicht. Wir schmeißen alle raus, die was, sehr überspitzt.
Ja.
Wir schmeißen alle raus, die was können und können so den billigsten Preis abbilden, weil wir die geringste Kostenstruktur haben. Ich glaube, diese 2 und im Moment bewege ich mich in diesem Spannungsfeld. Und das Interessante ist ja zu sagen, okay, also die ganz dahinterliegende Betrachtung ist ja zu sagen, okay, wenn wir als IT-Industrie in einem gesättigten Markt wie dem deutschen weiter schnell wachsen wollen oder akzeptabel schnell wachsen wollen, damit wir bei den Großkonzernen, bei den großen IT-Konzernen nicht in Vergessenheit geraten, dann müssen Unternehmen immer mehr IT auf immer höherem Niveau einsetzen. Sonst wird das einfach nicht funktionieren. Und um das sicherzustellen, müssen die Systemhäuser, die aktiv sind, natürlich immer mehr wissen. Und das können die aber nicht selber aufbauen in der kurzen Zeit. Markus hat jetzt gerade über ein Thema HPC, High Performance Computing geschrieben im Channel. Das ist ein Know-how, das bauen Häuser,
mittelständische
Systemhäuser nicht einfach so auf. Oder auch ein Lösungswissen für Digital Signage oder sowas. Da gibt es standardisierte Pakete, aber das ist nicht so trivial. Und natürlich muss man dann viele Häuser an die Hand nehmen. Und die interessanten Verwerfungen, die es dann geben wird, sind folgende. Ich habe ein Systemhaus und kann unheimlich viel. Ich kenne mich tierisch gut aus, ich habe geschulte Techniker, ich gehe beim Kunden rein, kann ich alles selber machen.
Ja.
Und ich konkurriere plötzlich mit einem, der kann eigentlich gar nichts selber machen, der kauft halt 3,50 beim Distributor zu, vielleicht bei dem Distributor, bei dem ich auch bin, und macht mich mit dessen Hilfe dann platt. Also die Verwerfungen, die da im Channel kommen werden, das finde ich ein sehr spannendes Thema. Und das ist das, was ganz am Ende steht.
Das wäre mal eine echte lohnenswerte Diskussion mit ein paar Distributionschefs, wie die das sehen, absolut, dieses Thema. Ne?
Und, absolut.
Eigentlich ja, müsste man die ja mal an einen Tisch holen, wenn sie denn wollten.
Wir sollten vielleicht mal ein, zwei einladen oder drei und dann genau über diese Themen sprechen. Es ist ja wirklich interessant.
Ja.
Es gab dieses Wort vom Compaq-Deutschland-Chef Dobitsch.
Dobitsch, ja. Kurt Dobitsch.
Ich glaube, es war Kurt Dobitsch. Ich habe drüber geschrieben und ich habe den Artikel nicht mehr gefunden. Der gesagt hat, vor wie vielen Jahren war, vor 20? Ungefähr.
Ungefähr, ja. Das ist ein bisschen weniger
sein. Wir müssen Kosten aus der Wertschöpfungskette nehmen. Und damit meinte der Distribution und Handel und selbstverständlich nicht den Hersteller.
Der hatte doch damals gesagt, es gab einen Ausspruch von ihm, der...
Und das ist ja letztendlich eins der ganz großen Themen.
Ja, definitiv.
Und eins der ganz großen Differenzierungsmerkmale von Systemhäusern. Sonst bist du ja als Systemhaus austauschbar.
Naja, natürlich.
Und das willst du ja nicht sein. Und nur über Vertrauen, weil meine Kunden mir vertrauen, obwohl ich nichts kann, weiß ich auch nicht, ob das so funktioniert.
Aber das wäre mal tatsächlich ein interessantes Thema, beziehungsweise kann man ja auch mal die Hörer dazu aufrufen, uns da mal Feedback reinzuschicken, ob sie denn finden, dass wir dieses Themengebiet mal ein bisschen mehr ausleuchten.
Ja.
Wir versuchen ja auch nur, oder wir können nur auch ein Stück weit da rein analysieren und wiedergeben, was wir in Erfahrung gebracht haben, was wir gehört haben mit Leuten, mit denen wir auch gesprochen haben, und unsere eigene Erfahrung damit reinzubringen. Aber man könnte da natürlich auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
Ja.
Und dann würden wir uns mal mit ein paar Experten da zusammensetzen und das Thema da mal intensiver betrachten. Ja,
das wäre eine sehr schöne Diskussion, die Diskussion muss geführt werden. Und bis jetzt führt sie keiner. Mhm. Und bis jetzt geht das halt so, diese großen Kannibalisierungseffekte gibt es nicht. Beispiel, ich habe mich mal relativ tief mit MPS beschäftigt und mit Häusern, die das machen. Mhm. Und hab dann mit Systemhäusern gesprochen, das waren so kleinere. Mhm. Und die haben mir gesagt, ja, wir haben mit MPS angefangen, Distributor hat uns das erklärt, wie das geht. Ganz tolle Geschichte, die Verträge sind alles super einfach und wir haben jetzt Kunden aufgeschaltet, wir haben wiederkehrende Umsätze.
Ja.
Sehr erfolgreich bei kleinen Unternehmen übrigens, interessanterweise. Nicht bei mittleren, sondern wirklich bei kleinen. Und das tickert dann so und da muss man sich auch nicht groß drum kümmern, geht sehr viel von selber. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, wenn das jedes Systemhaus plötzlich kann, was machen denn die sich darauf spezialisiert haben? Was weiß ich, Stichwort Druckerfachmann oder was der Heino Deubner jetzt, wie heißt denn der Service?
Ich weiß
nicht. Printer, ich hab's vergessen.
Ja, ja.
So irgendwie so ähnlich, gell? Und das sind schon wirklich spannende Fragen.
Absolut. Ja, also hören wir mal rein, vielleicht kriegen wir da mal ein bisschen Feedback dazu oder ein bisschen Meinung dazu. Ihr könnt uns ja erreichen, entweder über die Webseite oder über E-Mail, robhorst@channelcast.de oder cmeier@channelcast.de, wie auch immer, oder über Xing, LinkedIn mit den Kollegen Markus Reuter oder Andreas Raum oder dem Alexander Roth in Verbindung treten. Und spielt es ruhig mal ein bisschen zurück. Vielleicht gibt's da noch darüber hinaus im Übrigen Themenvorschläge, wo er sagt, sollten wir mal ein bisschen mehr dazu machen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir auch mal so ein paar Akzente setzen und mal sagen, wir nehmen uns mal intensiver dieses Thema vor. Und steht auch nichts dagegen, dass wir dann nochmal einen Experten dazu einladen, mit dem wir das dann auch ein bisschen tiefer diskutieren können und der dann da auch mit drin steckt.
Er ist übrigens Geschäftsführer von der Printer Care Service GmbH. Das habe ich nicht gegoogelt, sondern das ist mir natürlich gerade eingefallen, in Velten. Printer Care Service.
Ja,
so ist das, wenn man eine hohe Merkfähigkeit besitzt.
Das ist total sensationell.
Heute früh hattest du noch an derselbigen gezweifelt.
Ja, das ist manchmal schwankend im Tagesverlauf. Microsoft hat übrigens noch nicht geantwortet.
Ja, gut. Das wundert mich.
Ja, mich auch.
Das wundert mich sehr.
Abgeschickt um 15.03 Uhr.
16.21 Uhr eine Deadline gesetzt?
Nein, das habe ich bewusst nicht gemacht.
Solltest du noch mal schreiben, Hilfe, die Kollegen fangen an, Surface zu dissen. Antwortet schnell, ehe hier etwas anbrennt.
Markus, du warst als einziger von uns, die hier zumindest am Tisch sitzen, auf der IFA in diesem Jahr. Berichte mal, erzähl mal ein bisschen als IT-Journalist, Channel-Journalist, wie ist dir gegangen auf der IFA, was war da so dein Eindruck?
Nun ja, das ist für uns, die wir mit einem Schwerpunkt im B2B-IT-Umfeld arbeiten, natürlich auch ein bisschen B2C-IT, aber Schwerpunkt wirklich B2B-IT, ist das natürlich eine Messe, die nicht jetzt vergleichbar ist mit einer CeBIT, ne? So was die Themen angeht, was die Kontakte angeht im Planet, wo du dann wirklich die Branche, die B2B-IT-Branche und generell die IT-Branche triffst, ist dann natürlich, klar, braucht man nicht
zu sagen. Bist du dann im Prinzip aus Neugierde mal hingefahren, um zu sehen?
Ich bin seit vielen Jahren jetzt dabei, seit 6, 7 Jahren bin ich sicherlich regelmäßig da. Ich überlege mir jedes Mal wieder, wenn ich mich im Messegelände dann auf dem Messegelände verlaufen habe, und fluche, dass es diesmal das letzte Mal war. Das Messegelände ist ja nach wie vor ganz schrecklich und ich lande jedes Jahr dann wieder unten in der Hausgeräteabteilung. Kennst du die?
Nee.
Ja, wenn du einen Termin hast und dann findest du dich auf einmal diese Hausgeräteabteilung wieder, die ist unten im Kellergeschoss und du kommst auch nicht so schnell wieder raus. Du musst wirklich wie bei IKEA den kompletten Rundgang Hausgeräte machen.
Das sind wie die Trelemente auf der Halle 1 früher auf der CeBIT.
Ich liebe die Trelemente.
Da bist du früher hochgegangen.
Lang leben sie und hoffentlich erstehen sie wieder
durch auf. Durch die Halle 1.
Sensationell.
IBM stand irgendwie hoch oder es gab noch 2 Möglichkeiten. Da hattest du da oben irgendwo einen Termin und du hast nie wieder runtergefunden. Ich war regelmäßig in der Tiefgarage da
im Parkhaus. Du bist aufs Dach rausgekommen, dann blies dir meistens irgendwie Schneewind die Brille weg. Dann hast du
dich
in diesem Dorf, in diesem Elemente-Dorf dreimal verlaufen.
Ja.
Das war's ja, ich fand das super.
Ja, jedenfalls.
Das waren 300 Butzen da oben.
Das ist aber kein Vergleich mit Messegelände Berlin, aber ich bin ja extrem lernfähig und habe diesmal gelernt, nach all den Jahren, und werde mich jetzt auch künftig besser orientieren können, dass es praktisch einen Außenring gibt und einen Innenring. Und dass der Wechsel von außen zu innen oder innen nach außen nur über den kleinen oder den großen Stern funktioniert. Wenn man das dann einmal gelernt hat, dann geht's schon ein bisschen besser. Mhm. Also die Hallen sind nicht chronologisch aufgebaut, ist auch nicht so wie auf der CeBIT, dass du, wenn du mal nicht weißt, wo musst du jetzt hin, wo ist das genau, dann trittst du einfach nach draußen und siehst, da steht Halle 7 drauf oder 8 oder was auch immer, dann latschst du da hin. Das ist da nicht, die sind auch nicht chronologisch, das hinter der Halle, das neben der Halle, keine Ahnung, 14, die 15 kommt oder sowas, ne? Mhm. Und es ist immer sehr schwer, bestimmte Bereiche sind zu überwinden. Da ist dann auf einmal eine Mauer oder sowas. Da muss wie durch einen kleinen oder großen Stern. Der Yoshi Schmidt von Brother hat das mal mit einem Wurmloch verglichen, den großen Stern. Also es ist...
kommt irgendwo alles wieder raus.
Ich weiß, wenn man das mal gelernt hat, dann geht's, aber das Messgelände finde ich nach wie vor schwierig. Fernseher stehen nicht mehr so im Vordergrund wie in den vorangegangenen Jahren, wo wirklich die ganzen Hallen nur Fernsehgeräte waren. Da war ich bei EP und da haben die EP-Vorstände auch gesagt, das Fernsehverhalten hat sich schon verändert bei den Leuten. Das Fernsehen steht für den Konsum von Serien, sprich Netflix-Zeitalter, sowas nicht mehr so im Vordergrund. Das merken die auch böse.
Das ist inzwischen so.
Die haben sich sehr pessimistisch über das Fernsehgeschäft geäußert. Das hat denen ordentlich Körner gekostet und das wird auch in Zukunft nicht mehr so toll werden, wie es mal war. Weil sie das Fernsehverhalten grundlegend, das Sehverhalten, nicht das Fernsehverhalten, der Konsum von Medien grundlegend geändert hat, ne, dass du da nicht mehr der Fernseher
merken ja die meisten wirklich an sich selber. Also ich schaue kaum noch Fernsehen.
Also ganz wenig. Aber du hast noch, du schaust die Medien dann über den Fernseher noch. Aber viele gucken da ja auch ihr Netflix oder irgendwas dann auch gleich
über das Notebook. Ich schaue es auch auf dem Notebook oder auf meinem Computermonitor oder auf dem iPad. Ich habe
den Fernseher so gut wie nie an. Ja. Also ich habe das noch einen klassischen Röhrenfernseher noch.
Wie?
Ja.
Stimmt, du hast noch
so. Ist so ein Sony Trinitron. 100
mit der flachen Bild, mit dem flachen Monitor, ne?
Schwarze
Trinitron. 72 Kilo. Den trag mal bitte nicht alleine.
Hör auf, nein.
Der ist sauschwer.
Nein, den,
boah. Selbst der zweite ist es schwierig.
Der ist echt sauschwer.
Wir hatten noch ein Röhrenmonster auf dem Dachboden. Da geht so eine Treppe hoch auf den Dachboden, da muss man das Röhrenmonster dann da runter transportieren.
Ach, bei euch?
Ja, ja.
Findest du oben die Treppe da?
Total eng.
Ja. Wenn du da das Röhrenmonster runterschleppst,
weil das ist nicht schön.
Die verstehen die Fernseher nicht mehr so im Mittelpunkt wie früher. Aber natürlich, warum das für B2B-IT dann man auch nicht so relevant ist. Natürlich viel Hausgerät, natürlich viele Waschmaschinen. Ganze Hallen voller Wearables, Fitness-Tracker. Konntest du 1000 Aussteller dir angucken. Auch aus dem asiatischen Bereich natürlich viele. Aber es gab immer noch ein paar lohnenswerte Termine mit denen, die aus der IT-Branche kommen, mit denen man sich trifft, wie eine Acer, wie eine Intel, Lenovo, die zeigen da ja auch alle Flagge.
Also aufgepasst, gibt's irgendwelche Trends im Bereich der Waschmaschinen oder Spülmaschinen, die erwähnenswert wären? Da kommen ja immer wieder mal so Sachen hoch.
Ich glaube, Samsung, ich habe da nicht so aufgepasst, obwohl wir gerade eine Waschmaschine gekauft haben, aber das habe ich dann,
der jeweiligen Fachperson überlassen, den Kauf der Waschmaschine. Die Samsung hat, glaube ich, jetzt eine, oder da geht da die Richtung hin, dass du dann, das ist aber auch letztendlich ja Quatsch, dann, dass du das Innenleben deiner Waschmaschine und den, wie die wäscht, dann über App dir anguckst, dass da Kameras integriert sind, dass das Ding vernetzt wird.
Bitte?
Ja, ja.
Ehrlich?
Samsung hat vorgestellt, das Internet of Things auf der IFA, was ich auch noch ganz spannend fand, das haben die auch da ausgestellt, auf deinem Bett, in deinem Bett sind Sensoren angebracht. Und die registrieren dein Schlafverhalten. Sprich, wenn dieser Sensor merkt, du bist jetzt sehr unruhig und wälzt dich hin und her, dann wird die Klimaanlage runtergesetzt automatisch. Oder dass du, wenn du aufstehst, sofort der Kaffeeautomat angeht. Mhm. Also, dass dir da schon viele Sachen abklopft. Ja,
finde ich schon
ganz nett. Ich wollte gerade sagen, ich brauche die Sensoren, glaube ich, nicht im Bett. Aber du wärst auch der Typ, der dann da, ne?
Ja, du hast doch auch diese Schlafuhr.
Ja, ja.
Diesen Schlafuhr, Schlafphasenwecker. Ja, ja. Das war doch ein Pick in Channelcast 5 oder sowas.
Irgendwie so, schon ewig her, wer es noch nicht gehört hat, kann ich immer nur wieder empfehlen, Leute, die Schwierigkeit haben, in der Früh aus dem Bett zu kommen, die so eher eine Nachteule sind, so wie ich, bin keine Lerche, nicht zwingend, ich muss zwar immer jetzt früher aufstehen, sich einen Schlafhasenwecker anzuschaffen, der...
Ein Schlafhasenwecker?
Schlafphasenwecker.
Ja. Was ist ein Schlafhasenwecker?
Das hatte ich ja gerade nachgefragt.
Das ist ja ein total interessant.
Kleinen Sensor, den...
Das sollte man mal erfinden.
Genau, kleinen Sensor, den man an sich trägt und... du möchtest meinetwegen um 6 Uhr aufstehen und der schaut dann einfach nach.
Ich will gerade diesen Schlafhasenwecker vor. So kriegst du dann so ein kleines Häschen, dass man so ein bisschen wackeln muss.
So wie das Duracell-Häschen, ja. Oder? Rums, 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 rums. Genau, also stellt man was weiß ich 6 Uhr ein und der schaut dann einfach nach, wo man gerade in einer sogenannten Wachphase ist und weckt einen dann und dann kommt man da wirklich super aus den Federn. Also kann ich wirklich nur empfehlen.
Also das Thema Sensorenbett ist auf alle Fälle dann was für dich.
Ja, ja. Definitiv. Also ich frage nur deswegen, weil ihr kennt sicherlich alle noch...
Überwachungslautsprecher,
ihr kennt, Sensoren...
Ja, ja.
Ihr kennt sicherlich alle noch Lycra Re.
Ja, ja, ja.
Lycra Re war ja sehr lange Zeit Vertriebschef bei LG.
Der ist doch dann zu dem Solartechnik-Hersteller.
Der ist er immer noch.
Ist er immer noch.
Ja, der ist in die Solarbranche gegangen.
Weil die Solarbranche hat sich ja irgendwie auch nicht schön entwickelt.
Nee, nicht wirklich.
Über die letzten Jahre, das war ja nicht der Hit.
Und der hatte mir mal erzählt, LG hat ja auch Haushaltsgeräte, die machen ja auch Waschmaschinen und alles Mögliche. Und der hat mir mal erzählt von seinem Frust, den er hat, wo er sagt, wir Koreaner, egal ob Samsung oder LG, wir können so im Bereich der Waschmaschine im deutschen Markt schlicht und einfach nicht punkten. Dann sage ich, wieso und weshalb? Und dann sagt er, ja, wir haben dort schon viele interessante Technologien am Start. LG hatte beispielsweise eine Waschmaschine, die hat mit Silberionen gearbeitet. Silberionen sorgen wohl, bin jetzt kein Chemiker, aber ich glaub's mal, sorgen dafür, dass Bakterien vernichtet werden und Wäsche so auch sauber gemacht werden kann. Das heißt, du kannst den Anteil des Waschmittels, das du reinkippen musst, um Fett zu lösen und ähnliches, um 80% reduzieren. Das heißt, du musst nur noch ganz, ganz wenig von dem Waschpulver reingeben. Der Rest wird eben durch diese Silberionen beschichteten Dinger da drin irgendwie erledigt. Und dann sagt er, das ist eigentlich super, weil man so wahnsinnig viel Waschmittel einsparen könnte und sich Kosten spart und. Aber er sagt, du kriegst es im deutschen Markt schlicht und einfach nicht verkauft, weil die deutsche Hausfrau sagt, wenn da weniger Waschmittel rein muss, kann das einfach nicht gut sein. Und er sagt, diese Dominanz von Miele, Siemens, Bosch, die ist nach wie vor ungebrochen und die kommen da wirklich nicht voran mit ihren Haushaltsgeräten. Mhm. Das finde ich schon erstaunlich. Also das Einzige, wo sie es schaffen, ist Mikrowelle.
Da ja gut, das war aber schon immer so. Das war schon immer so.
Genau, das kam dann auch über LG, beziehungsweise Lucky Goldstar war das ja damals noch. Aber was jetzt Haushaltsgeräte anbelangt oder insgesamt Küchenherde oder ja, Geschirrspüler, alles was da dazugehört, no way.
Also Mikrowelle hat so ein bisschen was gemein mit Videorekorder und
ja, genau.
Vom Branding mit Videorekorder und wie heißt das andere? DVD-Player.
Ja.
DVD-Player.
Ja. Also früher DVD, also früher, weil es da völlig wurscht ist, von welchem Brand das war. Und meistens war es gut, wenn es bei DVD-Player, wenn es vom No-Name war, weil dann konntest du alles spielen, auch selbstgebrannte und so.
Stimmt, ja, das war so.
Das war genauso.
Ja. Ja,
das ist genau dieselbe Dynamik wie bei Mikrowellen. Genau. Mikrowellen ist halt so neumodischer Scheiß. Das haben die Siemenser irgendwie nicht so drauf.
Oder spät gehabt.
Ja. Ja, oder zu spät und dann war das Ding schon abgefahren.
Ja.
Und da glaubt doch jeder, es kommt nicht so drauf an, kannst von egal wem kaufen.
Das kannst du egal.
Ja, Hauptsache billig.
Ja, da gibt's auch keine großartigen Komfortfunktionen in irgendeiner Form. Ne?
Auftauen.
Ja gut, es gibt angeblich irgendwelche verschiedene Programme, aber wenn du mal genauer
dahinter schaust. Ich habe auch noch keins
Dann geht die Mikrowelle an oder aus, halt nur in einem unterschiedlich schnellen Intervall.
Ja, und es versteht eh keiner, was da drin vorgeht.
Nee. Also ich benutze sie immer, um genau ein Gericht zuzubereiten.
Nämlich?
Nachos mit Käse überbacken.
Das geht, ja. Das müsste gehen. Ja. Ne?
Es geht schnell. Nacho-Tüte auf, geriebenen Käse drüber, ein paar Jalapenos drauf, sehr lecker. Dazu ein Bier, perfektes Abend.
3 Minuten.
Vegetarisch?
Nee, wahrscheinlich 2,5 Minuten. 2,5 Minuten, ja, sonst brennt der Käse an. Ja,
genau.
Sehr gut.
Ja, das ist echt ein Ding. Aber so eine Mikrowelle weiß doch keine alte Sau, was da passiert. Also viele Hausfrauen denken, das strahlt und passieren die merkwürdigsten Dinge.
Ist doch ein unheimliches Gerät, ne? Nach so kurzer Zeit machst du es auf und...
Oder so ganz leicht, das hat kein Gewicht, ja. Das ist so ganz leicht und das kommt aus Fernost.
Ja. Christian, haben wir denn noch ein anspruchsvolles Thema oder sind wir durch?
Nee, wir sind
fast Bier trinken.
Ja, nee, wir haben noch ein Thema, über das wir kurz sprechen wollten, das ist auch nochmal dein Thema, Markus, aber du weißt, kein Channelcast ohne Mediamarkt.
Oh ja.
Jetzt hast du aber mich nochmal herausgefordert, so kurz vor Schluss, denn
das ist echt eine Herausforderung.
Da kann ich jetzt auch mal,
aber das war gestern Abend so nett, wie du es erzählt hast.
Ja. Da hatte ich aber auch schon 6 von diesen kleinen Bierchen getrunken, ne?
Ja, gut,
aber nur Limo.
Auf die Schnelle nicht hin. Und ein Williamsburn, nicht zu vergessen.
Genau. Aber die, es handelt sich um einen Printartikel. Also ich kann jetzt nicht googeln, ne? Manager Magazin hat es auch nicht online. Das ist noch richtig Print. Nee, ich habe mal geguckt.
Vielleicht kommt noch irgendwann.
Naja. Jedenfalls hatte ich da, ich glaube, wir meinen das Gleiche dann, die Mediamarkt-Geschichte, ne? Genau.
Ja, ja.
Da war ich mal im Zeitschriftenladen. Da gehe ich ab und zu hin und kaufe ab und zu wirklich auch nochmal eine Zeitschrift. Und da war das die aktuelle Manager-Ausgabe, Oktober-Magazin, mit dem, das hat mich neugierig gemacht, mit dem Subtitel Mediamarkt, eine Firma wie im Irrenhaus. Das ist ja schöner. Das ist
sehr plakativ.
Das ist plakativ, ne? Das kaufe ich mal. 8,50 € oder was es kostet, gezahlt, haben wir durchgelesen. Ein wirklich schön recherchierter Artikel, wo viele Zusammenhänge mal dargestellt wurden, die mir bislang auch mit diesen Sachverhalten auch noch nicht alle so bekannt waren. Und zwar geht es im Großen und Ganzen darum, um den alten Streit, über den wir auch schon 100 Mal gesprochen hatten, aber der da sehr schön aufbereitet war. Erich Keller als Minderheitsgesellschafter der MSH versus Metro, Hauptgesellschafter der MSH, die irgendwie 78% der Anteile haben, weiß jetzt die Anteile nicht genau aus dem Kopf, 22% hat der Keller halt. Und es ging darum, dass viele Entscheidungen von Erich Keller halt, ja, Andreas hat es gerade aufgemacht, ich wollte gerade zu sprechen kommen. Es gibt ein ganz großartiges Bild unter auf der privaten Homepage von Erich Kellerhals, kellerhals.de, mal aufmachen, da ist als Bild Erich Kellerhals mit der aktuellen Ausgabe vom Manager Magazin.
Sensationell.
Hat ihm auch sehr gut gefallen, der Artikel, schreibt er. Der Autor hätte fleißig recherchiert. Er hat nur noch ein paar Anmerkungen, schätzungsweise 16.000 Zeichen, würde ich sagen. Weil er sagt, da käme Herr Olaf Koch noch, also der Metro-Chef, noch zu gut weg in dem Artikel. Aber er kommt immer zu gut weg, wenn er nicht unflätig beschimpft wird. Also insofern hat er noch ein paar Richtigstellungen.
Lass mich kurz zitieren. Keller halt schreibt zum Bericht im Manager-Magazin Oktober 2015. 18. September. Bericht im Manager-Magazin Oktober 2015. Aussage von Herrn, und er sagt immer Herr.
Herr ist sowieso
höflich.
Genau. Von Herrn Olaf Koch. Mit dem Theater muss Schluss sein. Erich Kellerhals kann nur erwidern, mit den Intrigen und Enteignungsversuchen von Metro AG muss Schluss sein.
Und dann schreibt er auch weiter, lobt den Artikel. Herr Sören Jensen hat gut recherchiert. Man kann nur gratulieren.
Recherchiert.
Recherchiert.
Genau so ist es.
Im Bericht werden jedoch typische Aussagen von Herrn Olaf Koch wiedergegeben, die einer Ergänzung oder Korrektur bedürfen.
Und dann kommen viele Seiten.
Wie viele Zeichen sind das? 20.000? Das ist richtig viel, ne?
Das sind 20.000, ich muss sagen.
Jedenfalls in dem Artikel wird nochmal auf die Hintergründe eingegangen, zwischen der Gesellschafterversammlung und dem Beirat. Das sind ja zwei konkurrierende Veranstaltungen. der die Gesellschafterversammlung favorisiert, der Herr Erich Kellerhals, weil da eine Mehrheit von 80% nötig ist, um einen Beschluss zu fassen. Und der kommt nie zustande. Und
kommt nie zustande, weil er 22 genau, oder 23 genau. Prozent hat, ja.
Den Beirat mag er nicht so, weil da reicht eine Mehrheit von 50%, um Entscheidungen zu treffen. Sprich, da kann die Metro alles durchwinken.
Und diesen Beirat gibt's ja auch noch nicht so lange. Ich glaube, das ist ja auch erst 2 Jahre her.
Ja, da haben wohl Metro-Justiziare haben da irgendwie einen Passus entdeckt. Ich weiß nicht, den kriege ich jetzt nicht mehr so zusammen, dass man einen Beirat noch aufmachen kann, wenn keine, ich glaube, das war, wenn kein Geschäft, wenn kein, genau, wenn kein Gesellschafter mehr in der Geschäftsführung ist.
Ja.
Und als der Leopold Stiefel ausgeschieden ist, war das der Fall. Und dann haben die den Beirat aufgemacht. Und immer wenn jetzt eine Beiratssitzung einberufen wird von der Metro, dann macht der Kellerhals als Konkurrenzveranstaltung schnell eine Gesellschafterversammlung auf. Und insofern ist das immer schwierig und außerdem sind in der Gesellschafterversammlung auch gar nicht mehr er oder die Metro-Manager direkt, sondern nur ihre Anwälte und Unternehmensberater, die auch viel Geld wieder kosten.
Ja.
Und die telefonieren dann immer mit den verantwortlichen Managern bei Metro und Kellerhals und hauen sich die Paragraphen um die Ohren.
Also dass man ja auch jedes persönliche Zusammentreffen sozusagen vermeidet.
Deswegen eine Firma wie im Irrenhaus erstaunlich, dass überhaupt was vorangeht. Das ist halt auch, muss man sagen, dann der Beirat, wo da kann noch was passieren, wie Firmenkäufe.
Mhm.
Da die können im Beirat entschieden werden, weil die 50% reichen. Da hat Metro ja auch viele Firmen jetzt übernommen.
Fanden ja auch statt,
ja. Diesen letztes Mal die Dienstleister. Das erzürnt natürlich den Kellerhals, der dann da wieder mit juristischen Versuchen versucht, das zu verhindern.
Mhm. Bestellung von Geschäftsführern hingegen?
In der Gesellschafterversammlung. Das ist eine ganz nette Geschichte noch. Da laufen jetzt 3 Geschäftsführerverträge aus. Die MSH hat 6 Geschäftsführer. Ralf Spangenberg ist das, der Personalverantwortliche, Sergio Klaus-Peter Wolf Vogt für den Einkauf und Oliver Seidel für die Finanzen. Mhm. Die laufen aus und müssen jetzt verlängert werden, aber nicht im Beirat, sondern in der Gesellschafterversammlung. Und da stellt sich natürlich Erich Kellerhals quer. Er hat die Eignung der Manager als ungeeignet für die Weiterentwicklung von MSH beschrieben.
Was also, auch sonst.
Ungeeignet ist schon hart, ne? Also ja. Wenn du sagst, der Mensch ist ungeeignet, das heißt, du kannst praktisch eine Tonne tun, ne? Kannst nichts mit anfangen. Ungeeignet.
Der Finanzer selbst, kann kein Geld zählen.
Genau, selbst für unverdächtige Positionen wie Finanzen, ne? Ja. Ungeeignet. Ja. Gut. Kann nicht rechnen, heißt das.
Ja.
Und der stellvertretende Vorsitzende, muss man sagen, stellvertretende Vorsitzende ist ja der Peter Haas. Der ist ja jetzt ewig stellvertretender Vorsitzender. Er kann ja nicht richtig Vorsitzender werden, weil das ja auch wieder den...
Gesperrt, ja.
Das bedarf ja den Beschluss in der Gesellschafterversammlung. Mhm. Insofern ganz geschickter Schachzug von der Metro, den da als Interimsmanager.
Das heißt, wenn die 3 Geschäftsführer, die da an Bord sind, wenn die Verträge auslaufen, werden sie vermutlich noch weiter beschäftigt werden. Man würde die Leute deswegen nicht entlassen.
Genau.
Aber sie werden nicht mehr den Titel des Geschäftsführers tragen können.
Die werden unterhalb der Geschäftsführung, kriegen sie neue Arbeitsverträge.
Irgendwie, sehr motivierend. Genau.
Ja.
Ja, aber für den Gesellschafter arbeitet man gern.
Ja, also wenn da der ein oder andere dann hinwirft und sagt, ihr könnt mich mal.
Genau. Arbeiten. Kann sein, aber also so geht es, so das Fazit, deswegen eine Firma wie im Irrenhaus, wie es Manager Magazin titelt. Mhm. Weil das ist natürlich der Wahnsinn, ne?
Ich habe jetzt gerade mal in diese Klarstellung und Ergänzung von Kellerhals reingeschaut, es ist wirklich toll. Also es ist sehr, sehr lebenswert. Ich habe gerade eine Geschichte gelesen.
Obwohl man mal unterbrechen darf.
Die gegen Herrn Norberg, Herrn Horst Norberg. Das ist toll. Es ist wirklich.
Aber man muss eigentlich nochmal drüber redigieren, weil es ist schon.
Nein, auf gar keinen Fall. Es ist original. Also das ist sehr authentisch. Authentizität ist bei Artikeln total wesentlich. Das ist authentisch. Es geht um einen Streit, um ein Mietangebot der Familie Kellerhals für einen Mediamarkt, was man nicht angenommen hat. Und es ist wirklich toll. Es ist toll.
Ja, gehört wohl auch.
Lest das, es ist wirklich toll.
Was das Ganze noch kompliziert, ich habe das nur überflogen da. Das ist einfach wirklich zu viel Text, da brauchst du einen Tag. Und es ist auch nicht so schön geschrieben.
Aber es ist sehr lustig geschrieben. Das fehlt das Briefwechsel.
Erich Kellerhals macht ja auch schwerpunktmäßig auch in Immobilien.
Ja.
Ja. Und eine Mediamarkt-Gebäude scheint ihm zu gehören.
Das ist in Ingolstadt. Wo der Mediamarkt gegenüber dann gebaut hat, ne, oder?
Es wird berichtet, dass Herr Horst Norberg als CEO von MSH sich den Zorn von Herrn Kellerhals zugezogen hat. Herr Norberg hat einen Mietvertrag für einen Mediamarkt im Besitz von der Familie Kellerhals nicht verlängert. Dies ist, so wie berichtet wird, nicht richtig. Herr Norberg hat auf Druck von Metro AG auf ein weit günstigeres Mietangebot der Firma Kellerhals für einen Mediamarkt verzichten müssen. Die Begründung war, das Objekt auf der anderen Straßenseite ist vorteilhafter. Mediamarkt erzielt dort höhere Umsätze und Gewinne. Dies war eine Scheinargumentation. Das Gegenteil ist richtig. Denn das angebotene Objekt der Familie Kellerhals wäre ein Einkaufscenter mit viel mehr Kundenfrequenz für Mediamarkt gewesen, mit mehr überdachten Parkplätzen zum günstigen Mietpreis. Mietflächen im Einkaufscenter führen auch zu höheren Umsätzen und Gewinnen. Auf die mündliche Zusage von Herrn Norberg, einen Mietvertrag abzuschließen, hat sich die Familie Kellerhals verlassen. Seit über 20 Jahren war auf Herrn Norberg Verlass. Dies hat sich jedoch durch den Druck von Metro auf Herrn Norberg verändert.
Punkt.
Unmenschlicher Druck.
Ja, ja, das ist schon, das sind schon die Filiale in Ingolstadt.
Ja, der Druck von Metro auch mal auf Herrn Norberg, ein anderes Objekt anzumieten, hatte zum Ziel, die Familie Kellerhals zu verärgern.
Ja, also ja.
Dies war eine der vielen Intrigen.
Also da bei der Filiale
die Familie Kellerhals
in Ingolstadt, die
So geht das weiter.
Die hatte ich.
Das Bild ist großartig. Das kann man nur empfehlen.
Müsst das lesen. Also es ist wirklich toll.
Also die Filiale in Ingolstadt, die hatte ich mir tatsächlich angesehen, weil die neue Öffnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite dann auch zeitgleich war. Da hatten die ja so ein paar neue Konzepte vorgestellt. Und da kann ich mir schon gut nachvollziehen, warum da ein neuer Bau gemacht wurde, weil das gegenüber, was dem Kellerhals hier offensichtlich gehört, ehrlich gesagt eine ziemliche Baracke war.
Das wird aber
runtergekommen, total niedrige Decke, also so würdest du heute keinen modernen Verkaufsraum mehr.
Ich sag nur mehr überdachte Parkplätze, höhere Besucherfrequenz, mehr Umsatz und Gewinn für den MSA.
Ja, also das ist schon irgendwie.
Die Familie Keller hat es verärgert.
Ja, das merkt man. Klar merkt man, dass überall aus allen Poren kommt es heraus, aber dass jemand sich da noch ein Block dafür aufsetzen und sich
dann ich würde gern dieses Bild ins Mikrofon halten, wenn es denn was brächte.
Vielleicht könnten wir mal ein paar externe Autoren ihm vermitteln, dass das Ganze ein bisschen, es ist ja so lustig, aber man könnte es ein bisschen flüssiger ausschreiben und das Hermann weglassen ab und zu.
Nein, ich finde das ganz authentisch.
Wir machen einen Podcast mit ihm.
Das wird bestimmt überleg dir mal, du würdest für ihn schreiben. Und du müsstest das so machen, dass es so authentisch wird. Das ist schwierig.
Ja.
Das ist überhaupt nicht einfach.
Aber schön, wie er das Heft hochhält.
Das ist eine echte Herausforderung. Er lacht so glücklich in die Kamera.
Tops und Flops.
Echt, so weit sind wir schon im Dings.
Oha, also du hast noch ein Thema, wo du sagst, es muss noch unbedingt besprochen werden.
Ich hätte ganz gern von dir eigentlich noch drei Takte über diesen App-Shop von Apple gehört. Die Bedrohung durch den Apple App Shop gehackt hieß es ja.
Ja.
Und ich glaube, gehackt stimmt aber nicht. Aber das Fazit ist doch eigentlich, die Bedrohung für Macintosh-Geräte oder für Apple-Geräte ist tatsächlich inzwischen viel handfester als das vor Zeiten war. Was ist eigentlich genau passiert? Ich kann es überhaupt nicht sagen.
Ja, was genau passiert ist, ist Folgendes. Also jede App, die ja eingereicht wird, oder die bei Apple im iTunes Store erscheint, muss ja zunächst von Apple freigegeben werden. Da gibt's ja einen klaren Prozess dafür. Wenn diese App nicht signiert ist durch Apple, dann erscheint sie auch nicht. Und typischerweise wird Apple Software mit Xcode programmiert. Das ist deren Entwicklungsumgebung sozusagen. Und wenn man da die Original Xcode Software auch verwendet, die man sich herunterladen kann, wenn man in dem Entwicklerprogramm teilnimmt, dann ist das auch alles in Ordnung. Jetzt hatten welche, und offensichtlich, man vermutet tatsächlich, dass Chinesen gewesen sind, hatten sozusagen Xcode nachgebaut und dem App Store vorgegaukelt, dass es sich hier um ein Original Xcode handelt und haben dort schädlichen Code mit eingeschleust. Und das System hat sozusagen nicht erkannt, dass das von der Originalsoftware Xcode ist, sondern eben in gewisser Art und Weise emuliert wurde. Und so ist es eben dazu gekommen, dass die Software durchgerutscht ist oder erschienen ist oder signiert wurde und da aber Schadwert mit drin war. Apple hat lange Zeit überhaupt nicht drauf reagiert und erst als dort immer mehr an die Öffentlichkeit gedrungen ist und da ist schon eine ziemlich große Zahl an Apps verseucht, muss man ganz klar sagen, es sind auch ein paar etliche bekannte Programme mit dabei. Jetzt haben sie darauf reagiert, allerdings nur in der Form, dass sie sagen,
bitte, liebe Entwickler, achtet doch darauf, dass ihr eine Originalversion von Xcode verwendet. Bitte ladet die von unserer Webseite runter. Nehmt ich nicht irgendeine Version, die ihr bei einem Freund runterladet oder übers Netzwerk installiert und, und. That's it. Will sagen, eine wirkliche Antwort haben sie da auch noch nicht drauf. Also sie haben wohl noch offensichtlich keinen Mechanismus geschaffen, um das in Zukunft zu verhindern und bitten nur, da eben drauf zu achten. Also da sieht man es mal. Ich meine, die haben geben sich wirklich viel Mühe, verglichen jetzt mal mit dem Play Store von Google, um zu verhindern, dass dort Programme mit Malware und ähnlichem Unfug getrieben wird. Aber es ist eben trotzdem nicht auszuschließen. Also man findet irgendwie immer einen Weg, diesen Scheiß da einzuschleusen. Schon interessant.
Ja.
Ja, okay. Und wer ein iPhone hat, der sollte sich da schon mal auf einschlägigen Seiten drüber informieren, welche Apps da alle davon betroffen sind. Das Zeug dann auch wieder deinstallieren. Bevor man hier zu Virenschleuder wird.
Ja.
Genau. Gut.
Tops und Flops.
Tops und Flops.
Das haben wir tatsächlich.
Haben wir da.
Bist du dieses Mal dran, Tops, Markus, weil du freundlicherweise das noch alles reingehackt hast, während wir da schon unterwegs waren quasi.
Was haben wir denn da, Tops und Flops? Ja, wir haben...
Einen haben wir schon gesagt.
Einen Flop haben wir schon gesagt, das war...
Eigentlich braucht man für Tops und Flops auch mal irgend so einen Einspieler, oder? So ein Jingle.
Schon, gell?
Ja.
Müssten wir mal so irgendwie
hey
was...
Hey und
Also pass mal auf, ich kann ja... habe ich was zum Einspielen da. Ich schau gerade mal, ob wir da irgendwie was haben. Ja, was man natürlich nehmen kann, da können sich die Leute schon mal dran genehmen. Das wird das Intro sein hier von Warm und Hell, von dem neuen Podcast. Der wird so gehen. Aber ist auch nicht wirklich ein Jingle für, da bräuchte man eher sowas Kurzes, so einen kurzen ja. Unterbrecher, ne?
Ja, aber es ist ein schöner Einspieler.
Der geht ins Ohr.
Ja. Ja. Fetzig.
Ja. Genau, so aus. Gut.
Flop. Hatten wir schon den ersten.
Mhm.
Microsoft und Cortana und Nadella.
Jawohl.
Wird von Cortana blamiert.
Genau, mit der Milchbestellung.
Den zweiten Flop hatten wir auch schon, hatten wir darüber diskutiert. Jetzt müssen wir nur noch diskutieren eigentlich drüber, wer den die Flop-Karte kassiert. Der Surface-Vertrieb geht direkt, macht direkt Microsoft, Dell, HP. Mhm. Andreas hat ja gesagt, HP hat es nicht verdient, sondern nur Microsoft. Gut. Aber Microsoft hat den ja eigentlich schon gekriegt mit, da hatten wir ja wirklich Microsoft die gesamte Flop-Liste, ne, mit Cortana, jetzt Surface.
Und dann das dritte Thema dritte auch noch.
Auch noch, traurigerweise. Fand ich eigentlich eine ganz, ganz lustige Geschichte, der, es geht um Outlook und darum, dass, der Marketingchef von Jabra, der hat, Outlook verantwortlich gemacht für den grassierenden Meeting-Wahnsinn, den alle kennen. Sprich, es gibt immer Meetings-Einladungen, du kriegst sicherlich auch heute noch 10 am Tag auf den Tisch, Christian, wo dann steht, Meeting zu dem und dem Punkt, 16 Uhr und du weißt gar nicht konkret, warum du jetzt eingeladen bist. Ne? Du, bei diesen Outlook-Einladungen steht ja nie...
Irgendein Handy dreht da gerade durch.
Andreas, dein Handy klingelt.
Meins?
Ja.
Ah, das deswegen brummt es so hier. Mach mal auf. Ja, danke. Immer noch. Kannst du es mal auf Flugmodus schalten? Oder ja, haben solche Handys sowas nicht?
Dann hat Markus kein Internet mehr.
Ach so.
Das ist schlecht.
Aber ich leg's ja,
genau, weil deins funktioniert hier gerade als Hotspot,
das
stimmt.
Das war, ja. Du weißt ja nie, wenn du irgendwo ein Knöpfchen ausmacht, was das für Auswirkungen
ja,
hat.
Ja, genau.
Das war nochmal in der CeBIT-Redaktion war das so, da hingen die unsere gesamten Notebooks an dem Server, ne?
Mhm.
Aber uns wurde nicht gesagt, welches Notebook der Server ist, und wir wussten noch gar nicht, dass eins von den Notebooks der Server ist. Und wenn wir dann mal ein Notebook runtergefahren haben, wenn das gerade nicht bedient wurde, ging das gesamte nichts Netzwerk mehr in die Knie. Und das haben wir gerade erst bei der Abreise rausgefunden, dass das eine Notebook der Server war. Gut, das war ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, Outlook, der Jabra-Manager Holger Reisinger, der wirft Outlook vor, dass es damit zu einfach geht, zu einem Meeting einzuladen. Ne? Mhm. Tack, 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 die Leute sind's. Abschicken, Grund muss man nicht obligatorisch nennen und es sei auch immer eingestellt, a priori eine Stunde in der Regel. Ne?
Ja.
Du machst eine Stunde immer bumm, ja. Auch wenn nur mal ein 10-Minuten- Intervall vielleicht gereicht hätte. Und er hat jetzt einen offenen Brief an Satya Nadella direkt geschrieben, dass Outlook schuld sei am Meeting-Wahnsinn und dass er doch sicherlich auch, wie er, begeistert ist von den Vorschlägen, die er macht, dass man da Outlook einfach mit ein paar einfachen Upgrades verbessern kann, dass zum Beispiel mehrere Zeiteinstellungen gibt, 10 Minuten, 30 Minuten, anderthalb Stunden, eine Stunde. Ja, aber standardmäßig machen die meisten immer eine Stunde.
Oder wenn du standardmäßig draufklickst, kriegst du automatisch eine Stunde angeboten.
Und die meisten klicken, das ist der Vorwurf, die machen sich halt nicht Gedanken, sondern standardmäßig eine Stunde die und die eingeladen. Und obligatorisch soll auch sein Grund der Einladung, also dass man einfach sich mehr Mühe gibt bei den Einladungen und die dedizierte ausspricht.
Halbe Stunde.
Du bist von der schnellen Truppe.
Bei mir ist standardmäßig halbe Stunde.
Also ich verwende Apple Calendar.
Also ich hab Outlook. Drauf. Also bei mir im Outlook ist standardmäßig halbe Stunde eingestellt.
Das ist sowas Mac Outlook, ne?
Ja.
Ja, vielleicht ist das unterschiedlich, das weiß man ja nicht. Das stimmt. Außerdem gibt es heute für so viele Sachen ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation. Da brauche ich nicht dieses Meeting machen und so weiter. Ich sag nur mal Slack beispielsweise, Andreas.
Ich bin noch nicht so drin, aber...
kann man vielleicht mal das eine oder andere auch vorstellen.
Im Kern hat er ja recht. Ne? Ich meine, wie viele von diesen Einladungen kriegt man immer so, hat man gekriegt, wo dann einfach dein Name mit 8 anderen Namen mal hingerotzt wurde, eine Stunde, und der Grund des Meetings nicht dediziert benannt. Ja. Und dann bist du da hingewatschelt. Und das Motto von allen war ja, warum muss ich denn jetzt schon wieder da sitzen? Mhm. Ne? Und das will er einfach.
Ja, aber was der Herr Chabra nicht verstanden hat, bei Microsoft ist das umgekehrt. Die Microsoft-Leute, ich weiß nicht, ob das heute mit Nadella noch so ist. Damals war es so, die Microsoft-Leute verbringen 60% plus ihrer Zeit in Meetings, sind da sehr stolz drauf. Und es ist tatsächlich für einen Microsoftie beunruhigend, jetzt können wir auch die Pressestelle mal fragen, beunruhigend, wenn man nicht mehr zu so vielen Meetings eingeladen wird. Und auch wenn man nicht an so vielen Meetings teilnimmt, weil man sagt, eigentlich betrifft es mich ja gar nicht. Dann ist man weniger sichtbar und dann stimmt irgendwas nicht. Also das heißt, wer da einfach nur in der Kammer sitzt und abarbeitet, tut nichts.
Hart, ne?
Hart. Und ich glaube, das kann schon gut sein, dass das Outlook so eine Firmenkultur reflektiert.
Du meinst, dass das die innere Firmenkultur von Microsoft reflektiert,
anderen das Unternehmen? Das ist halt für einen eigenen, wahrscheinlich ursprünglich mal für einen eigenen Bedarf geschrieben worden.
ja, das der Theorie ist
durchaus. Wie hält man sich über Meetings im Gespräch und wie hält man das Ganze? Also ich weiß
es nicht. Das hat der Gedanke.
Interessant ist allerdings, dass schon seit Jahren Microsoft Manager tatsächlich auch Abteilungsleiter auch sagen, diese Meetingkultur, das geht ja gar nicht. Und wir müssen eigentlich was dagegen tun, aber es gelingt nicht. Es ist so in der Kultur verwurzelt.
Insofern ist das ein richtiger Ansatz von Jabra
Manager. Natürlich, der Ansatz ist schon richtig. Wer Meetings macht, sollte drüber nachdenken.
Gut, dann haben wir die Tops. Comteam Hauptversammlung war ich am Wochenende.
Ja.
Eine sehr schöne Veranstaltung, sehr gute Stimmung, wirklich wie so ein Familientreffen, Familienausflug, viele Systemhäuser untereinander Gespräche geführt. Man hat viele wieder getroffen, die man auch seit vielen Jahren mal nicht getroffen hat, aber ich habe die wieder getroffen, wie Systemhaus Neininger, wo mittlerweile der Sohn eingestiegen ist, Sascha Neininger, und auch im Händlerbeirat von Comteam jetzt ist er da viele von den neuen Themen forciert, die digitalen Themen, aber auch den Softwareverkauf im Abo-Modell. Die Location war sehr schön und gelungen, fand ich, im Zoo. Wenn man aus dem Meetingräumen oder den Vortragsräumen rausgetreten ist, konnte man ein bisschen Tiger oder Elefanten angucken. Mhm. Das war im Palast des Maharajas da. Eine sehr schöne Veranstaltung. Abends haben wir noch die Seehundfütterung geguckt. Und dann wurde Party gemacht. War richtig ganz entspannt und eine schöne Veranstaltung, wo man fürs Networking sehr gut, wo du viele Leute getroffen hast. Mit einer guten Stimmung. Top Notebooks billiger. Nach wie vor der größte IT-Online-Händler in Deutschland vor Cyberport. Das war dieses Ranking, was immer vom EHI kommt, die einmal pro Jahr die größten Online-Händler in Deutschland. Ist natürlich Amazon, aber ist ja kein reiner IT-Online-Händler. Also bei den reinen IT-Händlern online ist Notebooks billiger nach wie vor Platz 4 und da ist der Arndt von Wedemeyer dann nach wie vor noch fleißig dabei. Platz 3 hatten wir gesagt, da ist das Thema Flüchtlinge, Migranten, was wir hier auch mit Michael Krämer besprochen haben. Da unterstützt TechData ein Wohnprojekt für minderjährige Migranten ohne Eltern. Und da ist jetzt der Kongress am 15. Oktober. Und die gesamten Eintrittsgelder von diesem Kongress fließen in dieses Integrationsprojekt von einem gemeinnützigen Verein für minderjährige Migranten in München.
Sehr gut. Perfekt.
Hoffentlich wird's recht voll.
Ja, kann man nur hoffen.
Hoffentlich bezahlen. Voll wird's definitiv. Die Frage ist, wie das Eintrittsgeld bezahlt
hat. Hoffentlich bezahlen alle das Eintrittsgeld.
Also ich zahl's nicht.
So.
Tasche her.
Ja.
Hau mal wieder Privilegien her weiter.
Vielleicht bezahle ich es dann doch, wenn es für einen guten Zweck geht.
Siehste. Ja,
guck, geht doch.
Dann haben wir noch die Picks. Andreas, da lassen wir dich jetzt mal starten.
Ja, soll ich mal starten?
Ja.
Die Picks. Und zwar, ich habe mir was gekauft.
Nein.
Doch, ein elektronisches Gadget.
Was?
Ein elektronisches Gadget. Ein Grill. Ein Grill. Warum elektronisches Gadget? Das Produkt heißt Lotus Grill. Das ist ein elektronisches Gadget, weil er kombiniert einen Grill, einen Holzkohlegrill mit einem Föhn. Jeder kennt das, wenn du einen Grill anmachst, dann musst du irgendwie pusten oder wedeln oder ist es mit Holzkohle, ist fürchterlich.
Oder du hast so
einen Grillkamin, dann geht das schon deutlich besser, weil die Kamineffekt. Genau. Bloß jeder, der das macht, weiß auch, es raucht wie Sau. Also bei diesen Grillkaminen packst du unten, habe ich auch, packst du unten zwei Anzünder rein, machst die an und dann dauert es halt eine halbe Stunde, bis das durchgrillt und die ersten 10 Minuten, Viertelstunde raucht das wie verrückt, ist nicht wirklich schön. Das Interessante bei dem Lotus Grill ist, es ist unten eine Schale, auf die Schale bringt man eine Brennpaste auf, unter der Schale ist der Föhn. Den kann man mit Batterien, mit so 3 Doppel-A heißen die, glaube ich, diese dünnen, schmalen.
3-mal-A, ja.
3-mal-A. Mhm. Mit 4 3-mal-A Batterien wird der angetrieben, ist nicht sonderlich stark, Batterien halten lang. Das heißt, man macht Brennpaste drauf, auf den Teller kommt ein höheres Gefäß mit Holzkohle. Das ist ein Metall, wie ein Metallkorb. Der ist sehr solide, das ist sehr robust. Mhm. Den haben die auch überarbeitet. Früher war das die Schwachstelle. Der war relativ schnell durchgebrannt und inzwischen überarbeitete Version sehr stabil. Da gehen rein vielleicht 3 Handvoll Kohle. Wenn man den ganz voll macht, man nimmt keine Briketts, sondern normale Holzkohle, Kohle. Vielleicht nicht ganz die bröselige, aber so ein bisschen bessere Qualität. Wenn man den mit 3 Handvoll Kohle voll macht, dann hält der wirklich Stunden. Kohle rein, Brennpaste anmachen, Föhn an, Kohle draufsetzen, Föhn anmachen. Er ist innerhalb von 5 Minuten durchgeglüht.
Das ist schnell.
Es ist wirklich schnell. Es raucht überhaupt kein bisschen. Also das ist auch vollständige Verbrennung. Was aus dem Behälter dann rauskommt, wenn du mit Grillen fertig bist, wenn du den Föhn laufen lässt, ist wirklich ganz feiner
Weiße Asche.
Da ist nichts mehr. Es ist vollständige Verbrennung. Obendrauf ist der Grill. In der Mitte vom Grill, vom Rost, ist eine Metallplatte. Du legst oben auf den Rost halt dein Grillgut drauf. Es gibt 2 Versionen, eine kleine und eine große. Wir haben zu viert gegrillt mit der kleinen Variante. Das geht total gut. Zwei Größen vom Grill.
Ah,
okay. Es gibt einen groß. Ich kann aber den Durchmesser nicht genau sagen. Ich habe den Grill das erste Mal gesehen auf so einem Markt bei uns. Auer Duld heißt das. Da gibt's die Neuheitengasse, das sind halt die Leute, die dann sagen, die so Zeug verkaufen, wie was weiß ich, Auto, Politur und so sensationelle Dinge.
Gibt's immer noch
tatsächlich. Gemüse, Hobel und da stand vor 2 Jahren dann dieser Lotus Grill, habe ich gesehen, fand ich irgendwie komisch. Und dann hieß aber es total, also raucht nicht, der ganze Lotus Grill wird auch überhaupt nicht heiß, es wird tatsächlich nur innen drin heiß. Der ist, dieser Kohlebehälter ist in so einer Metallschüssel, die halt dann die Wärme reflektiert und ganz gezielt nach oben bringt. Tatsächlich ist der Rost auch nur in der Mitte heiß, nicht an den Rändern. Man kann den an den Rändern tatsächlich anfassen. Und der Lotus Grill ist mir dann immer wieder begegnet und mit wirklich gewagten, wie ich fand, Marketingaussagen. Und seit wir aber einen haben, muss ich feststellen, alle Marketingaussagen, die ich zu diesem Lotus Grill bis jetzt gelesen habe, sind einfach wahr. Er raucht nicht, er braucht ganz wenig Kohle. Man kann mit 2 Handvoll Kohle für 2-3 Personen wirklich sehr, sehr komfortabel grillen. Das heißt, ein Kohlesack hält
lange.
Wir haben jetzt schon mehrfach auf dem Balkon gegrillt. Das wäre mit einem normalen Holzkohlegrill mitten in der Stadt überhaupt nicht möglich. Unsere Nachbarn haben überhaupt nicht mitgekriegt, dass wir einen Grill besitzen, dass wir da jemals gegrillt haben, obwohl die relativ nah dran sind. Wirklich toll.
Also es gibt ich habe gerade mal nachgeschaut wegen den Größen. Für bis zu 5 Personen die normale Variante, Durchmesser sind dort 32 cm. Ja. Und dann gibt es den Lotus Grill XL, der ist für bis zu 10 Personen. Für bis zu 10 Personen, Alter, hör mal auf, du.
Ein Riesengerät.
Durchmesser Da steht nur Durchmesser erheblich größer.
Toll. Also den XL habe ich neulich zwei XL Lotus Grills in Betrieb gesehen bei Freunden und das war gewaltig. Also es war wirklich der Hammer. Die hatten Party gemacht.
Ah ja, 40,5.
Da waren, ich glaube, 20, 25 Leute da und die haben wirklich zügig hintereinander weggegrillt. Das ging richtig gut. Das ging richtig gut. Allerdings ist es ein relativ teurer Spaß. Ein Lotus Grill kostet um die 140, 150 Euro.
Fängt er an.
Der Kleine.
Ja. Der Kleine.
Der Kleine. Ich halte es aber für eine gute Sache. Man kann auf dem Balkon grillen, was wir normalerweise nicht könnten. Also es geht überhaupt. Es ist eine sehr saubere Angelegenheit. Es geht sehr schnell und der Verbrauch ist wirklich minimal.
Okay.
Das heißt, normal beim Grillen grillt es ja locker mal einen halben oder einen Sack Holzkohle weg. Und mit dem kommst du wirklich ein Jahr hin. Mhm. Ist schnell aufgebaut, ist schnell sauber gemacht. Alle Teile gehen in die Spülmaschine. Das ist echt der Hit. Bin absolut rundum zufrieden.
Also ich bin gerade mal auf deren Webseite, die dort auch heißt lotusgrill.de.
Macht Sinn.
Macht Sinn, ja. Also die haben auch mit dem Produkt, absolut, das ja im Übrigen auch wirklich nett anzuschauen ist.
Und es
also
sieht schön aus vom
Design her. Den Redot Design Award 2013.
Wollte ich gerade sagen, haben sie auch ganz sicher gekriegt.
Ja, haben sie auch gekriegt. Und auch den Design Plus Award haben sie bekommen. Ja, und das Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet aus dem Traditionsunternehmen Lotus heraus. Das wird aber doch jetzt nicht.
Der also, Autohersteller? Nein, glaube ich nicht.
Das weiß ich nicht.
Ich kann mir nicht steht vorstellen. Da irgendwie.
Lotus Grill wird seit Markteinführung bis heute in über 25 Ländern exportiert. Aha. Design, bla bla bla. Lotus Grill International. Okay. Tja. Ja. Also.
Also ein nettes Produkt, ja. Ist ein tolles Produkt, kann ich absolut nur empfehlen.
Gibt's auch noch Zubehör, sehe ich gerade. Eine Glashaube?
Ja, es gibt Zubehör, so ein Deckel und so
eine Zeug,
aber das halte ich alles für
Quatsch. Teppanyaki-Platte?
Ja, halte ich alles für Quatsch.
Pizzastein?
Halt ich alles
Pizzastein
Quatsch.
Ist aber doch
nicht. Ach, ich halte das alles für
Quatsch. Pizza musst du doch nicht grillen, also das ist echt Quatsch.
Nein, das ist ja nur, um den Pizzastein heiß zu machen. Ein Pizzastein funktioniert ja, dass du den mal auf 300 Grad bringst und dann tust du ja deine Pizza drauf und lässt du dann 6-7 Minuten drauf. So wird's ja üblicherweise gemacht.
Ja, aber das ist ja, also, das ist ja
Quatsch.
Das ist ja völliger
Quatsch. Eine Grillhaube gibt's noch?
Ja, das ist ja erst recht völliger Quatsch. Das braucht ja echt kein Mensch. Ja, oder?
Topflappen.
Topflappen ist wieder sinnvoll. Aber das Ding wird ja nicht wirklich heiß. Das ganze Gerät wird nicht heiß.
Grillzange in der passenden Farbe.
Quatsch. Ja.
Marinierpinsel. Ja. In Pflaumenlila beispielsweise.
Grauenhaft.
Ja. Und Ersatzteile gibt's natürlich auch. Oh, eine Tragetasche, eine nette.
Die Tragetasche ist dabei.
Edelstahl, Innenschüssel, Edelstahl.
Und die Tragetasche ist eine ganz gute Geschichte.
Mhm. Ja, gut. Kann man sich tatsächlich mal so im Betrieb auch auf YouTube anschauen. Also da einfach mal Lotus Grill eintippen. Da gibt's jede Menge Videos dazu, wo Leute ihren Lotus Grill an den Start kriegen. Da kann man sich das mal so ein bisschen anschauen. Sehr gut. Markus, hast du auch einen Pick?
Oder nein, ich wollte gerade sagen, ich habe diesmal nichts. Wir haben nichts gekauft. Ich mache es auch ein bisschen kürzer, weil ich sehe gerade, die Schlange vor dem Burgerwagen ist sehr klein.
Okay.
Nein, wir haben
was Neues. In eigenem Interesse.
Wir haben was Neues gekauft, aber nur ein Produkt und das kann ich noch nicht beurteilen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Und zwar die neue Waschmaschine.
Ah. Mhm.
Ja. Es war eine Miele, weiß ich nur. Und jetzt ist es eine Siemens. Also schon, man kann sagen Abstieg, oder?
Ja, auf alle Fälle.
Ja, das ist schon ganz bitter.
Aber was die jetzt alles so kann, ich muss mir das mal angucken. Die hat auf alle Fälle, ich weiß nur, die hat sehr viele Knöpfe, auch hier dieses Hemden knitterfrei und sowas waschen. Ne? Also, bin mal gespannt.
Halte ich ja voll eine glatte Lüge, ehrlich gesagt. Aber
gut. Das Hemden knitterfrei?
Ja, das geht doch nicht. Also ich halte diese ganzen Waschmaschinenprogramme, die es da gibt, für Marketing. Und Marketing ist bekanntlich der sparsame Umgang mit der Wahrheit.
Okay, wäschst du auch häufiger selber?
Nein, das jetzt nicht, aber ich beobachte das halt immer und ich schaue mir natürlich...
Du schaust dir die Resultate
als an. Als Technikinteressierter blätter ich mir natürlich zunächst mal das Handbuch und so weiter durch. Und sehe dann irgendwie drauf, dass es dann da 27 verschiedene Programme gibt, um dann eigentlich, wenn wenn du die Waschmaschine dann im laufenden Betrieb siehst, nur zu sehen, entweder wäscht sie kürzer oder sie wäscht etwas länger oder hat andere Intervalle, wo die Wäsche dann mal kurz in der Lauge drin liegt und dann wieder gedreht wird oder es wird hin und her gedreht oder es wird weniger schnell gedreht. Okay. Aber das Prinzip bleibt schlicht und einfach dasselbe.
Es wird gewaschen.
Wäsche rein, es kommt Wasser dazu, es kommt Waschmittel dazu und da dreht sich irgendwie die Trommel. Das sind die vier wesentlichen Parameter und ansonsten wird dann nur hin und her gemixt und dann wird marketingmäßig irgendwie knitterfreie Hemden draufgeschrieben.
Das ist, also meinst du ungefähr wie den Gefrierbrand oder sowas, den es nicht gibt? Man erfindet halt Sachen.
Gefrierbrand, ja, genau. Ja, ja.
Also ich habe mal einen Freund gehabt, der hat bei Militär auch gearbeitet und bei den bei diesen Haushaltswaren und der hat gesagt, er kennt sogar den Gefrierbrand erfunden hat.
Echt?
Ja, okay. Den würde es also auch nicht geben. Den hat er erfunden. Wo man jetzt ein Markenprodukt hat, einen teuren Beutel, ne? Was der für einen Vorteil hat, und hat jemand den Gefrierbrand erfunden.
Also ich kannte mal jemanden, der war Produktmanager bei Henkel und der war zuständig für die Markteinführung von Domestos. Kennt ja wahrscheinlich auch jeder.
Ja,
und Domestos ist ja wirklich ein chlorhaltiges, ekelhaftes Zeug, was...
Aber hocheffektiv.
Umweltschädlich ist ohne Ende... keine guten Chlordämpfe entwickelt und so weiter und so fort. Also wirklich ein äußerst aggressives Mittel. Und die hatten ein Riesenproblem, das am Anfang in den Markt reinzubringen. Es fand also überhaupt keine Akzeptanz. Bis sie eine Werbung gemacht haben und die war der durchschlagende Erfolg und vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Ein Aquarium mit blauer Flüssigkeit und der schüttet das Domestos rein und du siehst, wie diese blaue Farbe verschwindet und es plötzlich klares Wasser wird. Könnt ihr euch noch an die erinnern? Mhm. Ab da lief dieses Produkt.
Okay.
Allein durch diese Visualisierung.
Unfassbar.
Du tust da irgendwo etwas rein und es verschwindet. Ja, das ist
man total konnte irre. Damit total gut Jeans entfärben.
Marketing.
Stimmt. Ja, genau. Die hatten immer merkwürdige Muster anschließend.
Genau, das war so die Zeit, wo man...
Das Blau war nicht komplett weg. Das hat sich nur zusammengezogen.
Genau.
Komisches Mittel.
Ja. So, ich habe auch noch eine Empfehlung. Ich empfehle nochmal eine Serie. Das letzte Mal habe ich ja auch einen Film empfohlen. Ich hoffe, ihr habt den auch alle angeschaut. Diesmal empfehle ich eine Serie, und zwar eine Serie, die relativ aktuell auf Netflix angelaufen ist. Die heißt Narcos. Und Narcos...
Die will ich auch unbedingt gucken. Ja. Da bin ich mal gespannt.
Ah, die ist sensationell.
Narcos, so wie Drogen.
Narcos porträtiert das Leben und
Escobar.
Letztlich den Tod des
Königs Pablo Escobar. Ja, die Escobar-Geschichte.
Und da ist jetzt die erste Staffel raus und die ist wirklich sensationell gut gemacht. Tolle Dialoge, alles sehr authentisch und was sie auch gemacht haben, ist original Filmaufnahmen und Fotos, die es teilweise gibt, reinzumischen, also von den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Kolumbien damals, als Pablo Escobar versucht hat, da politisch auch an die Macht zu kommen und dort auch versucht hat zu putschen und ähnliches. Da ist teilweise viel Originalmaterial mit dabei. Die Rolle wird super wiedergegeben und man bekommt mal so einen Einblick, wie dieses berühmte Medellin-Kartell hier eben auch funktioniert hat, wie die gestartet haben und wie die immer gieriger wurden und wie einfach es damals wohl auch gewesen sein muss, Drogen aus Kolumbien in die USA zu bringen. Die haben da tonnenweise das Zeug einfach rüber, weil die Amerikaner noch gar nicht wussten, was das eigentlich bedeutet und was es
ist. Wie schön das eigentlich ist.
Und die ist teilweise ziemlich heftig, die Serie. Das darf man nicht verschweigen. Also da wird schon auch die ganze Brutalität im Umgang innerhalb dieses Kartells dargestellt. Also wer beispielsweise nicht weiß, was eine kolumbianische Krawatte ist, der kann das mal googeln. Das kommt nämlich genau daher. Also da wird schon ziemlich rücksichtslos teilweise miteinander umgegangen und natürlich der ein oder andere ständig verdächtigt und viele Verstrickungen, politische Ränkespiele, Bestechung, Sex, Frauen, also das komplette Programm, was man sich so vorstellen kann.
Klingt gut.
Aber wenn da eine aus ist, willst du sofort die nächste sehen. Sie machen es zwar nicht mit dem Cliffhanger, aber trotzdem bist du so drin, dass du sagst, okay, ich muss die nächste auch anschauen. Netflix hat ja hier übrigens was ziemlich Geniales eingebaut. Wenn du Netflix auf dem Rechner anschaust, ich weiß nicht, ob es auf dem Fernseher auch so ist, auf dem Rechner anschaust, und die Folge ist zu Ende, wird das Fenster plötzlich klein, geht nach links oben und dann macht er rechts schon die nächste Folge.
Spielt er schon die nächste Folge
an. Spielt er schon an, und wenn du nichts tust, das glaube ich 10 Sekunden Zeit, dann blendet er quasi über und macht dann schon die nächste weiter. Finde ich auch relativ praktisch, ist ganz gut. Also kann man empfehlen, für alle, die nicht bei Netflix sind auch kein Problem. Man hat ja einen Gratis-Monat.
Mhm.
Das heißt, anmelden,
weggucken,
ne? Wegschauen die See und wieder abmelden. Gut ist, hast du es umsonst gesehen. Kann man es anschauen. Ansonsten kostet Netflix, glaube ich, derzeit 9,99 für 2 Geräte, auf denen man dann parallel schauen kann, und insofern auch kein Problem.
Wenn die 2 Augen separat fokussieren kannst.
Ja, also kann man, der eine schaut gerade auf dem iPad irgendwas und der andere schaut
gerade
auf dem
schon, was, gut. Ja, alles gut.
Ja, das meinte ich das.
Ja, schon, passt schon.
Genau. So, dann sind wir am Ende unserer heutigen Folge, die ja aller Wahrscheinlichkeit nach, bin mir noch nicht so ganz sicher, aber keine Folgennummer tragen wird, weil
das eine Sondersendung ist.
Eine Sondersendung ist und wir eigentlich Jubiläum haben. Wir haben ja zu feiern Folge 50 von Channelcast.
50 Jahre Channelcast, sensationell.
50 Jahre Channelcast. Also ich gehe da mal eine Scheibe abschneiden. Und die wollten wir eigentlich, hatten wir zumindest geplant, das irgendwie vielleicht mal mit einem Hörertreffen wieder zu verbinden.
Genau.
Die Idee ist, die grobe, nachdem jetzt die schöne Jahreszeit auch zu Ende geht und wir draußen nicht irgendwie Barbecue oder sowas machen können, dass wir uns in München unter der Woche möglicherweise am Brunnwart, der ist in Schwabing, treffen. Die haben eigentlich einen ganz netten Nebenraum, ist eine bayerisches Wirtshaus. Da könnten wir uns ganz gut reinsetzen zum Podcasten und ihr seid einfach alle live mit dabei und setzt euch mit dazu.
Und wer ist jetzt ihr, die Hörer?
Die Hörer, ja. Genau. Die kommen wollen, wahrscheinlich werden es jetzt nicht so viele sein. Aber wir machen es auch unter der Woche, weil doch etliche eben in München arbeiten und am Wochenende nach Hause pendeln. Und da wollen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Also wird demnächst mal einen Rundruf starten und mal fragen, wer gerne kommen würde, damit man das ein bisschen planen kann. Also 10, 15 Leute ist sicherlich überhaupt kein Problem. Aber wenn es mehr werden, muss man das dann natürlich auch irgendwie ein bisschen arrangieren. Also das haben wir auf alle Fälle vor. Und ansonsten, ihr findet uns natürlich auch in den sozialen Netzen. Wir sind auf Facebook vertreten, wir sind auf Twitter natürlich unterwegs. Auch dort kann man uns finden. Hinweis nochmal an alle, die uns mal was Gutes tun wollen. Es gibt eine Amazon-Wunschliste, wo wir Sachen draufstehen haben, die wir gerne entgegennehmen.
Ach, die müssen wir auch mal wieder updatieren.
Kann man jetzt mal einen Lotus-Grill draufpacken zum Beispiel.
Also Lotus-Grill ist echt der Hit.
Ja, also da mit dem Produkt liebäugle ich jetzt schon auch. Also das ist wirklich eine nette Geschichte, das stimmt. Ja, ganz genau. Das war's soweit. Das nächste Mal, denke ich, sind wir wieder zu viert.
Genau, und wieder aus München.
Runter und machen wieder aus München. Und wer weiß.
Genau, an der Stelle nochmal vielen Dank an G-Data für das Hosting.
Genau.
Für das Hosting, und wir werden gleich zum Kicker gehen und noch ein paar Biere verzehren.
So mit dem G-Data.
Was, Kicker gibt's hier? Ja.
Ah, super.
Mit den G-Data-Vorständen und Mitarbeitern.
Sehr gut. Gut, dann kommt jetzt noch das Outro und wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal.
Servus.
Ciao.
Simply Secure. Diese Ausgabe von Channelcast wurde Ihnen präsentiert von G-Data. Thank you.